Robert, for the big lions.
And how?
Just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher nicht live aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb erlässigen Haveran im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis Treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Montner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
So, Herrschaften, die Big Show 714, Sportradio 360. Ich habe eine sonore Stimme. Die würde ich mir gerne öfter wünschen. Was ich nicht brauche, ist das Schädelweh und die belegte Nase, die da dazukommt. Aber von der Stimme her ein Traum in Weiß. Es ist die Ausgabe 714, es ist die letzte Ausgabe vor einer kleinen Pause, die wir einlegen. Ja, nächste Woche und übernächste Woche wird es keine Big Show geben, weil, apropos belegter Kopf, sonore Stimme, ich eine Auszeit brauche. Die nehme ich mir dann halt auch einfach. Ich muss mal das Handy weglegen für ein, zwei Wochen und das nehme ich mir auch wirklich vor. Die Themenlage gäbe natürlich immer irgendwas her, aber es ist mal gut jetzt. Und wie gesagt, also zwei Wochen gibt's jetzt mal keine Big Show. Wahrscheinlich dann in der Woche vor Wimbledon, also in der Woche nach Pfingsten, sind wir wieder zurück. Heute im Programm Martin Konrad, mit dem geht's los. Champions League und, Achtung, ein Semi-Deep Dive in die Untiefen von Sturm Graz. Da müsst ihr durch. Ist überhaupt nicht schlimm, tut gar nicht weh. Sturm Graz im kommenden Jahr in der Champions League Quali. Eine Runde müssen sie gewinnen, dann sind sie wieder in der Gruppenphase, wo sie nicht gegen RB Leipzig gewinnen können, so wie in diesem Jahr. Schade, weil Leipzig nicht dabei ist. So, zweiter Teil. Sven heißt, und der auch noch ein bisschen das Champions League Finale streift, aber wo wir dann natürlich nach England gehen mit Sven. Dann geht's weiter mit Götzi und mit Uwe Semrau zum Handball. Da ist die Anmerkung, wir haben aus logistischen Gründen, weil ich nämlich am Donnerstag mit der fantastischen Deutschen Bahn, ich hoffe, sie gibt mir recht, mit der fantastischen Deutschen Bahn zurück nach München fahren werde. Deswegen mussten wir schon Mittwoch aufnehmen. Und das ist natürlich insofern schade, weil wir da ein paar Spiele aus der Liquimoli HBL nicht mitbekommen. Okay, also das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Anyway. So, dann Motorsport. Eddie Mielke ist zurück vom Schweizer Kreuz und Stefan Weiß-Heinrich ist im ersten und im zweiten Motorsportteil auch dabei. Zweiter Motorsportteil dann mit Stefan Ehlen zur Formel 1. Dann hört euch das bitte an, weil es wirklich sehr, sehr launig ist. Christoph Leuchtenberg und Sebastian Kaiser, zwei Teile. Zuerst Leichtathletik und dann Radsport. Und was die beiden Jungs im Hinterkopf haben, das ist fucking unfassbar. Vor allen Dingen auch bei der Leichtathletik. Da werden Zahlen genannt, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht, dass man sich sowas merkt. Aber ja, vor allen Dingen Christoph Leuchtenberg hat diese Zahlen. Und wenn ich da überlege, wer könnte da mitstinken, dann wäre es sicherlich Heiko Ulder und sicherlich auch Thomas Wagner. Ich habe gehört, Tom Heberlein ist auch ein wandelndes Sportlexikon, aber ich war nachhaltig begeistert von diesen beiden Teilen. So, danach geht's in die National Basketball Association mit Sepp Dumitru Das Finale steht ja schon fest. Letzte Woche ist noch nicht festgestanden, was auch feststeht, die New York Knickerbockers brauchen einen neuen Übungsleiter. Dann werden wir mal schauen, ob wir Schmido und Heiko oder beide ans Rohr bekommen haben. Das ist die Überraschung des Tages. Und hinten raus noch zwei Tennisteile. Zunächst einer mit Philipp Petschner. Beide natürlich live aufgenommen in Roland Garros. Mit Philipp Petschner zuerst ein bisschen über den Nachwuchs, ein bisschen über das Doppel, ein bisschen über das richtige Tennisleben. Und am Ende dann Barbara Klimke, weil hier das große, Barbara Klimke von der Süddeutschen Zeitung, weil hier das große Thema ist, warum denn keine Frauenmatches in der Night Session angesetzt werden. Das alles in der Big Show 714. Wie gesagt, die letzte vor einer Pause. Es ist die Big Show 714, sehr verehrten Damen und Herren, und wir erreichen Martin Konrad, Sky Austria, auf dem Weg, hoffentlich in den Urlaub. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen. Nein, noch ist es nicht so weit, auf dem Weg ins Büro in Wien, aber alles gut. Aber war bei dir nicht so offensichtlich.
Naja, ich belege die Stimme, ich arbeite.
Hast du Alcaraz Einzug ins Halbfinale gefeiert?
Also ich bin nach wie vor geplättet, wie er gespielt hat, der Kalitos, aber der vierte Almdudler war dann zu viel für mich. Manchmal ist es so. Manchmal ist es nicht so viel. Der Zuckerschock war zu groß. Martin, lass uns zurückblicken bitte auf den letzten Samstag. Ich habe die Feierlichkeiten hier in Paris hautnah mitbekommen. Es war nicht immer erfreulich. Aber was erfreulich war, war natürlich das Spiel von PSG. Und wenn man jetzt das ganze Jahr zurückblickt, die ganze Champions League Saison, dann haben sie zu Hause gegen Liverpool Pech gehabt. In Liverpool haben sie Glück gehabt, aber ansonsten darf man und kann man und muss man sagen, dass die beste Mannschaft 2024, 2025 die Champions League gewonnen hat.
Würde ich auch so zusammenfassen. Es hat sich wieder mal gezeigt, entscheidend ist, wer im Frühjahr performt. Der Herbst war natürlich überschaubar, war auch eine Findungsphase, war mit dem Spiel noch dazu in Salzburg im Dezember in der Ligaphase und dem 3:0 Auswärtssieg. Ab diesem Zeitpunkt hat es wirklich hervorragend funktioniert. Dann gab es eben Siege insgesamt gegen 4 englische Teams. Also das muss man auch einmal betonen, gegen Teams aus der stärksten Liga der Welt. Und du hast Liverpool angesprochen. Ich meine, dass man das Heimspiel verliert, das passiert ja auch nur einmal in 10 Versuchen, dass man so ein Spiel verliert. Insofern könnte man sagen, im Rückspiel war dann die Gerechtigkeit wiederum zurück, auch wenn es natürlich dann mit einem Elfmeterschießen glücklich war. Aber es ist eine Mannschaft, die im Frühjahr dann einfach gezeigt hat, wozu sie im Stand ist. Hungrig, ideal zusammengestellt. Das da, möchte ich fast sagen, ist das Team oder, wenn man es dann noch anders ausdrücken möchte, der Trainer, Luis Enrique.
Ja, der hat sich jetzt hier in Paris so geäußert, dass Herr Ousmane Dembélé sagt, dass er er hat vorgeschlagen, dass Ousmane Dembélé den Ballon d'Or bekommt, weil er eben auch mannschaftsdienlich spielen würde. Ich weiß gar nicht, er hat jetzt kein Tor geschossen in München. Es war natürlich auch ein Spielverlauf, wie er nicht besser sein kann, dieses brillante erste Tor. Und dann mit ein bisschen Glück das zweite Tor. Wollen wir Dembélé vielleicht doch ein kleines bisschen herausheben oder ist es wirklich so, dass das einfach wie ein Schweizer Uhrwerk ist, das natürlich hinten mit Donnarumma beginnt?
Ja, es ist, genau, könnte man auch so sehen. Man kann eben die gesamte Mannschaft sehen, die auch in der Defensive hervorragend besetzt ist. Ich meine, mit Baccio, das ist ja auch eine sensationelle Geschichte, der kommt da aus der deutschen Bundesliga und wird jetzt Champions League-Sieger in der ersten Saison. Aber die beiden Außenverteidiger mit Hakimi, mit Mendes, das sind also herausragend, wie die defensiv und offensiv arbeiten. Allein das 1:0, Hakimi ist dann in der Position eines Mittelstürmers. Ja, das ist aber der Rechtsverteidiger. Da sieht man schon, welchen Offensivdrang die haben. Das Mittelfeld ohnehin top besetzt, auch noch dann auf der Ersatzbank, wenn Spieler wie Zaire Emery oder auch Lee, der Südkoreaner, die ja alle auch noch sehr jung sind, aber schon in der Saison davor über die meiste Einsatzzeit verfügt haben, jetzt im Moment sozusagen auf der Bank sitzen und vorne großes Angebot. Barcola auch nur auf der Bank, um ein Beispiel zu nehmen, von Gonzalo Ramos spricht gar niemand. Und weil du Dembélé ansprichst, ja, er hat ein hervorragendes Frühjahr gespielt. Ich durfte mit Didi Hamann das Finale kommentieren, der hat gesagt, er sieht im Moment auch keinen anderen Spieler, der den Ballon d'Or bekommen könnte, wenn er jetzt die bisherigen 5 Monate als Maßstab heranzieht.
Das heißt, Didi Hamann hat Lamine Yamal noch nicht spielen gesehen in diesem Frühjahr. Sehe ich das richtig?
Das ist richtig, aber meistens geht es dann oft eben auch an einen Spieler, der vielleicht auch den ganz großen Erfolg geholt hat. Der hat ja auch übrigens ein Tor oder mehrere Tore mit eingeleitet, also auch wenn er selbst keines erzielt hat beim Finale Dembélé, aber er hat ja 25 Tore allein im Kalenderjahr 25 erzielt. Ich glaube, nur Mbappé etwas mehr. Das heißt, da sieht man dann schon auch, wie wichtig er für diese Mannschaft dann auch war, wenn es darum ging, auch die Treffer zu erzielen. Im Übrigen muss man sagen, dass Lamal ein hervorragender Spieler ist, darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Diese Wahl ist ja auch immer eine, die natürlich sehr subjektiv ist. Was ich dann die Hammer auch noch geantwortet habe, ist hoffentlich wird Vini Junior und Real Madrid würden dann eine Wahl von Dembélé oder von Jamal auch akzeptieren sind. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Naja, Dembélé würden sie nicht akzeptieren, weil der hat ja bei Barcelona gespielt. Und das ist ja die Geschichte bei der Rodri-Wahl war ja auch, warum hat er das bekommen? Aus meiner Sicht, weil er eben auch Europameister mit Spanien geworden ist. Ist ja meistens so, ja.
So ist es.
Fabian Cannavaro 2006 war wahrscheinlich nicht der beste Kicker der Welt, aber er ist halt mit Italien Weltmeister geworden.
So ist es. Und das ist auch ein Mannschaftssport. Aber wie gesagt, mit Real, das war jetzt mit Augenzwinkern gemeint, weil die sich das letzte Mal ja doch sehr, finde ich, nicht wirklich sehr seriös da verhalten haben nach einer Wahl, nur weil sie der Meinung sind, ihr Spieler ist der bessere, das ist ja relativ alles. Ja,
haben sich aufgeführt, um es auf den Punkt zu bringen. Was mich ein bisschen überrascht hat, man sagt ja immer, und ich höre es gar nicht so gern, aber dass man versucht, zwischen die Linien zu kommen. Und wenn man da gerade in der ersten Hälfte das gesehen hat, da stellt Inter zwei Viererketten im Grunde genommen auf, aber PSG hat es völlig problemlos geschafft, hinter die erste dieser beiden Ketten zu kommen und dann war es halt 3-4, das haben sie ausgenutzt. Muss sich Inter da irgendeinen Vorwurf machen, weil ich erinnere mich auch an Inter-Zeiten, wo die halt einfach ja zu 8 hinten gestanden sind, wo eben nichts durchgegangen ist.
Wollen wir das Positive sehen, das ist natürlich eine herausragende Leistung war von einer Mannschaft, die enorm hoch attackiert, die balltechnisch unglaublich sicher agiert, die teilweise ja spielt, wie wir sagen, in Österreich wie in der Halle, ne, in der Stadthalle, so wie sie da den Gegner sich hergerichtet haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, ja, es gab ja auch Kritik. Inter hat gerade in diesem Finalspiel, jetzt sage ich einmal, die waren trotzdem chancenlos gewesen, auch wenn der Thuram vielleicht das 1-2 köpfelt, aber Inter hat eigentlich durchgehend, vor allem in der ersten Hälfte, versucht, das Spiel von hinten über Sommer und die Verteidigung aufzubauen. Und wurde sehr früh, sehr hoch in der eigenen Verteidigungszone attackiert. Das hätte man vielleicht einmal ein bisschen umgehen können und entlasten können, indem man einfach einmal die hohen Abschläge macht auf Thuram. Ja. Diese Kritik gab es während des Spiels, die Kritik gab es natürlich auch danach, um vielleicht eben so auch den Gegner etwas weiter vom Tor wegzubekommen, dass er eben dann wieder ein bisschen länger braucht, um wieder vor Sommer zu sein. Also diese Kritik muss man sich wahrscheinlich gefallen lassen. Glaube aber nicht am Ende, dass sich da etwas geändert hätte, wer tatsächlich dann auch Sieger ist und wurde.
Ja, jetzt bin ich wie gesagt hier in Paris. Ich hatte schon den Eindruck, da gibt es ja diesen Spruch, ici c'est Paris. Ich hatte schon den Eindruck, dass sich in dieser Stadt sehr viele Leute mitgefreut haben, also von wegen Retortenclub, das stimmt ja in diesem Fall ja auch nicht ganz, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist PSG verstanden aus einer Vereinigung zweier Clubs, war lange nicht gut gelitten, aber dann ist eben das große Geld aus Katar gekommen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass diese Euphorie echt ist, es haben natürlich, mischen sich dann Leute drunter in diese Siegesfeiern, die mit Fußball genau nichts zu tun haben, sondern einfach nur randalieren möchten. Aber kannst du mit dieser Kritik immer noch was anfangen? Ich meine, Inter Mailand war, glaube ich, über Jahrzehnte, war es nicht Herr Moratti, der Zigarettenbaron, dem Inter Mailand gehört hat. Der AC Mailand war bei Silvio Berlusconi. Damals haben das alle spannend gefunden, dass da ein Besitzer ist, der unheimlich viel Kohle hat. Jetzt sind's halt die Kataris. Kannst du mit dieser Kritik, die immer noch an PSG geübt wird, vielleicht zu Recht was anfangen?
Also was die Ausschreitung betrifft, brauchen wir ja gar nicht diskutieren, dass da einige das auch als Ventil benutzen, um ihren Frust loszulassen. Das hat jetzt nichts mit dem Fußball zu tun, das ist ja nur sozusagen der Anlassfall. Eine, sagen wir mal, lockere Stimmung, um daraus auch dann vielleicht den Frust abzuladen. Das würde ich jetzt einmal als ein eigenes Kapitel bezeichnen. Was Paris betrifft, ja, der Club ist 55 Jahre alt, aufgrund einer Fusionierung im Neu entstanden. Das ist das eine, aber das war ein Club, der auch in den Anfängen, obwohl er sehr jung ist, natürlich schon sehr viel Unterstützung bekommen hat, teilweise von Medienkonzernen und so weiter und deshalb auch zu den Besten in Frankreich schon in den 80er und 90er Jahren gehört hat. Aber natürlich mit dem Einstieg der Kataris, die ja über 4 Milliarden Euro in nicht einmal jetzt sind es 13, 14 Jahre investiert haben, gab es natürlich auch andere Ziele und gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Man hat es eh versucht mit vielen Stars, hat nicht funktioniert. Jetzt, wir haben es gesehen, mit einem faszinierenden Fußball, mit hochtalentierten Spielern geht man einen anderen Weg, hat gleich in der ersten Saison mit diesem Weg auch ohne Mbappé die Champions League gewonnen. Und ich würde mal sagen, das Spannende an der Geschichte ist, da gibt noch viel mehr, weil das ist eben auch ein Club, der ja diese Spieler halten kann. Es gibt ja oft Vereine, wo man dann sagt, der will dann noch zu Real, ja, oder der will vielleicht noch zu Paris. Aber in dem Fall, die sind schon dort. Das heißt, wenn diese Mannschaft so ist, wie sie ist und sich weiterentwickelt, dann erwartet uns da in den nächsten Jahren weiterhin hohes Niveau und natürlich die Möglichkeit, dass die sehr viel holen. Und zu Inter noch ein Gedanke, auch das hast du völlig richtig gesagt. Übrigens, der Vater von Moratti war ja schon in den 1960er Jahren der Boss von Inter Mailand. Da gab es ja die ersten beiden Meistercup-Erfolge. Das heißt, das ist ja nur an den Sohn auch im weitesten Sinne weitergegeben worden. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das Geld ist dann zwischendurch aus China gekommen. Jetzt kommt es halt von einem amerikanischen Investment-Team Oak Tree. Und trotzdem lassen die eigentlich den Italienern dort Morata und Javier Zanetti ziemlich freie Hand. Also, ich glaube, das ist international. Du wirst nicht drum herum kommen. Ob es Kataris sind, Saudis, Amis, Chinesen oder Red Bull. Irgendwer muss es zahlen, sonst wird es nicht funktionieren.
Ja, in Österreich hat Frank Stronach das vor vielen Jahren.
Ja, aber der ist jetzt schon über 90. Der macht das jetzt nicht mehr.
Ja.
Die Austria ist in anderen Händen.
Ja. Manche sagen in besseren Händen. So, das ist jetzt ein etwas clumsy Übergang, aber wir müssen schon noch mal ganz kurz, oder ich möchte gern mit dir, ich habe letzte Woche mit dem Peter Meutze hier schon, aber da haben wir mehr in der Vergangenheit uns ein bisschen gesuhlt, natürlich den Meistertitel von Sturm angesprochen. Jetzt, Martin, ist meine Frage an dich, wird da ein Stein auf dem anderen bleiben? Ich habe gesehen, ein paar junge Spieler sind gekommen, einer aus Dänemark, glaube ich, einer von Leverkusen. Ich kenne beide nicht. Ich habe halt schon, ich weiß nicht, ob ich eine Befürchtung habe, aber wie groß wird der Umbau in dieser Mannschaft sein, die ja noch nicht fix für die Champions League Gruppenphase qualifiziert ist?
Gut, das Playoff ist natürlich Ende August, das heißt, wir können uns jetzt auch anders sagen, da sind praktisch noch 2,5 bis 3 Monate Zeit. Die Meisterschaft beginnt am 1. August. Also, ich würde sagen, abwarten. Fakt ist, die Mannschaft wurde ja schon umgebaut. Man hat im letzten Sommer 2 Stammspieler verloren, mit Affengruber, der übrigens jetzt in die Primera Division in La Liga aufgestiegen ist, mit Elche, der ist ja nach Spanien in die 2. Liga gewechselt, hat Brass verloren und hat im Winter dann mit Gazibegovic und Birev 2 weitere Spieler verloren. Also 4 Stammspieler und ist trotzdem Meister geworden. Mit Bauchweh, auch vielleicht, weil die Konkurrenz nicht gut genug war. Ich würde mal sagen, all das, was ich bis jetzt mitbekommen habe und was möglich ist, nämlich, dass noch 2, 3 weitere Stammspieler, vielleicht Kitaschwili, Böwing, Johnston, der ja mittlerweile eben im Frühjahr Stammspieler war, die Mannschaft verlassen, macht die Sache nicht einfacher. Und die neuen Spieler, ja, das sind Talente. Da ist jetzt keiner, wo man sofort sagen kann, der wird den einen oder anderen 1:1 ersetzen. Hüttrich geht, wobei ich sage, in der Defensive musste ohnehin etwas passieren, weil die war jetzt dann trotzdem auch sicherlich ein Punkt, wo man nachjustieren sollte. Also ich würde sagen, die Veränderung im Vergleich zum Team aus der Meistersaison 1, also 23/24, die wird jetzt dann zu Beginn 25 groß sein. Da wird es nicht mehr allzu viele Spieler geben. Was das dann ergebnistechnisch bedeutet, das ist Kaffeesud lesen. Wird auf alle Fälle wieder eine spannende Saison. Ich habe schon im Jänner gesagt, für Sturm wird es nicht einfach, die Meisterschaft, den Titel zu verteidigen. Ich würde es jetzt wiederholen für die kommende Saison.
Wer mir natürlich sehr, sehr schmerzend fehlen wird, ist der Tormann. Weil auch wenn der junge Nachwuchsmann, der angeblich die Nummer 1 werden soll, in der Champions League schon gespielt hat, in den habe ich herzlich wenig Vertrauen, einfach weil er ein Kopf kleiner ist. Wie siehst du diese Position? Da war ja Andreas Schicker eigentlich ein Fuchs, dass er jedes Mal wirklich überragende Leute geholt hat.
Ja, da gab es ja jedes halbes Jahr einen anderen, weil er auch Skerpen ja dazwischen operiert wurde und dann ja letztes Jahr im Frühjahr auch gefehlt hat. Also ich würde sagen, die Deuterposition Ist jetzt, glaube ich, die am wenigsten spannende, denn mit Kutjakov gibt es einen russischen 21-Team-Goalie. Die Russland ist natürlich momentan nicht mehr so bei uns im Blickpunkt, aber der Bursche ist eben schon gekommen vor 1,5 Jahren und der hat das Potenzial, weil ausgewählt wurde ja auch noch von Andreas Schick und dem Tormann-Trainer von Stefan Loch, der auch für die Auswahl aller anderen Torhüter, die beim SK Sturm in den letzten Jahren gespielt haben, hauptmitverantwortlich ist. Das heißt, egal ob es Scherpen war, ob es, man vergisst so schnell, wie die anderen geheißen haben, der eine Jaros hat geheißen und dann war noch ein anderer, der auch von Arsenal geliehen wurde. Also ich finde, das Thema Torhüter macht mir im Moment aus der Sicht vom SK Sturm die wenigsten Gedanken, denn ich glaube, mit Kutjakov hat man einen, man hat auch noch den ein oder anderen Nachwuchstorhüter, der auch in den Nachwuchsnationalteams spielt. Und da glaube ich, da könnte man ebenso nachjustieren. Ich finde eher, dass die Hauptposition an Innenverteidigung möglicherweise dann auch bei einem Kitaschwili-Abgang und vor allem auch der Sturm dann die Themen sind, die Sturmfans am meisten beschäftigen.
Nur ein kleiner Nebenaspekt, aber war Andreas Schicker in irgendeiner Art und Weise in diese Meisterfeierlichkeiten, war er dort? War er, also involviert wird er nicht, aber war er dort? War er eingeladen? Weil es ist ja sein Team und Christian Ilze im Grunde genommen auch.
Ja, die haben ja beide einen wesentlichen Anteil, richtig. Nein, ob sie eingeladen waren, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber da sie ja erst eine Woche zuvor den Klassenhalt mit Hoffenheim geschafft haben, haben beide diese Meisterfeier verfolgt, aber sie waren beide auf Urlaub und nicht in Österreich oder in Deutschland. Ich glaube aber auch, dass sie da dem aktuellen Team auch das nicht irgendwie in einer, ja, wie soll man es bezeichnen, streitig machen wollten oder diesen Erfolg auch, diesem Team auch überlassen wollten. Denn jeder weiß es trotzdem, der sich mit dem SK Sturm beschäftigt, dass diese Mannschaft auch noch die Gene hatte von Christian Ilzer, gerade was die Motivation, diese Leidenschaft, die Gier betrifft, das hat auch Jürgen Säumel betont. Und diese Abläufe, Mechanismen, das war alles noch bei Ilzer natürlich noch, auch nach 4 Jahren Ilzer bleibt viel hängen und das Team zusammengestellt wurde ja praktisch von Andi Schicker, denn wenn ich mich richtig erinnere, jetzt was die letzten Spiele betrifft, von den Neuerwerbungen waren jetzt ja nicht allzu viele, die der Barentzen gebraucht hat. Also insofern, ja, es ist ein Erfolg aller, die da für diese Meisterschaftssaison verantwortlich sein.
Gut, dann I let you go on this one. Österreich startet am Wochenende in die WM-Qualifikation gegen Rumänien. Ich bin vorsichtig pessimistisch, Martin. Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe kein wahnsinnig gutes Gefühl. Wie ist die Ausgangslage? Auf wen können wir zurückgreifen? Und vor allen Dingen, wer soll die Tore schießen?
Ja, ich könnte jetzt dir vollinhaltlich zustimmen. Also es ist ohnehin schwierig nach einer langen anstrengenden Saison, nach 2 WM-Quali-Spiele. Gut, gegen San Marino spielt man auch noch. Das ist glaube ich, die sind die letzten im gesamten Ranking in der UEFA. Also da sollte man dann doch 3 Punkte machen, egal mit wem. Aber Rumänien ist gleich mal ein echter Gradmesser. Noch dazu hat Rumänien ja schon gegen Bosnien im März verloren, wo Österreich noch in der Nations League gespielt hat. Das heißt, da sind 3 Punkte nicht beim Heimspiel in Wien am Samstag. Und es ist in der Tat eine große Herausforderung, weil ja viele sagen, das ist ein Selbstläufer. Würde ich mal nicht so sehen. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie da hier erstens die Aufstellung sein wird, wie auch die taktische Variante, die taktischen Zugänge sein werden gegen ein Team, das natürlich auch weiß, Rumänien, dass sie nicht verlieren dürfen, denn dann ist der Zug abgefahren für sie, für die Rumänen, weil sie eben schon gegen die Bosnier auch verloren.
Ja, also für mich ist Bosnien da irgendwie der Dark Horse, auf das auch keiner aufpasst, aber das werden wir dann sehen. Fantastisch. Martin, ich danke ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 714. Danke, Martin Konrad.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 714 geht weiter. Sie geht weiter mit Fußball, sie geht weiter mit, wie alle 2 Wochen. Ich freue mich sehr, auch in dieser Woche Sven Heist in der Leitung zu haben. Guten Morgen, Sven.
Grüße, Jens. Hallo.
Ja, der Martin Konrad hat ja schon ein bisschen und natürlich völlig zu Recht PSG gepriesen. Der Martin hat PSG oft gesehen. Du hast sie öfter gesehen. Ich bin in dieses Finale Na doch, ich allein wegen Luis Enrique hatte ich schon starke Sympathien für Paris. Ich weiß nicht, ob du Sympathien gehegt hast, aber irgendwo, du hast es schon sehr, sehr früh vorausgesagt, Sven, dass PSG die beste Mannschaft ist und ich hoffe, du hast dich bestätigt gefühlt.
Ach, ich habe einfach das Fußballspiel genossen, weil ich glaube, das gibt es dann selten zu sehen, dass eine Mannschaft in so einer Perfektion eine Darbietung liefert. Also wenn schon verlieren aus Sicht von Inter Mailand, dann doch in dieser würdevollen Art, dass ein Gegner dann einfach so berauschend Fußball spielt, dass man das dann vielleicht leichter akzeptieren kann, als wenn es vielleicht eine knappe Niederlage geworden wäre. Für mich ist PSG so ein bisschen das Sinnbild des aktuell modernen Fußballs, wohin vielleicht auch der Fußball steuert, zum einen im Hinblick auf das Alter der Mannschaft. Jahrelang hieß es dann doch, dass man eine gewisse Erfahrung benötigt im Team. Ich glaube, diese junge PSG-Mannschaft hat gezeigt, dass das vielleicht auch ein bisschen überholt ist und dass auch diese jungen Spieler, die nachkommen, mittlerweile schon so gut gelehrt und erfahren sind, dass sie dann auch auf diesem Niveau bestehen können. Und zum anderen besticht diese PSG-Mannschaft dadurch, dass sie einen kompletten Fußball liefert. Ich glaube, das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, weil natürlich sind sie in der Lage, so herrliche Tore zu erzielen wie das erste gegen Inter Mailand. Aber diese Mannschaft darauf zu reduzieren, dass sie nur einen guten Ballbesitzfußball spielen kann, das ist dann deutlich zu kurz, denn sie haben ganz andere Facetten. Sie können genauso verteidigen, sie können Kontertore erzielen, umschalten oder auch einfach mal 10, 15 Minuten überstehen, in der sie die Spielkontrolle abgeben müssen. Ich finde, Enrique hat es geschafft, dass eben diese Mannschaft von allen Seiten her besticht und damit sind sie so ein bisschen auch ein Vorbild geworden für Mannschaften in der neuen Saison vielleicht.
Ja, und eine junge Mannschaft, Martin hat das vorhin ja auch gesagt, wie du auch, die Spieler auch halten können und dennoch, diese Saison hat er dann doch gezeigt, am Ende ist es ein Crapshoot. Ja, weil immer was passieren kann. Barcelona hätte im Finale sein können, wenn Yamal in Mailand dieses, was war es, das 4-2 wäre es gewesen, macht. Die Bayern hatten gute Chancen, also Garantien gibt's keine, Sven, aber ich finde, das ist an der Champions League eigentlich das Schöne, weil im Herbst waren wir uns, glaube ich, einig, dass Liverpool die beste Mannschaft Europas ist, die dann ausgeschieden sind und ich glaube, wir müssen uns nicht darauf einstellen, dass die nächsten 3 Jahre PSG die Champions League gewinnen wird.
Natürlich hast du in so einem Verlauf des Turniers immer Momente, wo es in andere Richtungen gehen kann. Die hatte ja auch PSG, wenn man zurückdenkt an das Elfmeterschießen gegen Liverpool oder auch an die Partie auswärts bei Aston Villa, die hätte kippen können, ebenso wie das Halbfinale gegen Arsenal. Das liegt in der Natur der Sache, weil dafür sind die Mannschaften in der Spitze zu eng beieinander. Dass PSG aber all diese engen Momente am Ende für sich entschieden hat, das ist halt kein Zufall, sondern das zeigt eben die Qualität der Mannschaft und wie gestanden sie ist. Und sie kicken in dieser Besetzung ja jetzt fast 2 Jahre zusammen. Luis Enrique ist 2 Jahre zusammen und er hat das sukzessive aufgebaut. Und in dieser Saison hat sich eben bewiesen, dass die Grundlage von PSG das Mannschaftsgefüge ist und darauf dann diese enorme individuelle Klasse, die wir auch im Finale gesehen haben von Spielern wie Dembélé, Doué, Kvaratskhelia und dem wunderbaren Mittelfeld um Vitinha herum. Und in gewisser Weise haben sie das auch ausgestrahlt, wenn du den Trainer Enrique nimmst, dieses Selbstbewusstsein, das ist ihm eigen und das ist wird vielleicht manchmal als ein bisschen arrogant wahrgenommen, aber ich finde es eher sehr angenehm, wie überzeugt er ist von seiner Mannschaft und auch von sich und dieses Finale hat sie in ganzer Form bestätigt.
Das sage ich jetzt, Luis Enrique, wenn man sieht, was er alles gewonnen hat, nämlich die Champions League mit 2 unterschiedlichen Teams. Er hat mit Spanien, korrigier mich bitte, ich meine die Nations League gewonnen, kann man natürlich sagen, okay, das interessiert niemanden, aber trotzdem. Ich finde, er hat auch mit der spanischen Nationalmannschaft einen sehr, sehr starken Fußball spielen lassen. Denkst du, dass in England die großen Vereine da auch mal anfragen? Weil gut, ich meine, er wird wahrscheinlich in Paris in seinen Vertrag mittlerweile reinschreiben können, wie viel er gerne verdienen möchte, aber vielleicht sucht er mal eine andere Herausforderung. Oder ist Luis Enrique in England eigentlich überhaupt kein Thema?
Ich glaube, ein Trainer, der die Champions League gewinnt, ist überall ein Thema. Momentan sehe ich jetzt allerdings keine freie Stelle in den Top-Clubs der englischen Mannschaften. Und auch Enrique, glaube ich, hängt zu sehr an seinem Projekt bei PSG, als dass er das jetzt Hals über Kopf verlassen würde. Ich glaube, er hat da jetzt eine Mannschaft zusammengebastelt, du hast es eben erwähnt, die in der Lage ist, auf Jahre hinaus zu dominieren oder immerhin um die Champions League mitzuspielen. Spannend wird bei PSG sein, ob sich durch diesen Erfolg eventuell in der Mannschaft Verschiebungen ergeben, dass vielleicht doch der ein oder andere Spieler in Zukunft ein größeres Ego vor sich herträgt und damit vielleicht das Mannschaftsgefüge gefährdet, ob sich eventuelle Eitelkeiten herausbilden. Wie viel Lust hat diese Mannschaft, nächstes Jahr wieder die Ligue A in Angriff zu nehmen, die man in der vergangenen Saison ohne jede Niederlage absolviert hat? Lässt jetzt ein bisschen auch dieser Hunger nach der Champions League nach, nachdem man es gewonnen hat? Oder sagt man sich, nein, man will unbedingt noch einen zweiten und dritten Titel haben, wie es zum Beispiel Manchester City jetzt unter Pep Guardiola nicht geschafft hat? Ich glaube, das sind die Fragen, die sich Luis Enrique beschäftigen. Und so wie ich ihn kenne, würde ich annehmen wollen, dass er mit PSG vorhat, durchaus nochmal den einen oder anderen Champions League-Titel nachfolgen zu lassen, um dann diese Mannschaft nicht nur als ein Phänomen von 2024, 2025 stehen zu lassen, sondern vielleicht auch über Jahre hinaus.
Gut, gehen wir auf die Insel. Wenn ich mir diese Transfergeschichte zwischen Florian Wirtz und dem FC Liverpool anschaue, Sven, dann fällt es mir schwer, das Ganze zu beurteilen. Ja, gibt's da Zweifel, weil noch nichts unterschrieben ist, oder ist das einfach ein sehr erwachsener, natürlicher Prozess, der halt einfach ein bisschen dauert, bis dann ein Club wie Liverpool mit dieser Ownership Group einfach 130 Millionen Euro überweist?
Ich glaube, dass die Dinge zwischen Florian Wirtz und dem FC Liverpool besprochen sind. Und zwar so besprochen, dass sich da zwei seriöse Parteien verabredet haben und es daran nichts mehr zu rütteln gibt. Bezüglich der Ablösesumme halte ich es für den ganz normalen Lauf der Dinge. Bayer Leverkusen hat sehr früh gesagt, dass sie 150 Millionen haben möchten. Liverpool hat akzeptiert, dass Florian Wirtz viel Geld kosten wird. Und natürlich versuchen sie in England diesen Preis zumindest ein wenig zu drücken. Also jetzt einfach nur 150 Millionen hinzulegen, das wäre dann doch etwas plump. So, jetzt sind sie, glaube ich, mit 130 eingestiegen, was schon ein extrem hohes Gebot ist. Und dann versuchen sie wahrscheinlich, dass man sich in der Mitte trifft. Wenn Leverkusen sehr hart bleibt, könnte ich mir auch vorstellen, dass Liverpool dann am Ende bereit ist, die Gesamtsumme hinzulegen, weil man eben in den Verhandlungen soweit schon fortgeschritten sind. Und so wie das bislang abgelaufen ist, war das relativ respektvoll. Und ich glaube, dass sie da letztlich auch zu einer Einigung kommen werden, weil Leverkusen indirekt davon profitiert, dass Wirtz vielleicht nicht zum direkten deutschen Konkurrenten Bayern München geht, sondern ins Ausland, und man vielleicht das auch indirekt an Florian Wirtz schuldig ist, nachdem er sich da sehr klar positioniert hat, dass Liverpool seine absolute Wunschlösung ist.
Na, jetzt hat in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube, der Christoph Knehr war's, dieses ganze Prozedere auch beschrieben, dass Florian Wirtz in München war, dass es wohl eine Präsentation von Vincent Kompany gegeben hat, und Kompany wäre danach schon eher skeptisch gewesen, dass Wirtz zu Bayern kommen möchte. Und andererseits muss ja Arne Slot ihm was gezeigt haben, was ihn total überzeugt hat. Jetzt, wenn ich ein kleines bisschen Wasser in den Wein schütten darf, Florian Wirtz ist ein herausragend guter Fußballspieler, war aber schon nicht nur einmal verletzt. Gut, für einen, ich glaube, es war ein Kreuzbandriss, das eine Mal, wo er länger raus war. Da kann natürlich keiner was dafür. Aber wird er bei Liverpool schon bald wirklich diese prominente Rolle einnehmen können, die diese gigantische Ablösesumme, die es dann werden wird, rechtfertigt?
Wenn du das immer im Voraus wüsstest, dann würde jetzt Liverpool entweder sagen, wenn das so kommt, wir geben die 150 Millionen aus, und wenn sie wüssten, dass es nicht so kommt, dann würden sie sich die sparen.
Ja, klar.
Ich würde mal behaupten, dass diese Transferabteilung von Liverpool zu der ohnehin schon sehr gründlichen Recherche bei Florian Wirtz noch mal ein bisschen was draufgelegt haben und sie sich sehr, sehr sicher sind, dass es genau der Spieler ist, den sie benötigen. Vielleicht erinnerst du dich an den Abgang von Philippe Coutinho zurück damals. In der Situation war es so, dass Liverpool mit Coutinho einen exzellenten Spielmacher hatte und den wollte man eigentlich unbedingt behalten. Nur damals war man finanziell nicht in der Lage, Coutinho zu behalten und dazu noch einige andere notwendige Transfers zu tätigen. Sprich, damals hat man dann sich dazu durchgerungen, Coutinho für viel Geld abzugeben, um dieses Geld dann zu verwenden, um Spieler wie Mohamed Salah oder Virgil van Dijk auf Jahre hinaus zu finanzieren. Nun sehe ich Liverpool in einer Position, wo man diese anderen Baustellen geschlossen hat, also schon Spieler hat wie Van Dijk und Salah, und dann zusätzlich sich noch den Florian Wirtz leisten kann. Wenn dem so kommen sollte, dann glaube ich, ist es von Liverpool ein sehr deutliches Zeichen, dass sie jetzt auf Jahre hinaus um alle möglichen Titel mitspielen möchten und es nicht nochmal so kommen sollte wie unter Jürgen Klopp, dass man nach einem großen Erfolg, wie zum Beispiel der Meisterschaft 2020, dann ein Jahr erlebt, das von eher durchschnittlichem Erfolg geprägt ist, wo man vielleicht sogar auch um die Qualifikation für die Champions League kämpfen muss. Mit Würz zusammen würden sie nochmal ein Extra erhalten, mit dem ich sie dann in einer Situation sehe, wo ich glaube, dass es sehr schwer wird, sie dann bei allen Unwägbarkeiten mit eingegriffen in den nächsten Jahren dort aus dieser Champions League zu verdrängen. Ich glaube, deswegen ist Liverpool auch bereit, so viel Geld zu investieren, weil sie das dann als eine langfristige Investition in die eigene Mannschaft und auch in die eigenen Champions League-Ambitionen sehen.
Dann, wenn wir schon im Klein-Klein sind, hätte ich auch noch eine Frage zu Trent Alexander-Arnold. Du siehst den Woche für Woche, ich nicht. Wie sehr wird er Liverpool fehlen und ist er wirklich, also ich habe gelesen, Real Madrid sagt quasi, he's the missing piece, ja, das sie gerade noch brauchen, damit sie wieder ganz, ganz stark werden. Ist da einfach, weil nicht so viel los war, wurde da ein großer Bohe drum gemacht oder ist Trent Alexander-Arnold wirklich ein Spieler, der, Achtung, einen Unterschied ausmachen kann?
Der kann einen Unterschied ausmachen, deswegen schmerzt es ja auch so sehr, dass der von Liverpool zu Real Madrid geht und ich glaube, dass es am Ende zu so einem Drama wurde, lag dann vor allem daran, dass halt Trent Alexander-Arnold schon seit 20 Jahren im Verein ist. Und du weißt ja, wie Liverpool als Club denkt und wie auch die Fans für ihre Spieler empfinden. Und wenn sie dann jemanden haben wie Trent Alexander-Arnold, wo sie die berechtigte Hoffnung hatten, dass der vielleicht ein Leben lang in Anfield bleiben wird, dann sieht man den als ein gewisses Eigentum an. Das ist dann einer von uns. Und dann nimmt man ihm das dann schon sehr verbittert zur Kenntnis, wenn der dann sich von dem eigenen Verein verabschiedet und auch noch zu einem Konkurrenten geht. Ich glaube, das erklärt ein bisschen diese sehr harsche Reaktion gegenüber dem Spieler, als sie ihn dann ja bei einem der Heimspiele ausgepfiffen haben. Interessant ist allerdings auch, wie sehr dann die Fans ihrem anderen säulenheiligen Jürgen Klopp zuhören, als der sich über diese Reaktion sehr beschwert und beklagt hat und verlangt hat, dass man das gerade stellt. Das haben ja die Fans dann auch gemacht und Trent Alexander-Arnold einen persönlichen Abgang beschert. Ich glaube, bei dem Spieler kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel du auf ihn guckst. Wenn du die offensive Qualitäten von ihm nimmst, dann glaube ich, gibt es kaum einen, der einen besseren rechten Fuß im Weltfußball besitzt als ihn. Wenn man sich seine Flanken, seine Zuspiele anguckt, ich glaube, er ist einer der wesentlichen Faktoren, warum Mohamed Salah in den vergangenen Jahren so viel Erfolg hatte. Denn wenn du so einen Passgeber hinter dir hast, dann kommst du natürlich in Situationen, in die du mit anderen Spielern nicht gelangst. Genauso kannst du allerdings auch die Argumentation auch machen, dass es defensiv von Trent Alexander-Arnold vielleicht nicht immer den höchsten Standard Genüge hat. Liverpool konnte das kompensieren. Ich glaube, dass das Real natürlich einfach die Fähigkeiten dieses Spielers gesehen hat und natürlich auch die Tatsache, dass er jetzt mehr oder weniger ablösefrei nach Madrid geht. Und einen Spieler von dieser Qualität für eine einstellige Millionensumme, damit er jetzt schon bei der Club-WM spielen kann, zu bekommen, das ist dann schon auch ein Schnäppchen, das man sich kaum entgehen lassen kann.
Ja, zur Club-WM kommen wir dann gleich noch abschließend. Aber Sven, ich habe gesehen, beim Grand Prix in Barcelona war wohl die gesamte englische Nationalmannschaft anwesend. Ich habe Thomas Tuchel nicht gesehen. Die Engländer spielen am Samstag in Andorra. Das ist natürlich eine Pflichtaufgabe. Die ersten beiden Spiele haben die Engländer gewonnen. Ich finde es sehr pragmatisch. Nicht anders zu erwarten. Jetzt nicht berauschend. Wie gibt's irgendein Thema rund um die englische Nationalmannschaft oder kann Thomas Tuchel tatsächlich ruhig arbeiten?
Das Thema ist die Weltmeisterschaft 2026. Ich glaube, das sieht man momentan sehr deutlich, dass es eigentlich weniger um Andorra und dann das Testspiel gegen Senegal geht und auch nicht so richtig um die Qualifikation im Herbst. Da sagen die Engländer zu Recht aufgrund der eigenen Qualität, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ich habe das Gefühl, dass im Hintergrund momentan viele Vorbereitungen im Hinblick auf das Turnier in einem Jahr laufen. In welchem Quartier bringen wir uns unter? Wie gehen wir mit der vermeintlichen Hitze in Nordamerika um? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Müssen wir da jetzt schon ein Trainingslager einlegen, um mal zu sehen, wie die Spieler reagieren? Reicht es, wenn wir das erst nächstes Jahr im März tun? Wie genau müssen wir unsere Vorbereitungen anlegen? Das ist momentan so das vorherrschende Thema innerhalb des Landes und ich glaube, das, was sie sportlich lösen müssen, ist, wie sie es hinbekommen, dass sie auf einigen Positionen vermeintlich die 5 weltbesten Spieler haben, aber auf anderen Positionen fast niemanden vorhanden. Also wenn du zum Beispiel die Spielmacherposition nimmst, da reden wir über Kaliber wie Bellingham, wie Cole Palmer, Grealish kann das spielen, Madison kann das spielen, morgen gibt es zwei, kann das spielen. Da haben sie eine gigantische Auswahl. Aber auf anderen Positionen, wie zum Beispiel einem natürlichen Strukturgeber im Mittelfeld, einem, der den Takt vorgibt, da haben sie dann auf einmal gar keinen Spieler. Und das ist das große Rätsel, das Thomas Tuchel lösen muss. Und das erwartet man von ihm, dass er dort Ideen einbringt, die vielleicht sein Vorgänger Gareth Southgate nicht hatte. In den ersten beiden Partien war das mehr oder weniger eine Fortsetzung des, was man bisher schon gesehen hat. Und die Frage ist, wann ihm nun Ideen kommen und wie genau er die Mannschaft schon kennt, um vielleicht dann an diesen Nuancen zu schrauben, die England wirklich voranbringen könnte. Und ich glaube, es kommt vor allem auf das Mittelfeld an, dort eine Formation zu finden, die den Qualitäten der Spieler entspricht, aber auch diese so wichtige Position des Ballbesitzgebers, wie ein Vitinha bei Paris Saint-Germain, zu füllen. Denn diese Position liegt den Engländern notorisch nicht. Da haben sie ganz selten Spieler gehabt, die wirkliches Weltklasseformat hatten.
Gut. I let you go on this one. Sven, du wirst bei eben jener Club-WM in den USA sein. Wo wird dann deine Base sein oder wirst du es machen? Wie ich erinnere mich, die Fußball-WM in Russland war für dich auch eine, wo du sehr, sehr viele Meilen gesammelt hast, wenn du nicht alles mit dem Zug gefahren wärst.
Ich glaube, in Amerika beschränkt sich jetzt erstmal darauf, mal keine Meilen zu sammeln. Da kamen jetzt in den vergangenen Monaten schon einige zusammen. Nein, ich werde in New York sein und von dort aus letztlich, glaube ich, das Turnier sehr gut bestreiten, weil ja auch einige andere Spiele in Washington und in Philadelphia stattfinden. Und am Ende spitzt sich das Turnier ja auch in New York zu. Insofern werde ich mir das von dort aus angucken, was auch an den anderen Standorten passiert.
Excellent stuff. Sven, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für diese Woche. Wir melden uns wieder. Jetzt gibt's eine Pause in der Big Show 714.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch!
So, ja, auf die Big Show 714 geht weiter und es geht weiter mit Handball und ich freue mich, dass wir heute wieder beide am Start haben. Zum einen Uwe Semrau, guten Morgen, lieber Uwe.
Hallo, guten Morgen.
Und Markus Götz, servus Götzi.
Ich grüße den sexiest man alive. Also mit der Stimme bist du ganz vorne mit dabei, Jens.
Tja, wer, wenn nicht ich? Sagen ja alle, vor allen Dingen die Männer. Großartig. So, es hat am vergangenen Wochenende ein Endspiel gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Bietigheim gegen meine Lieblingsmannschaft aus Erlangen, wo ich keinen einzigen Spieler benennen kann. Aber, Götzi, wenn ich mir das Restprogramm von Bietigheim anschaue, sie spielen in Leipzig und spielen dann zu Hause gegen Magdeburg. Das letzte Spiel werden sie sicher verlieren. Siehst du noch eine realistische Chance für Bietigheim, die Klasse zu halten?
Es war ein zweifellos sehr wichtiges Spiel, das du angesprochen hast, Bietigheim gegen Erlangen, aber es war kein Endspiel. Ich sehe auf jeden Fall noch eine Chance. Und ich glaube tatsächlich, dass heute, also heute ist Mittwoch, morgen kommt ja die Big Show raus, dass der Abstiegskampf heute entschieden wird. Mein Bauch sagt mir, dass Stuttgart keinen Punkt mehr holt. Und sollte Bietigheim, und ich halte es zumindest für möglich, in Leipzig gewinnen, dann bleiben sie womöglich drin. Ja? Also sie haben diese Chance. Leipzig wird jetzt den Abstiegskampf quasi hauptverantwortlich entscheiden. Warum? Weil Leipzig an den letzten beiden Spieltagen gegen Bietigheim und Stuttgart spielt. So. Das ist übrigens auch nicht gerade dankbar, wenn du im Grunde nichts mehr Großes selbst erreichen kannst. Du hast eine Riesenverantwortung. Schau mal rüber zu den Löwen, wie gut die das hingekriegt haben, gut in Anführungszeichen gegen Stuttgart. Können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das wird sehr interessant. Bietigheim ist nicht ohne Chance in Leipzig, das glaube ich.
Uwe, wie siehst du da ganz unten die Gemengelage? Warum? Ich meine, Leipzig um die sportliche Ehre, ja. Aber ansonsten, und das ist ein Heimspiel, also das sehe ich eher. Du wirst ja deine heimischen Fans nicht enttäuschen und dann gegen einen Abstiegskandidaten verlieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt nichts hinzuzufügen, was Götze da skizziert hat. Leipzig hat auch jetzt ein paar Mal richtig auf die Jacke bekommen. Also die müssen schon ihre Credits da ein bisschen zurückholen und wenigstens solche Mannschaften besiegen. Also das sehe ich auch so.
Ansonsten ist es, dass Bietigheim so lange mithält, ist eigentlich schon eine starke Leistung, wie ich finde, in dieser Bundesliga. Und mit wem sie da zuletzt unten im Topf gelandet sind und dass sie jetzt noch eine Chance haben, ist eigentlich ja was Positives, was man mitnimmt. Natürlich haben sie viele Punkte auch liegen lassen in den letzten Wochen, wie die anderen auch. Aber ich finde, dass sie insgesamt schon eine respektable Saison gespielt haben.
Wie, Uwe, muss man die Saison von Potsdam bewerten, wenn überhaupt? Also man muss sie natürlich bewerten, aber war das erwartbar, dass dann am Ende 6, maximal 10, aber es werden möglicherweise 6 Punkte bleiben, am Ende in der Tabelle stehen?
Werden auch den Erwartungen mehr oder weniger gerecht, dass sie von den Punkten her nicht zweistellig werden. Das hat auch mit dem Start zu tun. Die waren ja lange Zeit auf 0 Punkten. Und ich finde, das war so voll im Soll. Sorry. Da hat man ja schon seit vielen Monaten die Planung für die zweite Liga vorangetrieben. Also und dann stimmt diese Hierarchie wieder in Berlin und sie haben einen Zweitligaklub und können ihre Talente da, glaube ich, einfacher durchschleusen, als wenn du mit einem Auge drauf schauen musst, dass du vielleicht die erste Liga hältst deiner Mannschaft. Na, also das war von Anfang an her, glaube ich, auch nicht geplant.
Also wenn ich euch beide so höre, wenn ich es nicht wirklich besser wüsste, ich würde vermuten, ihr wart gestern Zech.
Ja, Uwe ist spontan nach Paris gekommen und kennt hier natürlich viel mehr Lokale als ich.
In Pigalle.
Ja, man muss mit Uwe Semrau in Paris unterwegs, was soll ich dir sagen, Götzi?
Ich wäre so gern dabei gewesen.
ganz oben, die Füchse Berlin haben noch ein Heimspiel gegen Gummersbach und haben ein Auswärtsspiel und bei den von dir angesprochenen Götzi Rhein-Neckar-Löwen. I don't know. Wenn ich Füchse-Fan wäre, ich bin unfassbar neutral, was die deutsche Handball-Bundesliga angeht. Aber wenn ich Füchse-Fan wäre, ich hätte erstens mal schon Gummersbach spielt überhaupt nicht schlecht in diesem Jahr, aber ich hätte überhaupt keine Lust, dann nach Mannheim zu fahren, mit der Gewissheit gewinnen zu müssen. Aber ist es für diese Mannschaft schon wurscht, wie souverän die jetzt auch am Wochenende gespielt und vor allem, wie sie souverän sie auch Melsungen gepackt haben?
Ja, also ich glaube, das muss im Fokus stehen. Die Berliner erledigen ihre Aufgaben auf eine Art und Weise, die haut einen um. Also wirklich, wenn Berlin im Moment sein Top-Level abruft, dann gewinnen sie die Champions League. Dann gewinnen sie die deutsche Meisterschaft. Dann sind sie die beste Mannschaft in Europa. Das sage ich voller Überzeugung. Natürlich kannst du theoretisch jetzt an diesen letzten beiden Spieltagen nochmal die Flatter kriegen. Ich glaube es nicht. Und was die Gegner betrifft, das sind natürlich zwei richtig gute Mannschaften, Gummersbach und die Rhein-Neckar-Löwen, grundsätzlich. Gegen die auch Berlin unter gewissen Umständen verlieren kann oder unentschieden spielen kann. Keine Frage. Mir fehlt der Glaube. Ich glaube einfach, dass die Berliner jetzt durchziehen. Und bei den Löwen ist es halt so, woher willst du wissen? Also ich weiß es zumindest nicht, was du von den Löwen kriegst. Ich habe so ein wenig den Eindruck, dass nach dem Final Four die Saison beendet war. Ich habe die Löwen gesehen danach in Erlangen, da haben sie eine Nichtleistung gezeigt. Ich habe die Löwen gesehen gegen Stuttgart, wo sie mit 7 zu Hause verlieren, da haben sie eine Nichtleistung gezeigt. Übrigens, nachdem die Mannschaft auf Malle war. Ja, du, die Aufregung bei den Bayern habe ich nicht verstanden, weil ich eh wusste, dass die zurückkommen und Hoffenheim wegballern. Aber die Leistung, die die Löwen nach so einem Ausflug zeigen, das hat's immer schon gegeben. Also seit ich den Job mache, seit über 20 Jahren, dass Mannschaften da hinten raus gute Gelegenheiten, das war die Woche des EHF European League Final Fours, ja, da hatten die spielfrei, die hatten auch, glaube ich, 3-4 Tage ganz regulär frei. Wenn die da irgendwo hinfahren, dann das hat's immer schon gegeben, da muss man keinen riesen Fass aufmachen, aber dann kann ich nicht so eine Leistung zeigen. So. Und jetzt ist es aber so, dass sie natürlich am Sonntag A, Juri Knorr verabschieden und auch Sebastian Hinze und noch eine ganze Menge anderer Spieler. Da ist es, Martinovic ist auch wieder zurück, da ist es natürlich schon denkbar, wenn David Späth nochmal in Laune kommt zum Beispiel, dass sie da nochmal einen raushauen. Ja? Weil grundsätzlich, das hast du ja auch beim Final Four gesehen, in diesem Halbfinale, wo sie gegen Kiel die bessere Mannschaft sind und die Verletzung von Martinovic in das Halbfinale, das Finale kostet, nur die. Da bin ich überzeugt von. Aber jetzt, der Motor war jetzt so weit runtergefahren, dass sie den nochmal so hoch kriegen, um die Berliner zu schlagen, glaube ich auch nicht.
Ich frage mich, Uwe, bei den Bayern, weiß ich schon, die können sich das alles leisten, aber zahlen die Rhein-Neckar-Löwen so gut, dass man da einfach mal, gut, Malle ist jetzt auch jetzt kein purer Luxus, aber das ist mir neu, dass unter dem Jahr einfach mal auch Handballspieler sich einen Friseur in Paris gönnen ums...
Ach Schmarrn, die fliegen mit einem ganz normalen Linienflug nach Malle für 200 Euro. Und lassen sich 3 Tage gut gehen. Also das ist so alt wie das Weihwasser.
Die MT Melsungen, Uwe, hat gegen Eisenach mit einem Tor gewonnen, sind jetzt 2 Runden, also die brauchen noch einen Punkt, dass sie garantiert Dritter sind vor Kiel. Wird man das in Melsungen feiern oder wird man sich denken, das eine Spiel in Berlin, schade, hätte man gerne mitgenommen?
Ja, wir haben ja das ganze Jahr schon immer so ein paar Einschränkungen bei so Mannschaften wie Melsungen und auch Hannover gehabt. Und das hat sich jetzt am Ende ein bisschen bewahrheitet. Melsungen steht brutalst mit leeren Händen da. Und was sie wirklich ins Mark getroffen hat, letztendlich war der Ausfall ihres Torhüters Simic. Der war dann doch nicht selbst mit dem Schambolzen Lichtlein zu ersetzen. das ist sehr, sehr schade, denn ich finde, sie sind damit auch ein bisschen unter Wert geschlagen worden, ne? In den Final Fours und jetzt auch in der Meisterschaft. Klar, du spielst wieder Europapokal, aber das ist ein schwacher Trost und das kann eigentlich nur die Basis sein, um dann nächstes Jahr wieder anzugreifen. Aber es stellt sich dann eben doch so dar, dass so ein gewisses Maß an Erfahrung gefehlt hat. Sie sind sehr gebeutelt worden, auch durch Verletzungsprobleme, nicht nur durch den Torwart, gar keine Frage. Und dann am Ende wahrscheinlich vor Kiel und Flensburg zu landen, das ist sehr respektabel, klar. Aber du bist dann irgendwo in diesem Pulk da vorne drin und ein Titel ist nicht dabei rausgesprungen, finde ich, es ist sehr, sehr schade.
Darf ich nur kurz was zu Melsungen sagen? Das brennt mir wirklich auf der Zunge, oder wie sagt man, wo brennt's?
Ja, ja, passt schon. Unter den Nägeln.
Oder auf der Seele.
Brennt ich weiß es nicht. Liegt ja auf der Zunge und brennt es unter liegt, den Nägeln.
Es brennt
unter
mir.
Unter den Nägeln, genau.
Unter den ich danke euch. Anatomisch leicht verwirrt heute früh. Ich fahre nämlich gleich nach Kassel. Und habe mich mit den Melsungen beschäftigt, nochmal intensiver. Was ich wirklich ein bisschen amüsant finde, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Kollegen. Die haben 1 Punkt Rückstand auf die Champions League und 2 Punkte Rückstand auf die Meisterschaft. 2 Spiele vor Ende. Wir machen die Saison hier schon zu und nicht nur wir. Hab heute früh den Artikel auf der offiziellen Seite der MT Melsungen gelesen, wie auch in der HNA. Ja, also der Zeitung dort, da wird nur noch von Verabschiedungen gesprochen, da wird von perfekter Heimsaison, die haben ja alle 16 Heimspiele bislang gewonnen, wenn sie gegen Lengo heute gewinnen, haben sie die perfekte Heimsaison gespielt. Da wird nicht gesprochen von der Möglichkeit, wir können ja nur in die Champions League kommen oder sogar noch Meister werden, die ja theoretisch noch gegeben ist. Das ist offenbar alles abgehakt. Da denke ich mir, das könnte karmisch schon wieder interessant werden.
Ja, das ist der nordhessische Realitätssinn. Ne?
Also, schon, aber Uwe, jetzt mal ganz im Ernst.
Das ist ein bisschen trockener als im Süden. Ne?
Es wird, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Berlin und Magdeburg nichts mehr liegen lassen. Aber es ist doch nicht ausgeschlossen. Und Magdeburg spielt am Donnerstag, also am Tag des Erscheinen dieses Podcasts, zu Hause gegen Flensburg. Jetzt sind die natürlich auch schon quasi raus aus dem Bereich, wo es wirklich um was geht. Aber grundsätzlich hat ja Flensburg eine Mannschaft, die Magdeburg in der aktuellen Verfassung ohne Gisli Christiansson, der sich wieder verletzt hat, zu beschäftigen. Und die Magdeburger haben jetzt nun wahrlich nicht die letzten Aufgabe, alle mit so souverän gestaltet wie die Füchse, ja? Die hätten fast in Gummersbach was liegen lassen. Die hätten fast jetzt in Lemgo was liegen lassen. Die haben sich zu Hause gegen Eisenach unfassbar schwer getan. Die haben diese Spiele mit einem oder zwei Toren Unterschied gewonnen und da den Sack schon zuzumachen, also mir kommt es etwas verfrüht vor.
Ich glaube übrigens, ja, dass Magdeburg gegen Flensburg heute Abend schon stattfindet, Götze, aber ich kann mich natürlich auch täuschen.
Nein, das ist morgen. Ja, du hast vollkommen recht. Heute Mittwoch ist Magdeburg Flensburg, morgen Donnerstag ist Berlin gegen Gummersbach. So ist es.
Mein Gefühl insgesamt, Uwe, ist ja, auch wenn Magdeburg jetzt und auch die Füchse in den letzten Wochen die Spiele gewonnen haben, aber wenn du ja sagst auch, dass Kiel und dass Flensburg hinter Melsungen sind, und Magdeburg gerade im Herbst auch extrem viel liegen lassen hat, dass Melsungen, ein Team wie Melsungen, sich ein bisschen in den Arsch beißen muss, weil wer weiß, wann wieder so eine Saison kommt. Im letzten Jahr ging ja gar nichts an Magdeburg vorbei. Die Füchse, ich glaube, das habt ihr mir erzählt, Uwe, du wahrscheinlich, werden sich kolossal verstärken wahrscheinlich im kommenden Jahr. Also ich kann ein bisschen den Fatalismus in Melsungen verstehen, Uwe.
Ja, die Karten werden nächstes Jahr neu gemischt. Das war ja dieses Jahr schon eine super interessante Saison mit diesen fünf Mannschaften, die lange Zeit sehr eng beieinander waren in der Spitzengruppe. Und was da nächstes Jahr passiert, wer dann noch alles zu den Füchsen kommt, wie man ja hört, nicht nur dieser eine Mittelmann womöglich, sondern noch weitere Spieler, muss man einfach sehen. Aber da war Melsungen sehr nah dran, gar keine Frage. Und ich denke aber, dass es dort auch vom Selbstverständnis her für die Zukunft eine neue Ebene erschlossen hat, wo man sagt, die sollen erstmal kommen. Na, der Götzi hat ja die Heimstärke schon skizziert. Also da ist was mit Sicherheit in Gang gekommen und dieser Verein steht im nächsten Jahr ganz anders da.
Ja. Leichter Einspruch. Tatsache ist, dass sie Jönsson verlieren. Der geht nach Magdeburg, Jönsson. Und dafür kommt Ole Forsell-Scheffert. Bei allem Respekt vor Ole Forsell-Scheffert. Das ist keine Verstärkung. Das macht die Melsungen aus meiner Sicht schwächer. Und Simic wird auch noch ein halbes Jahr fehlen. Also die komplette Hinrunde nach seinem Kreuzbandriss. Und Stand heute ist mir nichts bekannt, zumindest. Also sie haben ja einen 16-Mann-Kader für kommende Saison stehen. Meines Erachtens, wenn sie wirklich auch in der kommenden Saison um die Champions-League-Plätze mitspielen wollen, müssen sie noch was tun auf dem Transfermarkt. Mit dem Kader wird es nicht reichen. Weil da sehe ich Berlin und Magdeburg ganz klar davor und Flensburg und Kiel werden versuchen zurückzuschlagen. Also ich sehe das auch, ich verstehe, was ihr meint, diese Diskussion über die MT. Ich bin der Meinung, das ist eine absolut herausragende Saison von der MT. Und sie hatten außerordentliches Verletzungspech und es fehlt, wie Uwe auch schon angedeutet hat, nicht nur Simic, das hat sie echt gekillt am Ende, das stimmt, sehe ich genauso. Sondern vor allen Dingen auch Aaron Mensing und die ganze Saison schon Damul. Und jetzt müssen wir schon mal abwarten. Also bei Simic dauert es noch über ein halbes Jahr. Bei Mensing, der hatte einen Achillessehnenriss, da muss man auch gucken, wann und in welcher Stabilität und Verfassung der zurückkommt. Und bei Damul genau dasselbe, der hatte auch einen Kreuzbandriss. Das ist ja nicht so, dass die an einem gewissen Datum zurückkommen und es ist alles zu 100% wieder in Ordnung und die spielen genau wie vorher und die sind topfit und gesund. Das sind schon einige Fragezeichen. Und wie gesagt, meines Erachtens, wenn Melsungen wirklich den Anspruch erheben will, auch in der kommenden Saison da ganz vorne mitzutun, dann wird der Kader aus meiner Sicht nicht reichen.
Ja, wir wollen uns jetzt da nicht in Melsunger Detailfragen versteigen, aber Ole Forsell kommt nicht 1:1 für Jönsson auf der Position und ich glaube, dass sie da noch was machen werden und sie machen ganz sicher etwas auf der Torhüterposition. Ich glaube, das wird jetzt schon lang dauern. Ich denke, da werden die Lücken so ein bisschen geschlossen und wenn das übrige Gerüst steht, dann glaube ich, dass sie wieder eine gute Saison spielen können.
Melsungen klein-klein ist natürlich nichts dagegen zur aktuellen Verfassung von Uwe Semrau auf dem Tennisplatz. Uwe, wie läuft's bis jetzt? Wir haben Wochen schon nicht gesprochen. Ich glaube, das letzte Mal war kurz vorm Einstieg in die Punktspielrunde. Wie läuft's bis jetzt?
Ja, alles nach Plan. Wir sind Tabellenführer und wie das halt in der guten Saison so ist, gegen den Tabellendritten am vorletzten Spieltag, gegen den Tabellenzweiten am letzten Spieltag, ein Spiel. Also die Dramaturgie stimmt bisher.
Grandios, grandios. Ausgezeichnet. Ich bin noch ein kleines bisschen geflasht. Wie gesagt, wir nehmen Mittwoch auf von dem, was Carlos Alcaraz da am Dienstagabend gespielt hat.
Die ersten zwei Sätze, was war das denn?
Also, weißt du, du sitzt dort drinnen. Natürlich bin ich bei weitem nicht auf dem Level vom Uwe, aber ich bin schon auch mal auf dem Tennisplatz gestanden und du denkst dir, die spielen eine Vorhand-Cross-Rally und der Paul ist ja kein Schlechter. Und dann denkt sich Alcaraz, das reicht mir jetzt und nagelt ihm Cross einen Ball rein, mitten aus der Rally, der nochmal 15 km/h schneller ist. Paul steht einen Meter daneben und hat trotzdem keine Chance, den Ball zurückzuspielen. Also, unfassbar.
Wie geht denn das Zverev-Djokovic-Ding aus?
Naja, da sind wir wieder dann after fact. Ich habe vor dem Turnier dann gesagt, wenn Djokovic hier spielt, dann glaube ich, dass er ins Halbfinale kommt, dass er Zverev schlagen wird.
Uwe?
50-50.
Ja, ja. Also, die Ökonomie des Turniers bei Zverev hat gestimmt. Das finde ich sehr wichtig.
Ja,
er ist fit. Und für mich ist immer ein Indikator, kommt sein Vorhand Longline? Und der kam. Das hat er sich getraut und da hat er im Turnier viele Punkte mitgemacht und damit, glaube ich, und seine anderen Stärken, die wir alle kennen, wenn die auftauchen in so einem Match gegen Djokovic, kann er ihn schlagen, glaube ich schon. Aber das ist immer noch nichts gegen die Leistungen, die Sinner und Alcaraz in diesem Turnier gezeigt haben. Das ist einfach, das wird das Finale sein.
Punkt.
Boah. Das ist einfach unglaublich gut bis hierhin, ne? Von der Qualität, was die reingespielt haben. Also
auch Sinner gegen Lehečka, das war das gleiche wie Alcaraz gegen Paul.
Das ist echt outstanding, sehe ich genauso.
Unglaubliche Szenen. So, dann machen wir eine kurze Pause. Wir machen eine kleine Sommerpause. Das wissen Götze und Uwe hiermit offiziell. Aber herrlich, in der Big Show 714 pausieren wir jetzt mal.
Hallo, ihr Hagenstamm und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, die Big Show 714 geht weiter mit dem Motorsport und das heißt zum einen wie jede Woche ein herzliches schönen Vormittag nach Tübingen zu Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch ganz fleißig, vor allem dem auch gerade vom aus Schleiz zum Dreieck, vom legendären Dreieck zurückgekommenen Eddie, sicherlich mit vielen Impressionen.
Ja, das kannst du laut sagen. Das waren großartige Impressionen. Ich habe mir alles nochmal angeguckt hier in Bremen am Schreibtisch. Sitzt aber schon wieder am Schreibtisch. Also noch heute, weil morgen früh geht's los. Und ich gucke voller Sorge auf den Wetterbericht für Sandford.
Ja gut, ich kann euch sagen, ich bin in Paris. Heute Sprühregen. Nicht so schön. Also bei den beiden großen Plätzen ist es ja in Ordnung, wenn das Dach drüber ist. Aber Eddie, das Wochenende, das letzte IDM, Schweizer Kreuz, legendär. Was für die nicht dabei waren, was hat denn für dich herausgestochen?
Also das kann man sich natürlich alles live online angucken auf dem IDM YouTube-Channel. Lohnt sich auch, war eine tolle Produktion und über 30.000 Zuschauer bei einem Rennen der IDM. Die IDM wird ja weitestgehend unterschätzt. Internationale Besetzung, internationale Fahrer am Start, tolle Fahrer und zwei überragende Superbike-Rennen und die sind dann auch noch gewonnen worden von meinen beiden Sky MotoGP-Experten Florian Alt und Lukas Tulovic. Aber es waren tolle Rennen auch dahinter mit Hannes Sommer, mit Jan Ole Jenisch, einem Lokalmatador für Gerd 56 auf einer BMW auf dem Podest. Also das lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken. Und wenn man noch nie da war, wir hatten zum Beispiel eine größere Gewinnergruppe von Sky MotoGP in Schleiz zu Gast, die noch nie bei einem IDM-Rennen waren. Die waren zum Beispiel völlig aus dem Häuschen, völlig begeistert. Also ich kann nur sagen, das war beste Werbung für den Motorsport. Und ich glaube, die über 30.000 Zuschauer, die da anwesend waren, die würden mir recht geben. Bessere Unterhaltung geht kaum. Ja, und dann natürlich auch noch das Einmalige der Strecke. Es ist ja ein Straßenkurs, Deutschlands älteste Naturrennstrecke. Nicht ganz ungefährlich, aber auch das ein echtes Erlebnis. Hat sich also gelohnt.
sollte man auch nochmal sagen, lieber Eddie, dass im Grunde ohne die wahnsinnig vielen freiwilligen Helfer würde das alles überhaupt gar nicht gehen. In der heutigen Zeit wirklich kein Selbstläufer. Wir wissen es ja auch aus dem Rallye-Sport, dass auch in Deutschland der Rallye-Sport darunter leidet, dass es kaum noch freiwillige Helfer gibt. Das ist in Schleiz offenbar eine sehr eingeschworene Organisationstruppe, die das Jahr für Jahr immer stemmt. Und das zu Zeiten, wo ja dann das Straßenrennen überhaupt gleichzeitig stattfindet, die Tourist Trophy auf der legendären Isle of Man. Also ich war auch in der Schleiz 3 oder 4 Mal und das muss man einmal auf der To-Do-Liste als Motorsportfan haben.
Aber Eddie, wenn du sagst, nicht ganz ungefährlich, das heißt, man hat natürlich naturgemäß keine Kiesbetten, wo jemand rausfliegen kann. Worin besteht die größte Gefahr, gerade jetzt hier in Schleiz?
Ja, definitiv in den Auslaufzonen, das ist schon richtig. Es gibt auch partielle Kiesbetten. Man hat da ja so eine Mischform aus Rennstrecke und öffentlichen Straßen geschaffen für den momentan 3,8 Kilometer langen Kurs, der da jetzt in der Neuzeit gefahren wird. Man hat viel getan für die Sicherheit. Der Rennleiter Stefan Beck kommt aus Schleiz, ist auch Clubmitglied beim MSC Schleiz. Und die tun alles Menschenmögliche, aber an der einen oder anderen Stelle ist es dann einfach wirklich vom Platz her limitiert. Ja, und man darf ja nicht vergessen, natürlich sind das Stock-Sport-Bikes, also relativ seriennahe Bikes in dem IDM-Reglement. Aber die Dinger laufen auch über 300 und ja, wenn man dann daran denkt, also das Überholmanöver des Wochenendes fand in der berühmt-berüchtigten Seng statt. Das ist eine Kurvenpassage, wo man ganz schnell das Motorrad von rechts auf links und wieder von links auf rechts umlegen muss. Ja, da haben die 250, 260, 270 vielleicht sogar drauf. Ja, und Lukas Zunovic hat genau da an der Stelle Florian Alt überholt. Natürlich auch begünstigt durch die Power seiner von Ducati Frankfurt perfekt vorbereiteten Panigale. Ja, das ist schon tückisch. Zum Glück ist an diesem Wochenende außer leichten Blessuren nicht viel passiert.
Ja. Überholen, das ist ein wunderbares Stichwort. The Voice, wenn wir gleich eins weitergehen. Eddie hat es ja angesprochen, Sandford. Dort ist das Qualifying extrem wichtig, aber kann der Regen nicht auch dort der große Gleichmacher sein? Wir fordern ja in der Formel 1 alle einen 15-minütigen Regenguss bei jedem Rennen.
Nach Zufallsgenerator, genau das ist es. Das haben wir in der DTM im Übrigen in der ITR damals Class One Seiten tatsächlich auch mehrfach erwähnt. Hat dann immer bei den internen Besprechungen für außergewöhnliche Lacher gesorgt, weil schwer umsetzbar, aber wenn wir wissen, dass wir heute, dass der ADAC an vielen Stellen auch Schleudertraining anbietet, wo man tatsächlich Strecken aus Fahrsicherheitsgründen tatsächlich unter Wasser setzt, um den Beteiligten tatsächlich die Möglichkeit zu geben, was passiert denn bei Aquaplaning? Wie reagiert mein Auto? Was muss ich da richtig tun? Dann wäre das zumindest technisch möglich. Ob gewollt, ist eine andere Frage. Ich glaube tatsächlich, die Mischung dann mit dem starken Wind, den wir an der Nordseeküste natürlich immer haben, in diesem Naherholungsgebiet quasi Amsterdam, dann müssen wir sagen, der Wind plus der Sand von den Dünen plus dann immer wieder das Wetter, das ist sehr, sehr eigen. Aber das auf dieser wunderbaren Rennstrecke, die ja nicht umsonst sonst bei sehr vielen auch GT3-DTM-Fahrern als eine der Lieblingsstrecken im ganzen Kalender gilt, das fordert einen natürlich richtig heraus, nicht nur Fahrer, die Teams eben auch. Timing ist da auch dann immer wieder das entscheidende Stichwort. Und Faktor Glück kommt ein bisschen dazu, aber eine tolle Rennstrecke, die ganz sicherlich wieder das Beste zeigen wird, was DTM zu bieten hat. Und die ersten 4 Rennen in diesem Jahr waren äußerst unterhaltsam. Das Konzept tatsächlich jetzt im 3. Jahr der Übernahme des ADAC geht mehr und mehr auf. Und entsprechend spannend ist es ja auch an der Tabellenspitze.
Ja, und Lukas Auer wird das erste Rennen wieder gewinnen, Eddie, oder? Weil er immer das erste Rennen gewinnt in diesem Jahr.
Das ist gut möglich, dass er selbiges tut. Also die Mercedes-Armada ist schon sehr, sehr stark im Moment. Das zeigt ja auch der Blick auf die Meisterschaftstabelle, wo Louis Auer ja immer noch führt. Aber Achtung, im Vorjahr waren die Sieger Jack Aitken und Marco Wittmann. Und Marco Wittmann, der hatte ja ein bisschen Pech in der Lausitz, der wird am Sonntag auch noch sein 200. DTM-Rennen fahren. Also auch das eine großartige Zahl. Ist damit erst der 8., der in diesen illustren Kreis reinkommt, Marco Wittmann, mit diesem Jubiläum. Jack Aitken im Ferrari, der Formel 1 erfahrene Emil Frey Ferrari-Fahrer, der hat ebenso wie der Meisterschaftsdritte Jules Gunon noch so ein bisschen das Problem, dass sie an dem Wochenende im Doppeleinsatz sind, denn es gibt einen veränderten Zeitplan für Sandford. Am Samstag ist alles ganz normal, da starten wir zu normalen Zeit, da ist auch morgens das Qualifying ganz normal bei uns auf ran.de anschaubar. Aber das Qualifying für den Sonntag wird schon am späten Freitagnachmittag durchgeführt, weil nämlich direkt nach dem Samstagrennen Jack Aitken und Jules Guinan, wie gesagt, die starten beide auch beim 24-Stunden-Rennklassiker von Le Mans am Wochenende drauf. Das macht René Rast auch, aber im Gegensatz zu Jack Aitken und Jules Guinan verzichtet René Rast auf den Trip mit einem Privatflieger. Der steht dann bereit und holt die beiden direkt nach dem ersten Rennen am Samstag ab und bringt sie dann Sonntagmittags um 13 Uhr erst zurück. Das heißt, dass der Rennstart nach hinten verschoben ist für den Sonntag aufgrund dieser Ausnahmeregelung für Jules Guinan und Jack Aitken, denn der Rennstart am Sonntag ist dann erst um 16.30 Uhr. Also nicht verzweifelt sein, wenn man in der Mittagsstunde Join, Run Racing oder Pro7 anmacht und wir nicht laufen. Wir fangen am Sonntag um 15.55 Uhr an und das ist eben, wie gesagt, diesen turbulenten Terminkalender-Konstellationen geschuldet. Ist ja dann bald auch soweit, dass die drei großen 24-Stunden-Rennen, nämlich Le Mans, dann Nürburgring, dann Spa, an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Das ist natürlich terminlicher Wahnsinn. Und auch für die, die an allen drei Rennen beteiligt sind, egal ob Reporter, Fahrer oder Teammechaniker, das ist schon ein Hardcore-Programm, was da auf uns zukommt in den nächsten Wochen.
Ja, und The Voice, ich meine 200 Rennen und DTM, das klingt jetzt auf den ersten Sitz gar nicht mal so viel, aber wenn man sieht in den letzten Jahren, so viele Rennen sind es ja nicht pro Jahr. Jetzt können wir sagen, okay, 200 Rennen in der Formel 1, das sind 10 Saisons, ist auch gut, aber in der DTM heißt es ja noch eine viel größere Widerstandsfähigkeit und Durchhaltefähigkeit.
Ja, Marco ist ja auch schon seit Urzeiten dabei, zweimal DTM-Champion. In der Tat, wir haben 8 Wochenenden in diesem Jahr. Der ADAC versucht immer wieder noch aufzustocken, vielleicht auf 9, aber viel mehr geht's momentan nicht. Wir sind ja in für den Motorsport schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Die Rahmenbedingungen sind nicht gut. Die Sponsorship-Gelder, die werden nicht mehr so ausgeschüttet aus dem Füllhorn wie noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Das ist eine heftige Zeit. Die Werke sind nicht mehr direkt involviert, wie noch früher in der DTM zu Class One Zeiten, wo die Hersteller tatsächlich eine Menge investiert haben, auch Teams gefördert und unterstützt haben. Das ist heute alles sehr viel haariger und schwieriger geworden. Umso mehr ist es tatsächlich toll, dass so viele Qualitätsteams und Qualitätsfahrer sich immer wieder auch in der DTM finden, die zwar Deutsche Tourenwagenmeisterschaft heißt, aber eigentlich ja von der Klasse, von der Internationalität eine inoffizielle Europameisterschaft ist. Und das zeigt sich einfach auch. Tatsächlich der Kernmarkt ist Deutschland. Was man früher teilweise auch falsch gemacht hat, dass man sich A mit dem Weltverband angelegt hat, mit der FIA, das hat für großen Ärger in den 90er Jahren geführt und auch damals zum Ende der DTM und der internationalen Version der DTM. Es ist jetzt sehr gut, dass man sich auf den Kernmarkt konzentriert. Aber Eddie, ich glaube, ein Wochenende mehr pro Jahr, das wäre gut zu verkraften und da gibt es auch diverse Rennstrecken, die wir gerne im Kalender hätten.
Ja, ganz genau so sieht das aus. War Francorchamps zum Beispiel, haben wir ja schon angesprochen. Oder Zolder, da sind wir eigentlich auch immer gerne unterwegs gewesen. Mhm. Oder Assen, nicht vergessen, wo ja Ende Juni dann die MotoGP gastiert, was ja bei vielen immer nur so als Motorradstrecke bezeichnet wird. Nee, bei den DTM-Auftritten da, noch unter Gerhard Berger, hat Assen bewiesen, dass es mit dem Layout auch eine echte Fahrerstrecke für GT3-Autos ist. Also es gibt da ja einige, die in Frage kommen, auch in Tschechien, Brünn, wenn ich an Brünn denke, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir da mal mit der DTM vorbeikommen. Also es gäbe Möglichkeiten in grenznahen Regionen und ich würde mir das sehr wünschen, also weil ganz ehrlich gesagt, 8 Rennwochenenden sind mir dann eigentlich ein bisschen zu wenig. 1-2 mehr hätte ich gerne.
Ist denn, da war es der Salzburgring komplett raus mit allem? Also für alles? Weil das war nee, auch ganz nett.
Für alles nicht, aber das Problem beim Salzburgring ist, dass man zwar jetzt in der letzten Zeit wieder ordentlich investiert hat, aber an einigen Stellen einfach durch die geografische Lage es schwierig ist, tatsächlich ausreichend Auslaufzonen für die doch sehr zügigen und schnellen GT3-Autos hinzubekommen. Und das ist genau das Problem. Du müsstest im Grunde Tal erweitern und ganze Berge etwas versetzen. Dazu haben wir das Problem, dass hinter dem Fahrerlager dieser kleine Fluss, dieser kleine Bach fließt. Da müsste man im Grunde für die aktuellen Trenntransporte auch ein bisschen mehr Platz schaffen. Den müsste man aber dann eigentlich entweder komplett überdachen, was man an einigen Stellen schon gemacht hat, oder komplett umleiten, bloß wohin. Also es gibt da, sagen wir, von der Bausubstanz her eine Menge Probleme, um tatsächlich für diese sehr schnellen Autos der GT3 tatsächlich ein sicheres Umfeld zu schaffen. Und das ist momentan das Hauptproblem.
Okay. Also, die MotoGP war ja auch zu Gast am Salzburg-Ring, sind jetzt natürlich am Red Bull-Ring in Spielberg in der Steiermark. Aber an diesem Wochenende, Eddie, man ist wieder mal in Spanien, in Aragonien, um genau zu sein, in Alcaniz. Und Spanien, es sind so viele Spanier in der MotoGP-Heimrennen. Muss man Marc Marquez da ganz oben haben? Wir haben ja, glaube ich, vor 2 Wochen drüber gesprochen, dass Marc Marquez immer mehr zum Platzfahrer wird.
Ja, man muss Marc Marquez natürlich auf der von Hermann Tilke gebauten wunderbaren Strecke im Motorland Aragon auf dem Zettel haben. Das kleine Städtchen Alcaniz, ja, mit einer großen Historie. Das war auch früher mal ein Straßenrundkurs für Autos und Motorräder. Bis dann eben halt Hermann Tilke da, und da haben sie nicht das Problem wie am Salzburgring. Die haben da einfach schlicht und ergreifend genug Platz gehabt und der konnte sich da verwirklichen. Ist eine faszinierende Berg- und Talbahn. Und das ist schon so ein bisschen auch eine Marquez-Strecke, hat er letztes Jahr bewiesen dort. Und ich bin mal gespannt. Aber es gibt da ja so viele offene Fragen nach dem überraschenden Sieg von Marco Bezzecchi in Silverstone, nach dem überraschenden Sieg von Johann Zarco in Le Mans. Also die Ducati-Dominanz, das Ducati komplett alleine durchmarschiert, hat sich durch mehrere Aspekte so nicht bewahrheitet. Und es ist eine sehr, sehr faszinierende und sehr, sehr spannende Saison. Ja, und auch Marc Marquez ist es ja in dieser Saison schon passiert, dass er das mal weggeschmissen hat, das Arbeitsgerät, die Ducati in Führung liegt, zum Beispiel in Austin. Du hast ein bisschen recht, er hat seine Strategie geändert. Er will nicht mehr unbedingt all in gehen an schwierigen Tagen, wenn es bei ihm nicht so läuft. Dann überfährt er das Motorrad nicht mehr so gnadenlos wie früher. Aber schauen wir mal, was das Motorland Aragon mit sich bringt. Da haben wir dann ganz andere Probleme als die, die wir in Sandford bei der DTM haben werden. Denn man hört aus der Mitte Spaniens, es ist ja wirklich eine traumhafte Gegend, wenn man dann da südlich von Tarragona rechts wegbricht und ins Land reinfährt zum Motorland Aragon. Im Übrigen auch durch eine wunderbare Weingegend fährt, durchs Priorat. Ist teilweise Filmkulissen ähnlich, was man da dann unter die Räder bekommt. Das wird mit Sicherheit in allen drei Kategorien ein richtig packendes und spannendes Rennwochenende in Aragon.
Ja, und vielleicht hier abschließend, The Voice. Jetzt hat Honda mit Johann Zarco, die haben was gefunden. Aber die Frage
Yamaha
ist...
Yamaha aber auch.
Yamaha hat auch was gefunden. Die Frage ist, wird denn KTM was finden? Ist das realistisch? Ja, in der Formel 1 warten wir auch immer auf Updates und dann, dass plötzlich irgendein Team dann vorne mitfährt, was oder nicht vorne mitfährt, aber sich deutlich verbessert. Was kann Honda, was KTM nicht kann, außer dass sie wahrscheinlich 10-mal so viele Ressourcen haben im Moment?
Das ist momentan das Geld, glaube ich, der große Unterschied. Bei Yamaha hat man ja auch tatsächlich... aufgrund des Niedergangs der letzten Jahre rund um Fabio Quartararo, der mal Weltmeister war, hat man tatsächlich auch gemerkt, man muss was tun, man muss mehr europäisches Know-how einkaufen. Die Japaner sind da sowohl von Honda wie auch von Yamaha über ihren Schatten gesprungen. Und das, was jahrelang galt, gilt jetzt nicht mehr, weil man gemerkt hat, die Ergebnisse sind nicht da. 3 Pole Position hintereinander von Fabio, der tatsächlich auf einer Runde ja auch eine echte Macht ist, zeigen aber auch deutlich, Yamaha ist eben auch da. Dazu jetzt 2 Podiumsergebnisse, 1 Sieg, 1 zweiter Platz von Johann Zarco. Also es tut sich einiges. Bei KTM glaube ich tatsächlich, dass trotz der ganzen Durchhalteparolen und Ansagen in der Öffentlichkeit von Piet Beirer, die Unsicherheit rund um die Hauptfirma selbst, die uns ja doch die letzten Monate bis zur glücklichen Rettung vor der Insolvenz beschäftigt hat, auch hier bei dir, lieber Jens, bei Sportradio, das hat dann doch eben Spuren hinterlassen. Die konnten ganz offenbar im Winter nicht so arbeiten, nicht so konzentriert, ungestört und mit freiem Kopf, wie notwendig eigentlich, um in der Königsklasse des Motorradrennsports dann eben mithalten zu können. Sie haben ein bisschen den Anschluss verloren, was man auch tatsächlich am Pedro Acosta merkt. Was fast ein bisschen dramatischer ist, Eddie, finde ich, dass tatsächlich von Brad Binder in der letzten Zeit gar nichts mehr eigentlich zu sehen ist. Wir wissen auch, gerade bei schwierigen Witterungsbedingungen ist er eigentlich sehr, sehr gut, aber der hat offenbar wirklich tatsächlich ein bisschen sein Mojo verloren, denn das ist schon ziemlich traurig, was da in der letzten Zeit gerade von ihm gekommen ist.
Ja, definitiv. Das war so nicht zu erwarten, dass zum Beispiel Maverick Viñales nach so kurzer Zeit neu auf der KTM trotz der angesprochenen Schwierigkeiten dann schneller ist als Brad Binder. Das läuft einfach nicht. Und mal abgesehen davon, dass er Papa geworden ist, hat er nicht viel Positives erlebt im letzten halben Jahr, Brad Binder. Ich halte ihn aber trotzdem für einen absoluten Topfahrer in der MotoGP. Da muss man mal gespannt sein. Aber gespannt sein, das ist sowieso die Überschrift über die MotoGP. Was ist mit Jorge Martin? Da hört man jetzt, dass er mindestens einen Monat noch ausfallen wird, will ja angeblich weg von Aprilia und die vielen, vielen offenen Fragen, die sich jetzt schon aufgetan haben, zum Beispiel ja auch, ob der Superbike-Weltmeister Toprak Razgatoglu zu Pramac geht und dann dort Jack Miller oder Miguel Oliveira ersetzt. Also, obwohl man gedacht hat, ist es alles erstmal in trockenen Tüchern und es gibt eine ruhige, nur auf den Sport konzentrierte Saison, ist es eben nicht nur der Sport, den wir im Auge haben müssen, sondern eben auch alles, was da in dieser City Season jetzt schon auf dem Transfermarkt sich an verrückten Meldungen so von Tag zu Tag tut. Und da bin ich mir sicher, da werden wir in Aragon auch schon wieder ein paar neue Meldungen dazu kriegen.
Ich hoffe aber wirklich, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, und da schließe ich jetzt Stefan Edel mit ein, der gleich in der Formel 1 auch mit dabei sein wird, im Namen von Brad Binder, besser Papa werden als einen Grand Prix zu gewinnen.
Schwer zu vergleichen, am besten beides.
Am besten beides. Kurze Pause.
Ja, hallo, wir Turbo-Fahrer, auch wenn Sie mich nicht kennen, kennen Sie das Sportradio 360. Bleiben Sie dran und wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Sportradio 360, die Big Show 714 geht weiter. Der Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen, Stefan Edel. Grüß dich, Stefan.
Hi, servus.
Ja, bevor wir auf den fleißigen Punktesammler Max Verstappen kommen, der sich noch einen kleinen Ausrutscher leisten darf, bevor er dann auch mal ein Rennen zuschauen kann, der Voice, lass uns aus aktuellem Anlass vielleicht zu Beginn einen Mann ehren, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig publizistisch war. Also der Name Herbert Völker sagt mir auch etwas. Du hast ihn wahrscheinlich persönlich gekannt, ich nicht. Und Herbert Völker ist leider vergangenen Wochenende gestorben. Bitte, der Voice.
Ja, er war auch einer, der mich eigentlich zu im Motorsport tatsächlich und zum Schreiben gebracht hat. Ich bin ja eigentlich ursprünglich ein Schreiber und erst dann später zum Fernsehen gewechselt. Ich erinnere mich als Kind, wir haben eine Weile, meine Eltern und ich, aus Berufsgründen in Konstanz gewohnt. Da geht ja die Schweizer Grenze genau durch den Ort und dann konnte man tatsächlich auch als 10-, 11-Jähriger über die Grenze laufen in der Stadt. Und auf der anderen Seite gab es einen Kiosk. In der Schweiz war nämlich damals tatsächlich der Vorläufer von Motorsport aktuell zu erhalten und nur in der Schweiz, die gab es in Deutschland nicht, Powerslide, eine Monatszeitung, für die unter anderem Herbert Völker die Rallye-Berichte geschrieben hat. Und ich musste jede Zeitung haben, ich musste jeden Monat rüber marschieren und habe tatsächlich mit staunenden Augen und mit wässrigen Lefzen tatsächlich der Edelfeder aus Österreich bin ich gefolgt. Vor allem die weltweite Rallye-Gemeinde ist jetzt auch ein bisschen in Trauer, muss man zugeben. Denn neben dem Niki Lauda und die ganzen Bücher, die er mit dem mit ihm sehr befreundeten österreichischen Formel-1-Nationalhelden, für die er geschrieben hat, war Herbert Völker vor allem ein Experte im Buch, im Reportage und im Feuilleton für den Rallye-Sport und war ähnlich lange mit Walter Röhrl im Übrigen auch befreundet, wie mit Niki Lauda. Ich erinnere mich noch, der war Anfang der 70er Pressechef für die damals abgehaltene Olympia-Rallye, die im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele in München, rund um München stattgefunden hat. Und da ist der Walter Röhrl, hat er seinen Durchbruch, seinen internationalen gehabt, hat die gesamte Weltelite auf ihren Werksautos mit einem privat eingesetzten Ford Capri geschlagen. Und da weiß ich noch, dass wir immer wieder auch für Lacher gesorgt haben, Herbert und viele andere Kollegen und ich, wenn wir zusammen waren, weil der Völker war damals der Pressechef der Olympia Rallye Und als die ersten Zeiten reingekommen sind und es plötzlich hieß, Röhrl ist vor allen Alpinen, BMW, Lancia-Fahrern, da war klar, dass der Völker gesagt hat, nee, das kann nicht sein. Das müssen alles Messfehler der Zeitnahme sein. Und ich erinnere mich noch an den Satz, den er immer wieder selber gern zitiert hat. Röhrl, wer ist denn das? Und dann noch in einem Capri, kann ja gar nicht sein. Die Welt steht Kopf. Und dann hat er erstmal dafür gesorgt, dass die Zeiten gestrichen wurden. Es war aber der Walter Röhrl, der da tatsächlich der Weltelite sich nachhaltig in Erinnerung gerufen hat und dann ja seinen Durchmarsch auch gemacht hat zu einem der besten Autorennfahrer bis heute aller Zeiten. Eng war er eben auch mit Niki Lauda, hat die ganzen Niki Lauda-Bücher geschrieben. Aber vor allem 1967 ist er tatsächlich, und damals war er 23, Chefredakteur der in Österreich führenden Autorevue geworden. Und das war auch was ganz Besonderes. Die Autorevue, die galt als was ganz anderes als so ein Auto, Motor und Sport, für die ich ja eine ganze Weile gearbeitet habe. Denn das war tatsächlich, da gab es eigentlich nicht so die üblichen Vergleichstests oder die normalen Fahrberichte, schnöde Fahrberichte, sondern er hat da im Grunde Essays aus dem Grenzbereich gemacht, hat Reportagen geschrieben und schreiben lassen, hat sich außergewöhnlich gute Edelfedern geholt, vor allem aus Österreich, vor allem aus Wien, und hat tatsächlich diese Zeitung, ich glaube, knapp 40 Jahre als Chefredakteur begleitet. Als er mich dann irgendwann mal vor vielen, vielen, vielen Jahren anrief und sagte, ich soll doch nach dem Tod von Dale Earnhardt Senior bitte einen Artikel für die Autorevue schreiben, über die amerikanische NASCAR-Szene, dann habe ich tatsächlich mich sehr geehrt gefühlt und habe dann auch einen Artikel geschrieben, der später ausgezeichnet wurde, The American Way of Drive. Und da begann dann eine Kooperation. Ich habe regelmäßig dafür geschrieben und es hat mir imagemäßig sehr, sehr gut getan, tatsächlich den Namen in der Autorevue zu haben. Der Stefan Ehlen hat bestimmt auch viele Artikel von ihm gelesen. Die meisten der Bücher, die er geschrieben hat, A, die über Niki Lauda, B, über Jochen Rindt, natürlich auch ein Weiser der großen österreichischen Stars, die er persönlich kannte bis zu dessen Tod. Und dann die ganzen Rallye-Bücher von den wilden Reitern, zum Beispiel das heiße Lenkrad oder ähnliches. Die ganzen Bücher sind ausverkauft. Und auf dem Weg ist der Stefan als Autor ja auch, dass alle Bücher, die er rausbringt, auch bald ausverkauft sind.
Gut, drunter machen wir es nicht. Also drunter macht Stefan Ehlen nicht. Okay, also Herbert Völker, ich war mir natürlich auch im Begriff, auch mit der Autorevue in Österreich. Das Publikum hat immer recht, Stefan Ehlen, oder auch nicht. Und das Publikum, warum sage ich das? Weil das Publikum nämlich, wer auch immer da abgestimmt hat, Max Verstappen zum Fahrer des Grand Prix am vergangenen Wochenende in Barcelona gewählt hat. Und ich muss sagen, I agree. Womit ich nur nicht agree, ist das, was ich nicht verstehe bis heute, warum, als das Safety Car dann rausgekommen ist und die beiden McLaren reinfahren, warum Red Bull das Risiko nicht eingegangen ist, dass sie Verstappen auf seinen roten Reifen draußen lassen. Es waren ja, glaube ich, nur noch 7-8 Runden zu fahren. Aber wie hast du das Verstappen-Wochenende gesehen, Stefan Ehlen?
Ja, wie haben wir das Wochenende gesehen? Also es ist irgendwie immer so ein typischer Max Verstappen, ne, der halt am Funk auch wieder wild ist wie ein Rohrspatz und nicht auf das hören will, was von außen dann reingegeben wird, und der sich dann auf der Strecke zu einem fragwürdigen Manöver hinreißen lässt. Also es ist nicht okay, was er da veranstaltet hat, aber da sind ihm halt mal wieder die Sicherungen durchgebrannt. Und ja, die strategische Frage ist tatsächlich so, dass im Nachhinein Red Bull auch sagt, ja, wir hätten es probieren sollen. Also wenn man dann draußen geblieben wäre auf gebrauchten Softs, wäre wahrscheinlich die McLaren-Fraktion vorbeigefahren, aber es wäre halt ein dritter Platz gewesen. Der Helmut Marko hat, glaube ich, bei Servus TV gesagt, den Leclerc im Ferrari, den hätte man schon halten können. Aber dann wäre es halt P3 gewesen und nicht P9 oder 10, was es jetzt geworden ist, durch die Zeitstrafe, die er dann noch gekriegt hat für die Aktion gegen Russell. Und insofern muss man sagen, ja, Red Bull war eigentlich clever. Die haben mit der Dreistopp-Strategie McLaren zumindest gefordert, zumindest unter Druck gesetzt. Also das war strategisch nicht so schlecht. Denn wenn die Safety-Car-Phase nicht passiert wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch durchgefahren, hätte es probiert. Und man kann natürlich auch sagen, die dämlichste Variante war, dem Max Verstappen in der Schlussphase harte Reifen drauf zu schnallen, weil damit war er einfach verloren. Und das hat ja die ganze Situation irgendwo ausgelöst. Und
Das wiederum geht zurück auf die reine Notwendigkeit, dass die Teams halt minimiert sind, was die Reifen angeht. Die haben nicht frei verfügbar irgendwie 10 Sätze Softreifen und 10 Sätze Medium, sondern du hast halt 13 Reifensätze fürs Wochenende. Aber schon nach dem Freitagstraining musst du Reifen zurückgeben und nach dem Qualifying musst du Reifen zurückgeben. Das heißt, du hast nur noch eine bestimmte Anzahl fürs Rennen und die sind teilweise schon gebraucht aus dem Qualifying. Und Red Bull hat halt gesagt, so bevor wir irgendwie gebrauchte Reifen jetzt nochmal draufziehen, dann tun wir lieber frische drauf, weil frische Reifen halt immer irgendwo den besseren Grip haben. Aber frische, harte Reifen waren halt in dem Fall leider Banane, weil halt andere noch ein bisschen besseres Material hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass der Verstappen ja regelrecht durchgedreht ist. Und ja, das finde ich überschattet so ein bisschen ein eigentlich sehr solides Wochenende. Die McLaren, die hat er nicht biegen können. Ja, das muss man einfach sagen. Die waren überlegen, aber sein Qualifying war gut. Also, dass er Piastri nicht einfängt, geschenkt. Aber dass er das sein Fahrzeug dann dahinter einsortiert, das ist völlig okay. Das Rennen war auch gut, war taktisch clever umgesetzt. Das kann er. Aber der Punkt, der das Wochenende halt dann zum Kippen bringt, weswegen wir in der Redaktion auch ihm eine 5 verpasst haben oder eine 6 sogar für sein Auftreten, das ist halt dann klar, diese Aktion, die er gegen den Russell geritten hat, wo er einfach den zwar vorbeilässt, dem dann aber nochmal ins Auto fährt. Man kann natürlich sagen, okay, es war nur ein kleiner Rempler, aber ich glaube, in dem Fall ist es die Absicht, die dahinter steckt. Und das hat er schon so wollen, das hat er schon so machen wollen und dann ist das nicht in Ordnung, dann ist das unsportlich. Es ist auch unsportlich gewesen, dass der Russell in der Vorwoche in Monaco abgekürzt hat, in der Schikane, absichtlich, ja. Aber dieses Unsportliche, was Verstappen jetzt am Wochenende gezeigt hat, ist halt Unsportlichkeit auf einem anderen Niveau und das wollen wir halt nicht sehen.
Ich habe das, also in der Live-Phase habe ich das gar nicht so streng beurteilt, aber natürlich, Stefan, wenn du das so ausführst, dann komme ich vielleicht auch zu deiner Conclusio. Also Oscar Piastri gewinnt vor Lando Norris und The Voice. Ich dachte mir beim Training, naja, also Nico Hülkenberg muss sich ganz schön strecken, weil Bortoletto eigentlich ja ihn geschlagen hat im Training und dann wird Nico Hülkenberg durch eine brillante Taktik Fünfter. Da sage ich nur Chapeau, das sind, glaube ich, wieder mal mehr Punkte, als Sauber überhaupt damit rechnen konnten fürs ganze Jahr.
Ja, ist richtig. So war es im Grunde ja beim Auftakt in Australien auch schon. Das ist natürlich die Erfahrung, die wir dem Nico Hülkenberg durchaus auch attestieren, dass er einfach über die Jahre gelernt hat, wenn es wenig Chancen gibt, die dann aber möglichst maximal zu nutzen. Deswegen war er ja auch einer der besten Supersubs lange Zeit, als er kein festes Cockpit in der Formel 1 hat. Er galt als der beste mögliche Ersatzfahrer für Piloten, die sich verletzt haben, die krank sind, die unpässlich waren und nicht zum Grand Prix antreten konnten. Den konntest du quasi in jedes Auto reinschmeißen. Und er hat sehr, sehr guten, super soliden Job gemacht. Verlässlich und eben auch clever mit dem Material umgeht. Das war genauso. Es war eine fabelhafte Leistung. Aber Stefan hat es ja auch gerade schon gesagt, natürlich in der Öffentlichkeit jetzt überschattet von diesem Rammstoß von Max Verstappen, bei dem er sich keinen Gefallen getan hat. Das weiß er inzwischen selber auch. Das Mütchen ist etwas gekühlt. Dr. Helmut Marko hat das ja auch gesagt. Also am Sonntagabend da mit ihm nochmal zu reden, direkt nach dem Grand Prix, macht keinen Sinn. Da soll er erstmal drüber schlafen. Und am nächsten Tag sah die Situation dann auch ganz anders aus. Er hat es auch selber anders eingeschätzt. Aber es ist immer wieder so, diese genialen Fahrer, die wir hatten mit Ayrton Senna, mit eben auch Michael Schumacher, da ist Genie und Wahnsinn liegt dann doch eben auch immer wieder ein bisschen nah beieinander. Sie erwarten dann eigentlich, dass es immer perfekt läuft. Und manchmal ist es eben einfach nicht so. Und dieses letzte Safety-Car-Phase, 10 Runden vor Schluss, hat im Grunde ein fabelhaftes Red Bull-Verstappen-Rennen zunichte gemacht, weil sie eben keine anderen Reifen mehr hatten. Dann haben wir so eine Fehleinschätzung gemacht. Auch das Zurückgeben der Position mit seinem Erzrivalen George Russell. Da hat auch der Red Bull-Kommandostand falsch reagiert und hat ihm mitgeteilt, den musste wieder vorbeilassen. Da hat er eben auch im Funk schon richtig getobt. Und so kam eins zum anderen. Auf der anderen Seite erinnern wir uns auch, wann war das, Stefan? 2006, glaube ich. Michael Schumacher, Raskas.
Ja, also 2006.
2006, genau, danke dir. Da hat er das Auto in Monte Carlo ganz bewusst und absichtlich in die Mauer gelegt, um den Kollegen keine Chance mehr zu geben, ihn von der Pole Position runterzuschießen. Und hinterher hat er dann auch sich dargestellt, erstmal der Michael, und hat gesagt, jetzt werde ich dafür bestraft, dass ich am Limit fahre, das kann ja wohl alles nicht sein. Dabei war uns allen klar, das war Absicht. Und dieser Rempler gegenüber dem Kollegen war auch Absicht jetzt am vergangenen Wochenende. Da wird er auch nochmal sich offiziell, glaube ich, entschuldigen müssen. Aber so tatsächlich Übergriffe, die haben wir immer mal wieder von einigen der Superstars gehabt, Stefan. In der Geschichte gab es das tatsächlich oft. Und das hängt mit der Selbstwahrnehmung zusammen, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass sie immer überirdisch sind, oder?
Ja, und wo du gerade Wahrnehmung ansprichst, da gibt's auch eine nette Anekdote, und zwar erinnern wir uns ja alle an den Rammstoß von Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve 1997 in Jerez. Und der Schumacher selber hat das gar nicht so wahrgenommen, dass er da den Villeneuve rausgehauen hat, sondern der kam dann in die Box und hat gesagt, sinngemäß, habt ihr das gesehen, der Villeneuve hat mich rausgehauen. Und dann sagt der Ross Brawn zu ihm, Michael, vielleicht guckst du die Szene nochmal eben in der Wiederholung an. Dann, so erzählt Ross Brawn in seinem Buch, haut der Schumacher sich die Szene an, wird kreidebleich und sagt, oh. Ne? Also der hat nicht gerafft in dem Moment, dass er diesen Unfall verursacht hat, dass er diese Kollision herbeigeführt hat, sondern der war da in seiner ganz eigenen Welt unterwegs offensichtlich. Und das muss man vielleicht da auch bedenken. Ja, die Herrschaften, die sitzen dann 2 Stunden in den Kisten drin. Das geht alles rasend schnell. Die haben alle möglichen Dinge im Kopf, natürlich der persönliche Erfolg und dergleichen mehr. Aber eben, sie haben da vielleicht einen ganz speziellen Tunnelblick dann drauf. Und das geht auch immer ein bisschen aus den Worten von Max Verstappen hervor, der sowieso keinen Fehler macht quasi. Das ist so sein Selbstverständnis. Nach mir kommt die Sintflut und ich bin der Meister aller Dinge sozusagen. Und das hat er tatsächlich mit einigen anderen auch gemeint, die sich schwer getan haben, Fehler einzugestehen und die halt einfach auf der Rennstrecke beinhart unterwegs waren und teilweise über dem Limit. Aber wie gesagt, kein neues Phänomen. Der Schumi hat es ähnlich gehabt.
Ja, dann lasset uns aber auch noch loben, Aston Martin in mehrerlei Hinsicht, The Voice, weil ich kann mich erinnern, Stefan Edeln hat ja damals, als sich Lance Stroll die an den Händen verletzt hat, an einer Handgelenken gesagt, das ist einfach zu gefährlich, ja, das wollen wir jetzt überhaupt nicht feiern, dass der fährt. Jetzt an diesem Wochenende haben sie es eingesehen und gesagt, der Junge fährt nicht, und endlich, Fernando Alonso fährt irgendwie eigentlich eine gute Saison, aber endlich hat er auch 2 Punkte bekommen, und das vor heimischem Publikum. Ich habe mich dann schon für den alten Fernando gefreut, der, keine Ahnung, vielleicht nächstes Jahr ein überragendes Auto hat mit Adrian Newey, aber Aston Martin ist für mich vollumfänglich zu loben an diesem Wochenende.
Ja, sie haben aus den gegebenen Umständen das Bestmögliche gemacht. Er hat ein paar Mal ja schon dran gekratzt in diesem Jahr, aber dann lief es oft strategisch nicht gut. An einigen Wochenenden haben sie das Auto auch tatsächlich nicht zum Arbeiten gebracht. Auch das muss man sagen. Und der Fernando hat natürlich momentan, schiebt der schon ordentlich Frust, dass er jetzt bis zum letzten Grand Prix am vergangenen Wochenende als einer der wenigen Fahrer noch gar keine WM-Zähler hatte, ist natürlich für einen zweifachen Weltmeister die Höchststrafe. Durchhalteparolen sagt er immer wieder, wir kennen ihn ja auch in seiner, sagen wir mal, engagierten, aggressiven Zeit. Da hat er dann immer wieder gerne sich ja mit den Teams auch öffentlich angelegt und hat gesagt, unter anderem, also das ist ja eine Luftpumpe, die ich als Motor habe, da wären wir in der Formel 2, hätten wir keine Chancen. Was insgesamt bei den Teams und den Motorenherstellern nicht so gut angekommen ist. Er hat ja eine Menge verbrannte Erde hinterlassen, und eigentlich, ich denke, Stefan, da stimmst du mir zu, hat er für sein Talent und für seine Fähigkeiten in diesen Jahrzehnten des Top-Motorsports eigentlich mit 2 WM-Titeln zu wenig geholt. Hätte er eigentlich mehr verdient gehabt. Aber er war eben lange auch ein sehr streitbarer Kerl. Das scheint er jetzt im Alter etwas abgelegt zu haben, jetzt mit 43, 44. Er weiß, dass Newey kommt, aber die Frage wird natürlich so ein bisschen sein, Jens, wie von dir angekündigt. Wie schnell kann denn tatsächlich Newey jetzt Wunder wirken? Ist es schon im nächsten Jahr? Dauert es noch ein bisschen länger? Unter anderem der Windkanal muss ja aktualisiert werden. Da stimmen die Daten offenbar mit dem, was auf der Rennstrecke dann passiert, überhaupt nicht überein. Also ich glaube, Newey ist schon auch ein toller Konstrukteur. Aber ob er das bis nächstes Jahr schon schafft, dem Alonso ein Siegerauto hinzustellen, ich habe da meine Zweifel.
Ja, also ich fände es grundsätzlich unterhaltsam, wenn der alte Fernando 43-44, stellt euch das mal vor. Gut, Roger Federer war auch relativ alt, Novak Djokovic ist es, also ja, das bisschen ins hohe Alter Sport treiben, das ist genau das, was wir auch wollen. Jetzt gibt's aber erstmal eine Pause, auch in der Formel 1 Montreal das nächste Rennen. Für heute bedanke ich mich herzlich bei Stefan der Voice Heinrich und bei Stefan Ehlen. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 714.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasser Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 714. Ich sitze jetzt hier mit Christoph Leuchtenberg und mit Sebastian Kaiser. Wir kommen sicherlich auch zum Radsport, aber müssen mit der Leichtathletik beginnen. Wir beginnen nicht mit Götzis, sondern wir beginnen mit Frederik, wie heißt er nochmal?
Ruppert.
So ist es. Frederik Ruppert, nicht zu verwechseln mit Thomas Ruppert, dem Rückenschwimmer. Hieß er Thomas Ruppert? Ja, okay. Es geht gut los.
Mit dem bin ich sogar selber noch gesprungen. Ich war mal Schwimmer, kein so ein schrecklich guter, aber der war in meiner Trainingsgruppe, wo dann auch mittlerweile der spätere NFL-Profi Sebastian Vollmer schwamm. Der war natürlich ein Stückchen jünger, aber was Neues kamen auch gute Schwimmer. Ich gehörte nicht dazu, aber ich bin mit... Leider noch nicht mehr in den Dschungel gegangen, aber mit Kollegen Ruprath damals sehr gerne geschwommen. Guter Typ.
Aber Sebastian Vollmer war Schwimmer.
Der kam, genau, der kommt ja aus, eigentlich wird immer aus Düsseldorf verkauft, aber er kommt eigentlich aus Kars, das ist bei Neuss, und er war ein 84er Jahrgang und fing damals bei Neusser Schwimmverein als Schwimmer an. Da war er ja grundsolide, aber damals schon relativ ja, kräftig gebaut, und dann hat es ihn dann zu einer wirklich besseren Profession gebracht. Und wenn man seinen Werdegang so sieht, war das dann doch eine aller gute Entscheidung.
Wollte ich gerade sagen, du bist ja eher Footballer von der Figur als Ruprath.
Naja, gut.
Größe. Man sieht es jetzt leider nicht im Podcast.
Der Defensive Tackle, ne, der Footballhund, ja. Aber ja, lassen wir das. Nee, aber das ist Sebastian Vollmer, aber auch ein absolut netter Kerl und hat sich echt gut gemacht, und Kollege Ruprath hat auch eine riesen Karriere hinbekommen und er hat seinen Weg gemacht.
Ich glaube, in keiner Sportart ist das Verhältnis Aufwand zu Ertrag, was das Finanzielle angeht, geringer oder schlechter als im Schwimmen. Für das, was du trainieren musst und was dann am Ende rumkommt, schwierig.
Also zumindest in Deutschland. Also Schwimmen, ich kenn's ja selber, es ist halt, selbst der Sprinter muss halt Kopf unter Wasser viele, viele, viele Meter machen. Das ist schon eine relativ triste Arbeit. Dann anders als der Leichtathletik, wo man dann sicherlich 20, 30, ja, aber mindestens 15 Qualitätsstart pro Jahr bei 100 Meter laufen kann, ist das im Schwimmen weitaus weniger. Das heißt, man hat sehr wenige Wettkämpfe für sehr wenig Aufwand. Das ist schon ein hartes Business. Also da zieh ich den Hut, das ist eine prägende Sportart, aber es ist mental fordernd, weil man sehr viel abschalten muss, während man sehr viele Meter macht.
Frederik Ruppert.
Kachelzählen, das finde ich immer einen geilen Begriff, Kachelzählen. Wenn dann Hanna Stockbauer zu meiner Nürnberger Zeit früh um 6 im Rödleinbad in Erlangen war und die Kacheln zählte. Und die war noch Ausdauerschwimmerin. Also bei der ist ja selbst im Wettkampf mit Kachelzählen nicht vorbei. 50 Meter, 100 Meter bist du schnell durch. Aber wenn du da 800 oder 1500 Meter schwimmst wie sie, also weiß gar nicht, wie man darauf kommt, das zu machen.
Ich war sehr jung im Schwimmverein. Bin froh, dass ich es war, weil ich einigermaßen ordentliche Technik jetzt habe. Aber natürlich bei weitem nicht dort, wo Christoph gewesen zu sein scheint. Frederik Ruppert, du hast mit ihm gesprochen, Sebastian. Das Besondere ist, er hat den 3000 Meter Hindernisrekord um sage und schreibe 8 Sekunden verbessert. Es ist eine lange Distanz. Der Rekord steht jetzt bei knapp über 14 Minuten. 8 Minuten. 8 Minuten, so rum ist richtig. Ja, 14 Minuten war ein bisschen lang. Über 8 Minuten. Muss man skeptisch sein oder hat er sich in einen Rausch reingelaufen? Kann das passieren? War das Rennen einfach schnell? Du hast mit ihm gesprochen. Was hat er gesagt?
Also was mich vor allem beeindruckt hat, war auch die persönliche Bestzeit, die er pulverisiert hat. Seine persönliche Bestzeit um 15 Sekunden ungefähr. Ohne dass ich ihn gefragt habe, hat er gleich gesagt, natürlich stellen sich da Fragen und kommen da Fragen auf. Ich kann dir selber nicht erklären. Und ja, wie gesagt, der war auch total geflasht von dem, was da abgelaufen ist. Er hat das halt mit mehreren Sachen begründet. Er hat einerseits gesagt, er hat schon letztes Jahr im Verlag gehabt, sagen wir mal um 8:10 zu laufen, hat aber nie ein Rennen gehabt, was auf Zeit ausgelegt war, sondern immer nur taktische Rennen gehabt, das gesamte Jahr 2024 durch. und deswegen war das aus seiner Sicht nicht möglich. Jetzt war es so, dass in Marokko in Rabat bei diesem Diamond League Meeting dort ein Rennen gemacht wurde für den marokkanischen Olympiasieger, was auf Zeit ausgelegt war. Die wollten, dass der schnell läuft. Und da hat er schon gedacht, oi Mensch, alle Achtung, endlich mal. Und hat sich auch unter Proben geführt, schon eine 8.05. Ne? Eine 8.01 hat er auch gesagt, hat er nicht von einer 8.01 hat er nicht zu träumen gewagt. Und ist ihm dann in das Rennen gegangen und sagt ihm dann, gab es zwei Gruppen. Die eine vorne weg, die andere sagt er hinterher. Und ich dachte, ja, die vorne weg ist eh eine andere Welt. Und ich gehe aber trotzdem, ich versuche es einfach mal. Und wenn ich da ein bisschen mithalten kann und nicht allzu früh einbreche, dann habe ich zumindest am Ende eine gute Zeit. Ne? Stichwort 8.05. Deutscher Rekord wäre es gewesen, alles gut so. Ja, und dann hat er gesagt, der Einbruch kam nie. Der Einbruch kam nie, die Stimmung muss wahnsinnig toll gewesen sein. Ich habe es im Fernsehen gesehen, da kam es nicht so rüber. Logisch, wenn man nicht selbst im Stadion ist. Aber er sagt, die haben einen getragen, die Woge der Begeisterung, weil ein Marokkaner natürlich auch vor ihm herlief, ne, dieser Olympiasieger. Da hat er gesagt, er ist nie eingebrochen und ist ihm dann in dem Zug mitgeschwommen und am Ende jubelte er als Zweiter schon vor der Ziellinie praktisch und hatte eben diese 8.01 da stehen und war völlig perplex und absoluter Wahnsinn.
Tja, Christoph, magst du was anschließen oder gehen wir gleich weiter nach Götzis?
Ich mag da gerne was anschließen. Ne? Der erste, ja, was denkt man über sowas? Ne? Man kann natürlich Karlauern in Rabat, war die Gelegenheit günstig. Aber
geht das übrigens hier schon die zweite.
Ich sitze zum Glück weit genug, das heißt zum Glück, ich sitze leider weit genug
hier und es geht den ganzen Tag so und ich habe mit Leuchte auch schon die ein oder andere Tour de France absolvieren dürfen, muss ich in dem Fall sagen. Er rettet einem so manchen Tag.
Ja, aber bleib ja beim Thema. Ne? Wir lassen uns ja immer auch von den Kollegen Seppel und Weinreich ermahnen, dass man in sowas auch immer alles andere mitdenken muss. Ich bin jetzt nicht so weit wie der große Klaus Angermann, der sagte, wenn eine Leistung zu schön ist, um wahr zu sein, ist sie in der Regel auch nicht wahr. Wenn man das nur so sieht, dann kann man eigentlich keine Freunde mehr am Sport empfinden. Aber es ist natürlich eine sehr bemerkenswerte Zahl. Ne? Wir waren immer eine große Hindernisaktion, Nation. Also jetzt sind wir, wenn ich genau rechne, 42 Jahre nach Patriz Ilk wieder Hindernispapst sozusagen.
Hagen Melzer
war es noch 4 Jahre später für die DDR. Aber wie gesagt, der alte deutsche Rekord, das war 8.09 von Damian Kalabis aus dem Jahr, Sebastian hat es nachgeschaut, um 1999, das war damals schon eine Zeit, die war sehr, sehr stark. Da ist lange keiner auch nur ansatzweise in die Nähe gekommen. Damian Kalabis war damals nicht allzu gut beleumundet, da gab es auch irgendwelche düsteren Geschichten drumherum. Und wenn da jetzt dann einer 8 Sekunden schneller läuft, es gibt so Ausweicher, gerade in der Leichtathletik mal nach oben. Dieter Baumann damals in Zürich mit seinem 5000 Meter, mit dem deutschen Rekord damals 12.54, da ist er auch in so einem Feld mitgeschwommen und sehr, sehr weit nach vorne gespült worden, was die Zeit anging. Aber wie gesagt, er ist halt nicht mitten im Feld hier gelaufen, er ist Zweiter geworden in einem Weltklassefeld mit dem Besten der Welt und es wird interessant sein zu beobachten, wie es jetzt weitergeht. Wenn er sich im Niveau auch bei Rennen, die jetzt nicht ganz so stark besetzt sind, na, in einem 8.10, 8.15 Niveau dauert ein Pendel, vielleicht auch mal eine 8.87 läuft, dann sieht man, okay, ne, das ist erklärbar. Man muss es abwarten. Ne? Also generell bin ich immer froh, wenn es starke deutsche Leistungen gibt. Ich finde es immer auch gut, wenn deutsche Sportler sich bei diesen Diamond League Meetings der internationalen Konkurrenz stellen. Das war nicht immer so. Wir müssen es einfach mal beobachten, wie das jetzt weitergeht, was das wirklich wert ist, ob es ein Ausrutscher war, wie es mal geben kann und dann kann man vielleicht mehr darüber sagen.
Das hat übrigens auch als Ziel angegeben, genau was du sagst. Er weiß, dass diese 8.01 jetzt gleich ständig zu laufen unmöglich ist. Er will sich eben wirklich einpendeln. Er hat jetzt von einer 8.05, 8.06 gesprochen, die er jetzt konstant versucht, noch ein paar Mal zu schaffen bis nach Tokio zur WM. Und dann haben wir natürlich wieder taktische Läufe. Ne? Also in Tokio da einen Weltrekord zu erwarten von irgendjemandem ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, die Deutschen haben ja schon, Patrick Ilk hat es gesagt, Erfolge gehabt und das sind ja meistens dann taktische Läufe gewesen, wo dann mal einer mit reinriecht. 86 dann war, glaube ich, Hagen Melzer Europameister, dann war er ein Jahr später in Rom Vize-Weltmeister, also ein Deutscher als Vize-Weltmeister über Hindernis, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen.
Ich habe mich jetzt kurz gerissen, als der Leuchter gesagt hat, wir waren ja mal eine Hindernisnation. Ich denke, wir Österreicher haben nie was gewonnen in irgendeiner Hinsicht. Aber das ist so.
Günter Weidlinger, wenn er nicht gerade mit dem Kopf durch das Hindernis wollte, war das war auch relativ unschön. Da gab es das englische Meme, a man walks into a bar, stand unter diesem Foto, wenn man sich erinnert. Das fand ich damals etwas makaber, aber Günter Weidlinger war auch ein guter.
Wir machen einen fließenden Übergang. Apropos Wassergraben, Hindernis, war ein guter Österreicher Götzis. Ich habe davor Ankündigungen gehört, oder ich glaube, ich habe sogar in der SZ gelesen, dass dort stand, wer soll Leo Neugebauer davon abhalten, 9000 Punkte zu schaffen. Eigentlich hatte ich schon fest reingeschrieben, check dann am Montag so ein bisschen dass dieses verrückte Internet, da steht nichts drinnen von wegen 9000 Punkten. Jetzt ist er dort Fünfter geworden. Niklas Kaul hat ihn noch überholt am Ende bei den 1500 Metern. Und ich lese, ich fange mit dir an, Leute, ich lese, Leo ist trotzdem zufrieden, einfach weil er eine Frohnatur ist. Nehmen wir ihm das ab.
Das nehmen wir ihm ab. Also man muss jetzt nicht immer an diesen absoluten Traumzahlen den Leo messen. Also man sagt ja im Fußball, can you do it on a cold night in Stoke? Ne? Er hat halt seine besten Punktzahlen halt in Wettkämpfen am College gemacht, wo er allein unterhalten war, wo der komplette Wettkampf dann für ihn lief, wo er auf nichts anderes schauen konnte als seine Leistungen. Und dann ist es immer was anderes, wenn ich dann in einem absoluten Weltklassefeld, egal ob bei Olympia, bei der WM oder jetzt eben auch in Götzis, das abrufen muss. Von daher, wir dürfen nicht vergessen, alles über 8,5 ist immer noch absolute Weltklasse. Ne? Und das ist eine Leistung, auf die kann man aufbauen. Jetzt der Sieger aus Norwegen, Sanders Kotheim, hat 8.900 Punkte gemacht, oder ich sogar knapp drüber. Aber sowas muss man auch erstmal zu einer WM bringen und ein WM-Zehnkampf, wir wissen das nicht erst, oder ein Olympia-Zehnkampf, nicht erst seit Jürgen Hingsen. Da gibt's viel, was passieren kann und das ist eine gute Grundlage, die er da hat. Es ist wichtig, bei der WM oder bei Olympia eben ein gewisses Niveau mitzubringen. Und wenn ich da dann schaffe, 8.800 Punkte zu machen, da brauche ich nicht mal die 9.000, dann bin ich in deiner Nähe. Also wenn ich bei der WM, bei Olympia mit 8.7 durchkomme, ist das die Grundlage, um irgendwas Großes zu holen, weil in der Regel nie alle anderen durchkommen. Und da müssen wir jetzt einfach abwarten. Aber das ist jetzt absolut, sowohl bei Niklas Kaul, der von dem, was jetzt noch nicht so zu erwarten war, als auch von Leo, ist das wirklich eine tadellose Grundlage.
Ja, überhaupt kein Zweifel. Ich habe bei Anna Hall, glaube ich, die zweitmeisten Punkte bei den Frauen aller Zeiten im Siebenkampf aufgestellt. Was erstaunlich für mich, Sebastian, und wir machen dann gleich eine Pause, bevor er zum Radsport kommen ist, aber dass es gar nicht so viele Leute gibt, die öfter, gibt es überhaupt irgendjemand, der öfter 9000 Punkte geschafft hat? Roman Gerberle war einmal, glaube ich, drüber. Kevin Mayer war einmal drüber. Und wie hieß er?
Ashton Eaton
war mehrmals drüber.
Er würde jetzt auch der Einzige sein, der mir spontan einfällt. Ja, ansonsten
9026 und 9045 richtig rechne. Und das hat dann Mayer auf, jetzt hat mir die Lüge, 9100. Ich habe nicht ganz verrat, aber 9000 ist schon eine Marke. Das ist halt ne in einem Bereich, wo wir dann auch bei, sagen wir mal, bei 6,15 Meter im Stabhochsprung sind. Ne? Also und zwar in der Sportart, in der wir keinen Mondo Duplantis haben. Also das ist eine verdammt hohe Punktzahl. Da dürfen wir.
Kaiser, schaust du?
Ich schaue gerade mal so ein bisschen nach, damit wir die Zahlen auch mal dann kriegen, weil jetzt interessieren die mich natürlich selbst. Also insofern ist das.
Ich frage dich jetzt. Weil ich habe dieses fortlaufende Thema quasi in der Big Show, wer der größere Konkurrent von Jürgen Hingsten war. War es Sigi Wenz oder war es Guido Kratschmer?
Sigi Wenz, der Bruder des jetzigen US-Vizepräsidenten, wie wir auch schon gekarlort haben. Ist schwer zu sagen, aber eigentlich muss man sagen, dass es Danny Thompson war. Ne?
Also gut, das war der Überlegene.
Das war der Überlegene und also das war damals halt eine fabelhafte Zeit aus beiden deutschen Staaten sozusagen. Wir hatten halt die Sigi Wenz, Guido Kratschmer und dann auch noch Jürgen Hings auf der einen Seite, Thorsten Voss und Christian Tschenk auf der anderen Seite. Das war auch viel Tagesform. Ich glaube, Jürgen Hingsen war dann halt, was Leistungspeak anging, der Beste von denen, aber natürlich das Starten bei den 100 Metern dann nicht erfunden, wie wir es halt Soul wissen. Und ja.
Naja, und man muss auch sagen, von der Figur her war er Leo Neugebauer, bevor Leo Neugebauer da war, weil Hingsen war auch groß und extrem muskulös, Kratschmer war eher klein und gedrungen.
Jedenfalls sah Jürgen Hingsen ein bisschen aus, als würde Markus Rühl Zehnkampf machen. Das waren halt, das denkt man nicht mehr, dass man, dass so ein quasi ein Mittelgebirge von Mensch halt weit über 2 Meter hochspringen konnte. Das ist heute, mutet das völlig skurril an. Und wenn man Jürgen Hingsen mal mit den heutigen Zehnkämpfern vergleicht, rein von der Statur her, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Freiser?
Leucht hat recht gehabt. Also tatsächlich zwei mal über 9000 Punkte, 9039 und 9045 Ashton Eden. Und jetzt Kevin Mayer, wie auch immer, bei Mayer Kevin, 9126, das war dann schon ein richtiger Sprung, 100 Punkte mehr als Roman Seberle damals 2001 in Götzis geschafft hat. Und das ist schon ein Ding. Also wie gesagt, so viel fehlt ja dem Leon Neugebauer da überhaupt nicht mehr. Ne? Der ist, glaube ich, bei 8.961 oder so ähnlich. Also noch 39 Punkte und er hat die Schallmauer durchbrochen und er ist ja noch jung. Ne? Also ich glaube schon, dass der noch ein paar Wettkämpfe vor sich hat und dass da schon was passieren kann. Ne? Also Olympia waren auch, glaube ich, die Bedingungen nicht die besten. Also wir haben da auch die zwei Armen, die da im Stadion gesagt. Also es war schon... Der wird das Ding schon machen, der wird schon seinen Weg da gehen, bin ich mir sicher, dass der die 9000 packt.
Frank Busemann lehrt uns aber das Beispiel, Frank Busemann, dass halt gerade im Zehnkampf immer was passieren kann. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und Sie hören Sportradio 360.
Big Show 714, Kaiser verlangt nach einer Erklärung. Frank Busemann, das Beispiel war natürlich folgendes, dass im Zehnkampf einfach so viele Dinge mit, und das sieht man auch bei Kevin Mayer. Es können so viele Dinge passieren, man verletzt sich und Mayer weiß gar nicht, wann er das letzte Mal einen Zehnkampf zu Ende bekommen hat. So, und jetzt, wenn wir jetzt bei außergewöhnlichen Leistungen sind, müssen wir ganz kurz nochmal auf den Giro zurückschauen. Und Sebastian, wenn ich sehe, wie Simon Yates den Giro gewonnen hat, mit welcher Alleinfahrt, dann klingelt bei mir alles und ich sehe Floyd Landis vor mir, wie er sich irgendwas auf den linken Hoden geklebt hat. Also, tut mir leid, aber das ist schwer begreiflich, alleine mit Testosteron vielleicht schon. Ich verstehe es nicht, aber vielleicht gibt es eine logische Erklärung.
Schwierig. Also ich erinnere an einen Menschen namens, hilf mir mit dem Vornamen, Rico. War der Nachname.
Rico war der Nachname.
Ja. Ach, Ricardo Rico.
Ich dachte, du kommst genau, jetzt genau. Nee.
Keine Friedensfahrt.
Kein Wortspiel, keine Friedensfahrt. Genau der. Und ich saß mal in der Redaktion und schaute mir Tour de France an. Damals bin ich nicht mitgefahren. Und da kletterte ein Rico den Berg hoch. Und ich sag zu meinem Kollegen noch, der ist voll bis oben hin. 2 oder 3 Tage später haben sie aus dem Rennen genommen, weil sie positiv auf mich standen. Also, das gibt immer solche Sachen, die eben seit langer Zeit, aber ich betone immer wieder, nicht nur im Radsport für Zweifel sorgen. Simon Yates, prinzipiell als Radsportfan gönnt man es ihm. Hat ja schon mal an dem Berg, wo er da jetzt so toll hochgeradelt ist, Probleme gehabt und hat da mächtig viel verkackt vor, leuchte 7 Jahren, 8 Jahren, 2018 oder wann das war. Und jetzt hat er es eben geschafft, ist da eben tatsächlich mit einer unfassbaren Aufholjagd gestartet. Aber man muss, es gibt ja immer 2 Seiten der Medaille. Die andere Seite ist natürlich, die hinten haben sich angeguckt, ich glaube hier bis heute nicht, Emerson waren wirklich platt. Bei den Mexikaner, Del Toro glaube ich das sogar, von Carapaz hätte ich mir erwartet, dass er da mitgehen kann und auch mitgeht und dass er immer im Blick hat, pass auf, wenn der antritt, weil das war die einzige Chance von Yates. Er hatte 1,21 Rückstand vor der vorletzten Etappe und er musste also 1,22 aufholen, um da irgendwas zu machen. Und er hat es geschafft und das ist für mich nach wie vor ein absolutes, na nicht Wunder, aber schon beachtlich. Und wie, was, wir wissen es nicht.
Ja, okay, aber er hat dann, glaube ich, 3,5 Minuten Vorsprung gehabt am Ende. Da kann ich mir dann auch vorstellen, dass die Leute hinten sagen, komm, wir parken eh nicht mehr, uns doch egal.
Ich muss nur kurz, wenn der Kollege Kaiser jetzt mit den ganz alten Kamellen anfängt, dann muss ich dann noch kurz eine kurze Querverbindung herstellen. Ne? Ricardo Rico war damals, Sonia Duval, sein Teamchef damals, Mauro Giannetti, der ist heute Teamchef von Tadej Pogacar bei UAE. Also macht mit der Info, was ihr wollt, aber es ist der Zusammenschluss. Und du, Jens, hast eben angefangen mit Floyd Landis und witzigerweise kam Floyd Landis mir auch bei Herrn Yates als Querverbindung in den Kopf, weil 2018 hat Yates das rosa Trikot am eben diesem Col de Finistre verloren, als er völlig eingebrochen ist, während damals Chris Froome auf Schotter da hoch eine Leistung gefahren ist, als Solist 80 Kilometer, die ich damals nur eben von Floyd Landis bei seiner Tour de France gesehen habe, wo er am Tag nach einem völligen Einbruch alles in Grund und Boden vor mit
20 Minuten Vorsprung quasi
ungefähr ankam und das erklärte, ja, er hat am Abend vorher einfach ein paar Whisky getrunken, sehr entschlossen, einmal wegzufahren. Also das war so die Querverbindung der skurrilen Leistung. Damals Yates war dann sehr menschlich, er hat 38 Minuten auf Chris Froome damals verloren am Col de Finestre. Kann man unter Top-Rundfahrern mal 38 Minuten verlieren. Aber jetzt hat er quasi durch ein taktisch unfassbar schlaues Rennen mit Hilfe eines absolut großartigen Wout van Aert, der ihn da quasi bis zur völligen Selbstaufgabe noch durchs Flache gezogen hat und fast vom Rad gekippt ist am letzten Berg. Und auch aufgrund von irgendwelchen taktischen Scharmützen, die man nicht verstehen muss, die sich Richard Carapaz da hinten mit Isaac Del Toro geliefert hat, hat er diese Rundfahrt letzten Endes hochverdient gewonnen. Und man kann über Wismar Liesebeis sagen, was man möchte. UAE hat bislang nur Sachen mit Pogacar gewonnen. Zwar sehr, sehr viel, aber immer nur mit Pogacar. Und Jumbo, wie sie früher hieß, mit Wismar Liesebeis, die haben Rundfahrten mit Primoz Roglic gewonnen. Das kann er auch. Sie haben eine Rundfahrt mit Wout van Aert gewonnen. Sie haben eine große Rundfahrt mit Sepp Kuss gewonnen. Jetzt einen mit Simon Yates. Da braucht es nicht nur Jonas Vingegaard. Also das Team ist schon breit aufgestellt.
Okay. Hat that's just watch him Giro, Sebastian, aber Tadej Pogacar mit seinem letztjährigen Auftritt irgendwie für uns alle den Giro ein bisschen erniedrigt, möchte ich sagen, uninteressant gemacht, wo er, glaube ich, 9 Etappen gewonnen hat, mit 10 Minuten Vorsprung gewonnen hat. Mein Interesse ist jetzt, wenn eine Rundfahrt ohne Pogacar stattfindet, geht gegen 30%.
Glaube ich nicht. Also geht zumindest mir nicht so. Also ich freue mich jetzt mal wieder auf den Giro, freue mich jetzt mal wieder auf die Tour, soll man jetzt sagen.
Die Tour freue ich mich
auch. Weil jetzt, ich glaube, 3-mal in Folge hatte Chris Froome gewonnen vor ein paar Jahren. Ich glaube, 4 oder 5-mal in Folge britische Rennfahrer mit Geraint Thomas danach und davor am Wieser. Nicht Chris Froome, sondern Brad Wiggins, genau.
Sir Bradley Wiggins.
Ja, genau. Also insofern, da wurde es auch, hat man auch nicht gesagt, Mensch, jetzt haben die Briten mal keinen Sieger sozusagen. Also überhaupt nicht. Also glaube ich nicht. Das ist natürlich dominant gewesen ohne Ende. Auch da sind wieder bei uns Fragestellungen. Ne? Wie geht das, dass einer die Tour oder den Giro so dominiert? Der hat ja sogar Sprints gefahren, wenn wir uns erinnern bei diesem Giro damals. Also da ist ja so viel verrückt gewesen und dann fährt er auch noch die Tour. Also ich freue mich immer wieder und freue mich, was da kommen könnte und kommen möge. Und es ist ja auch immer spannend zu sehen, wie versucht es denn Red Bull, Bora Hansgrohe, diesmal wieder mit was für einer Überraschung, mit was für einem überraschenden Kapitän und was gelingt ihnen, ist ja schon ein paar Mal gelungen, zumindest beim Giro. Und worauf freuen sie sich dann, oder freuen wir uns dann mit Red Bull, Bora Hansgrohe bei der Tour? Meistens passiert ja dann nichts. Ja, also die Spannung ist immer wieder da und darum geht es mir eigentlich mehr, muss ich sagen.
Hat jetzt Kaiser den großartigen französischen Radfahrer Geraint Thomas erwähnt, ja? Habe ich das richtig verstanden, Kaiser?
Geraint Thomas, ja, guter Freund von Geraint Thomas, aber der auch seine letzte Saison führt. Geraint Thomas war ein wirklich guter Typ. Also das ist auch mal, man muss in so einer Phase auch mal die Gunst der Stunde erwischen, dass dann kein Außerirdischer damals in seiner Zeit oder in dieser kurzen Zeit da am Ruder war. Und von daher hat er seinen Tour de France damals zu Recht erlitten, sozusagen.
Dann lasst uns abschließen und schon noch ein paar Tage vorausschauen. Die Dauphine steht an mit allen drei Großen oder mit den 2/3 Großen. Geht da jemand schon all in Oder ist es wie bei den Testfahrten in der Formel 1, dass manche mit neuen Reifen und vor allen Dingen mit halbvollen Tanks oder mit vollen Tanks fahren?
Naja gut, also man, ob jetzt einer jetzt schon komplett auf den Reservetank geht, man weiß es nicht. Also ich glaube, wenn da einer schon mal ein Zeichen setzen möchte, ist Pogacar, weil eben der wahrscheinlich... Der hat halt seine Gangschaltung oder sein Fahrwerk beginnt mit dem fünften Gang. Da hinten ist nur noch R der Rallye-Gang. Also da ist auch, also ich glaube nicht, dass er großartig dosieren kann. Das heißt, er möchte da sicherlich schon, ja, also wenn er startet, will er gewinnen. Ob er das jetzt um jeden Preis macht, weiß ich nicht. Es wäre ja auch nicht schlau. Es ist halt nur die Dauphiné. Die haben sehr, sehr viele Leute schon gewonnen, die danach bei der Tour de France bitter enttäuscht wurden. Aber früher hat sich das alles immer so ein bisschen aufgeteilt. Ein Teil ist Tour de Suisse gefahren, ein Teil ist die Dauphiné gefahren. Mittlerweile fährt fast jeder die Dauphiné und von daher können wir uns da schon ein wirklich spannendes Rennen freuen und die Strecke ist toll. Es wird ein schöner Appetizer für die Tour de France, ja.
Sind da Teile, Sebastian, ich weiß, du hast jeden Kilometer schon abgefahren, aber sind wieder bei der Dauphiné auch Teile dabei, die dann bei der Tour de France 1:1 nachgefahren werden?
Also 1:1 glaube ich nicht, aber ich habe mich mit der Strecke tatsächlich nicht beschäftigt. Ja, hättest du mir das angekündigt, dass du Streckendetail wissen möchtest, dann hätte ich mir das angeguckt, aber das kann ich jetzt echt nicht beantworten.
So, wer ist realistischerweise für bei Red Bull dann, um diesen Kreis jetzt nochmal zu schließen? Ist es Vlasov für die Tour oder fährt Roglic die Tour? Ich weiß es nicht.
Geplant ist es. Also man steht zu befürchten, dass man da wieder nicht mit einer klaren Rollenverteilung reingeht und einfach mal schaut, wer irgendwie in Woche 2 noch auf dem Rad sitzt, weil es ist ja gerade eine sehr hektische erste Woche oben in der Bretagne. Nicht viele hohe Berge, aber so Scherze wie die müde Bretagne oben. Es kann Wind und Wetter geben. Alle Sachen, die unbedingt nicht Primoz Roglic dazu verführen, langfristig im Sattel sitzen bleiben zu können. Also man muss schon wieder befürchten, dass es nervös wird und das liegt eben nicht so besonders. Also die Tour de France muss ja aus Red Bull-Sicht entwickeln und bis sie sich entwickelt hat, ist es gut möglich, dass schon dann die Teams in Gelb und in Weiß schon weit voraus sind.
Ich möchte abschließen mit Folgendem, Sebastian. Dich kann ich immer zuordnen. Du kommst im Red Bull-Trikot, in diesem Jahr noch nicht, aber da weiß ich, was dazu gehört. Aber Christoph Leuchtenberg, ich sehe es den 10.
New York hatte ich schon an. Red Bull New York hatte ich schon an.
Immerhin. Aber das kann ich zuordnen. Jetzt der 10. Tag hintereinander, dass ich Christoph Leuchtenberg sehe in einem anderen T-Shirt. Und dann stand er gerade vor mir und ich lese auf deinem Rücken Suzuki und sehe nicht, was vorne drauf ist. Dachte, es ist vielleicht Ichiro. Aber wer ist was ist das für ein T-Shirt und wer ist Suzuki?
Das sind die Montreal Canadiens und das ist Nick Suzuki, ihr junger Kapitän und der Anführer einer wirklich der hoffnungsvollsten Mannschaften in der National Hockey League. Und wenn es die Edmonton Oilers dieses Jahr nicht schaffen, ist es vielleicht die Montreal Canadiens zuzutrauen, die ja immer noch Rekordmeister sind, endlich diese lange, lange kanadische Titeldurchstrecke seit 1993, das waren damals auch schon die Canadiens, zu brechen. Aber vielleicht schafft es ja Leon Dreisaitl jetzt mit den Stanley Cup Finals, die ja diese Woche beginnen.
Ja, davon gehen wir aus. Aber wir sind auch davon ausgegangen, dass dein Besuch in Toronto die Maple Leafs zum Titel treibt. So war es nicht.
Und die Hurricanes haben jetzt einen deutschen Torhüter ab der kommenden Saison aus Krimmitschau verpflichtet, aus meinem Verein, den ich 7 Jahre beschreiben durfte. Nikita Kvap, nie für Krimmitschau gespielt, aber eine Woche nach der Unterzeichnung des Vertrags für die kommende Saison hat Carolina gesagt, komm mal lieber zu uns als in die 10.000 Einwohner-Metropole in Westsachsen.
Nach Krimmitschau. Nikita Kvap, ein Name wie Musik.
Ja, genau.
Pause. Big Show 47.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Jo, fangen wir an mit Basketball. Hätte ich gerne mit Michael Körner gesprochen über die BBL Playoffs. Habe Körner angefragt für Mittwoch. Körny, leider nein. Er hat leider nein geschrieben. Ich habe das Bedauern ganz, ganz tief gespürt in dieser kurzen, aber wie wohl herzlichen Nachricht. Leider nicht herrlich, nur herzlich. Und wahrscheinlich, weil er irgendwo war. Und die Frage ist, wenn ich ihn dann mal wieder höre, wenn er von seinem Stand-up-Paddle-Boot nein, Paddleboard natürlich, runtergekommen ist, irgendwann mal dann, Ende August, ob er an diesem Mittwoch, wo er keine Zeit für uns hatte, ob er da in Würzburg war oder in Heidelberg. Es steht in beiden Serien, und so viel darf ich verraten, 1:1. Die Bayern haben in Heidelberg den etwas unerklärlichen Aussetzer zu Hause wieder gut gemacht. Und die Würzburger in dieser grauslichen Halle, die Körner nicht mag. Also das haben jetzt auch hier ein paar Leute bestätigt. Was heißt grauslich? Es ist halt der Charme der alten Turnhalle, der Mehrzwecksporthalle, die ja auch von Schulvereinen vielleicht genutzt wird oder von Schulen, vielmehr nicht Schulvereinen, von Schulen genutzt wird. Aber anyway, Würzburg hat tatsächlich Ulm geschlagen. Dort steht es 1:1 in der Serie. Wir haben ja von Stefan Koch letzte Woche gelernt, dass Ulm die einzige Mannschaft ist, die möglicherweise mit dem FC Bayern München in einer Serie mithalten kann. Und ja, die Bayern haben in Heidelberg ausgeglichen. 1:1 also in beiden Serien. Alles andere, sagt mir mein Hausverstand, mein sehr geringer Basketballhausverstand, als ein Endspiel zwischen den Bayern und Ulm ist no good. Also das wird nicht passieren. Und ja, da dürfen wir uns dann drauf freuen. Die Ulmer sind die einzigen, die die Bayern vielleicht wirklich 3 aus 5 schlagen können, wenn Bayern Meister wird. Denn so be it. So, weiter geht's im Text und ich ermüde schon während dieser Aufzählung. Ein Thema, über das wir auch hätten sprechen können, wären die Golf US Open gewesen. Aber Golf ist halt eine ganz, ganz zahre Angelegenheit mittlerweile. Habe ich sicherlich schon erwähnt. Tu mir sogar schwer. Mich oder mir, das weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall schwierig für mich, mich für Golf dieser Tage noch zu begeistern. Rory hat das Masters gewonnen, die einzige Geschichte, die noch ausständig war. Ich kann mit Scottie Scheffler, so großartig er sein mag oder auch ist, ja, schalte ich nicht den Fernseher ein, wenn es soweit ist. Sepp Straker, da bei aller patriotischen Liebe, aber auch nicht so richtig. Also Golf US Open hätten wir plaudern können, aber Gregor Biernat ist im Urlaub oder irgendwie nicht available. Ich glaube, er ist im Urlaub. Rightfully so. Und Erik Müskow hatten wir ja erst beim letzten Mal nach den PGA Championships. Also das wären so zwei Themen gewesen, wo ich sage, ja, hätten wir ein bisschen tiefer reingehen können, wenn denn aufstrebende junge, auch alte Fachkräfte, ältere Fachkräfte zur Hand gewesen wären. Er hat in dieser Woche nicht funktioniert. Gut, anyway. Über Fußball hätten wir sicherlich auch noch 2 Takte reden können, aber ja, wenn die Nations League sowieso erst ein Halbfinale hinter sich hat und dann das zweite Halbfinale am Donnerstag nach unserer Ausstrahlung ist und das Finale am Sonntag, dann schwierig. Also, Remains of the Week. In dieser Woche nicht ausführlich.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Ja, Herrschaften, was soll man sagen? Leon Dreiseitel schießt das 4:3 für die Edmonton Oilers und zwar vor ungefähr 8 Minuten. Hi Schmiedi.
Servus.
Hi Heiko.
Schon mal gut los, ne?
Ja, Heiko, guten Morning.
Wie man so schön sagt.
Hallo zusammen.
Ich kann mich nicht erinnern, wer hat letztes Jahr das erste Spiel gewonnen? Wie war das erste Spiel? Heiko, du hast in unsere kleine Gruppe nur eine Sache geschrieben, nämlich dass der Staff der Oilers...
Ja,
Heiko erlebt ja schon wieder einen Wechselbad der Gefühle an diesem Abend.
Ja, aber es ist ja auch so.
Nee. Völliger Verzweiflung und ja. Größte Euphorie zu Beginn und Ende. Also Heiko, wie willst du das überstehen?
Ja, ach, das geht eigentlich.
7 Spiele, Heiko, 7 Spiele. Du bist nicht mehr der Jüngste. Huls unter 150 halten.
Ja, ich meine, heute war ja gut. Aber um die Frage zu beantworten, letztes Jahr, Jens, hatte Florida ja die ersten 3 Spiele gewonnen. Da hatte Edmonton sich ja schon ein richtig großes Loch gebuddelt. Und das ist diesmal nicht der Fall. Wir wollen jetzt erstmal unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Ergebnis versorgen. 4-3 Sieg zu Hause nach Overtime. Erstes Tor und auch Siegtor von Leon Dreiseitel. Ich weiß nicht, wie sehr das die deutschen Eishockey-Fans darüber hinaus trösten wird, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die natürlich viel wichtiger ist, bei der WM in Dänemark nicht über die Vorrunde hinausgekommen ist. Aber für uns hier, wir freuen uns natürlich mit Leon. Man hat auch gesehen, finde ich, im Vergleich zum Vorjahr, als er ja ganz offensichtlich und für alle sichtbar angeschlagen war, was ein gesunder Leon Dreiseitel wert ist in diesen Finals. Und er hat, ja, gleich nach 66 Sekunden hat er losgelegt. Hat er das 1-0 geschossen. Ich habe mal nachgeguckt, weil den Tweet hatte ich mir für vergangenes Jahr schon aufgehoben, als er aber ja nicht getroffen hatte. Das war das erste Tor eines Deutschen in den Stanley Cup Finals seit dem 10. Juni 96. Uwe Krupp damals, dritte Overtime in Spiel 4 für Colorado, auch gegen Florida. Damals ist Colorado Meister geworden. Ja, und jetzt hat Leon getroffen. Und dann hat er in der Overtime eben auch das Siegtor geschossen. Und ich weiß nicht, Jürgen, ob du guckst ja jetzt auch einige Spiele von ihm. Ich habe so ein gewisses Leon-Auge jetzt wirklich über die Jahre entwickelt. Also gerade beim Powerplay, man weiß immer, wo er steht. Und selbst wenn der Puck nicht da ist, sobald McDavid den Puck hat, weißt du, dass er rüberguckt und dann kommt er eigentlich gleich. Und das war eben so bei diesem Siegtor also da wusstest du mit mal, ah, Florida, ihr lasst Leon frei. Und dann war es schon zu spät, weil Overtime-Tor heißt natürlich Sudden Death oder Sudden Victory. Ja, und jetzt steht's 1-0 Edmonton.
Ja, da kann man sich jetzt wiederholen. Also alles, was ich jetzt sage, ist eine Binsenweisheit, wo du sagst, siehst du das auch, naja, meine Güte. Also da spielen die zwei der fünf besten Stürmer der Welt zurzeit spielen seit 8 Jahren zusammen. Also blindes Verständnis ist eine Untertreibung. Also ich glaube, die beiden fühlen, wenn beim anderen der kleine Zeh juckt. Also und dann kommt halt sowas zustande. Also das ist so, da braucht man jetzt keinen Sportexperten, um zu erklären, was passiert, wenn Leute wie McDavid und Dreiseitel 10 Jahre lang zusammenspielen. Also das ist
die könnten dann ein Licht ausmachen, Jürgen, die könnten das Licht ausknipsen in der Halle und der Pass, das rein, würde trotzdem Millimeter genau beim anderen ankommen.
Ja, das ist nicht trainiert, das ist nichts, das ist bei denen, also man sagt ja immer, ein Amateur trainiert so lange, Alexa, stop. Sorry, das war der Alarm für die Spaghetti Bolognese meiner Frau. Die schmeckt natürlich unfassbar geil. So. das heißt immer, ein Amateur macht so lang, bis er es richtig kann. Ein Profi macht so lang, bis er es nicht mehr falsch machen kann. Und bei den beiden, die sind nochmal eine Stufe höher. Und mei, das ist nicht Training, sondern das ist bei denen Muscle Memory oder irgendwas. Das passiert bei denen im Schlaf, unbewusst. Und damit kannst du es aber auch nicht verteidigen, weil die machen halt Dinge, die du nicht mal vorhersehen kannst. Du kannst jetzt schon so, wie Heiko sagt, ich weiß jetzt ungefähr, was so im Powerplay passiert. Mal bei Allen Robben wusstest du auch, was er macht und trotzdem konntest du nichts dagegen tun. Und jetzt hast du zwei, die so gut sind wie Allen Robben. Also mei, dann klingelt's halt.
Aber wie fandest du das Spiel? Ich weiß nicht, Jens, hast du was gesehen?
Ich habe gar nichts gesehen. Ich hocke in meinem traurigen Zimmer in Paris und habe keinen Zugang zu irgendwas. Ja, ja, natürlich. Ja.
Zu meinem traurigen Zimmer in Paris.
Ja.
Jetzt wahrscheinlich tunkt er gerade ein Croissant in einen Milchcafé und schaut traurig während eine Zigarette raucht auf den Eiffelturm.
Ja, da gehe ich dann gleich jetzt vorbei und da werde ich mir dann nicht ein Croissant holen, sondern ein Sandwich avec du poulet. Was soll ich euch sagen? Das ist jeden Tag so. Ich brauche dann das ganze Jahr nichts mehr, aber die 2 Wochen gerne.
Die Patisserie.
Ja, das. Ich bin immer in der Artisan Boulangerie. So schaut's aus. Ja. Aber Heiko, was war nochmal der Stein des Anstoßes, was dich früh im Match?
Ja. Ist ja letztendlich jetzt egal, aber also Edmonton hatte, wie gesagt, 1-0 durch Leon nach 66 Sekunden geführt und dann schießt Florida, übrigens muss ich nochmal ganz kurz abschweifen, man hat ja gesehen, also wir waren uns ja klar, erste Runde gegen LA 2-0 geführt, hätten sogar 3-0 führen müssen, dann wäre die Serie wahrscheinlich ja vorbei gewesen. Aber Edmonton ist ja dann ins Rollen gekommen. 2. Runde dann Vegas, ne? Da wusstest du schon, boah, Hammergegner, ne? Große, ja, große, also Truppe, die auch sehr physisch spielen und trotzdem gewinnen die da 2-0. Hast du von Beginn an, also in Vegas beide Spiele und die Serie in 5 und dann denkst du, boah, jetzt kommt Dallas im Halbfinale, Mensch, mit Rantanen, Miro Heiskanen kommt zurück, Oettinger im Tor, guter Torwart, alles, 5 Spiele und du hast wirklich von Beginn an ein gutes Gefühl gehabt. Aber jetzt hast du echt gesehen, warum Florida der Meister ist. Also wirklich, das ist, finde ich, Jürgen, als Gegner nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber als alles, was Edmund bislang vor die Füße bekommen hat.
So soll es ja auch sein, aber ich sehe trotzdem, also wenn du letztes Jahr, weil wir gerade darüber geredet haben, wie die Finalserie so losging und wie sie verlief, Edmonton ist dieses Jahr bereit dafür. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Wie Florida checkt, wie abgezockt die auch spielen, wie die, ich glaube, ich weiß nicht, was die Schussbilanz nach dem ersten Drittel war, ich glaube 16-5 für Edmonton, ja. Und Florida führt 2-1. Ja? Also genau. Und dann führen sie ja später 3-1. Und wo du jetzt sagst, Mai, letztes Jahr wäre dieses Spiel vielleicht 4-2 für Florida ausgegangen. Jetzt gesagt, oh, schau mal, jetzt haben sie schon 1 auswärts geklaut, bababababa. Heuer, glaube ich, sind die Oilers bereit für diese Herausforderung. Jetzt natürlich sagt sich sowas leicht nach einem Sieg in der Overtime im ersten Spiel. Also jetzt auch wieder so eine billige Analyse. Aber ich glaube schon, sie zeigen einfach, dass sie mithalten können, dass sie dagegen halten können. Und sie bejubeln natürlich auch jeden einzelnen Save von Stuart Skinner. Also auch dem zu sagen, schau mal, wir vertrauen dir. Und auch zu Recht in diesen Playoffs. Also ja. Deswegen, ich glaube, das Gefühl ist anders in dieser Finalserie. Also ich glaube, Edmonton hat echt so ein Gefühl, wir können das gewinnen, wir werden das gewinnen.
Also ich finde, man hat ja auch gesehen, zwischendurch, als Florida dann wirklich super opportunistisch war und 3-1 führte. Und wenn du dann halt siehst, ne, die Jungs, die letztes Jahr wieder so geglänzt haben, Sam Bennett, 2 Schüsse, 2 Tore, Bobrovsky, zwar hinten den ersten gleich reingelassen, aber danach wirkte er sicher. Aber dann hast du gemerkt, also ein Florida-Team, das 3 Tore nacheinander, eine 3-1-Führung noch abgibt, natürlich in Edmonton, das Level ist hoch, klar. Aber du hast gesehen, dass die, egal was die gemacht haben, entweder hat Skinner super gehalten, wie auch in der Overtime, das eine Ding eben, oder so dieses, oh, you punch me in my mouth, I'm gonna punch you back. Also egal, was sie gemacht haben, ob's ein harter Check war, ob's kleine Nicklichkeiten, Hinterfotzigkeiten, Frotzeleien waren, da war Edmonton drauf eingestellt, haben sofort zurückgegeben. Und da sind andere Mannschaften, wie zum Beispiel Carolina, die haben sich davon komplett beeinflussen und aus dem Spiel bringen lassen. Und Edmonton sagt, okay, you wanna play this game? We are up for it. We can do that as well. Ja. Und ich finde, also ich habe so gedacht, naja, wenn es mit dem 1-1 aus Edmonton zurückgeht nach Florida, wäre es gut gewesen. Kann natürlich immer noch sein, aber es ist wichtig, dass du dieses eine Spiel gewonnen hast, dass du wirklich nach diesem 1-3 Rückstand zu Hause, und du wusstest ja, dieses Jahr im Gegensatz zum Vorjahr hast du Heimrecht. Du darfst natürlich nicht wieder die ersten 3 Spiele verlieren, ist klar, aber du darfst auch nicht schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen, so wie letztes Jahr. Da bist du hinterhergelaufen, dann hast du ausgeglichen zum 3-3 und dann hast du das entscheidende Spiel trotzdem verloren, weil vielleicht diese Aufholjagd zu anstrengend war, wie auch immer. Aber dass du dieses Spiel trotz eines 1-3 Rückstandes, wo vieles darauf hindeutete, boah, diese abgewichsten Florida Panthers, die wissen genau, wie es macht und jetzt führen die 3-1 und trotzdem hast du dieses Ding noch gewonnen, das ist so unwahrscheinlich wichtig, nicht nur für dich, sondern auch für Florida. Die sehen, boah, wir haben echt alles gemacht und trotzdem verloren.
Das ist ja auch schon das Gerede. Also unser Gelaber die letzten 15 Minuten zeigt, wie wichtig der Sieg ist. Also was, wenn Skinner dieses Ding nicht hält, hätte er kein schlechtes Spiel gehabt, aber dann hätte Florida 4-3 in Verlängerung gewonnen und unsere Debatte wäre komplett anders gewesen. Also allein deshalb, wo du sagst, oh, hat man schon wieder geredet, oh, geht schon wieder los mit einer Niederlage. Ah, warum bist du dann 3-1 zurück? Oh, schau mal gegen Florida, ja, die spielen so hart. Ja, konnten sie wieder nicht mithalten, haben sie 3-1 verloren. Und jetzt, nur weil Dreisaitl dieses Ding dann in der Verlängerung macht, reden wir drüber, wie Edmonton dagegen hält. Also daran sieht man, wie, ja, jetzt kommt die größte Floskel, die ich jemals gesagt habe, da sieht man mal, wie wichtig Ergebnisse im Sport sind.
So, und jetzt, Jens, um deine Frage noch zu beantworten. Also es geht darum, wie gesagt, Edmonton führte 1-0, die Florida Panthers schießen das 1-1 und da war die Frage, war das ein reguläres Tor oder nicht, oder wurde Sam Bennett, der Stürmer von Florida, hat er den Torhüter Stuart Skinner behindert. Und dann auf den ersten Blick denkt man, oh ja, der fällt in ihn rein. Dann zeigen die, und die Edmonton Oilers machen, okay, sagen zum Ref hier, wir wollen das anfechten hier, Goaltender, also Goalie in Interference. Und dann zeigen die das aber im Fernsehen und die Kommentatoren sagen sofort, nee, das war nicht von Bennett, sondern Brad Kulak, Edmontons Verteidiger, quasi stellt ihn Bein und deshalb fällt er. Fällt natürlich geschickt, der kann auch anders fallen, aber er fällt richtig in den Torwart rein und behindert ihn dadurch und deshalb kann Stuart Skinner den nicht halten. Und da habe ich mich so geärgert, weil die Kommentatoren sehen das mit dem ersten Blick und die Videoassistenten, wie auch immer, bei Edmonton, die haben doch mindestens das Bild, auch wenn nicht sogar noch mehr. Und ich weiß nicht, wie lange die haben, 30 Sekunden, 20 Sekunden. Aber da, wo es wirklich, als sie es gezeigt haben im Fernsehen, ganz klar war, nee, das war Edmonton Schuld. Dann zu sagen, we are gonna challenge that, das finde ich in so einem Finale hat mich geärgert, weil, wie gesagt, die haben diese Challenge verloren. Bitte?
Warum nicht? Also, manchmal macht man diese Challenges gar nicht, um sie zu gewinnen, sondern um seinem Spieler zu zeigen, schau mal, ich bin für dich da. Also, das siehst du ja beim Basketball immer wieder, wenn so Draymond Green Wiederholung fordert, wann dann Kerr gibt ihm dann die Wiederholung, obwohl er genau weiß, da passiert, also wir werden sie verlieren. Ich nimm's doch hin. Also du probierst, nee, aber vielleicht weißt du, dass du sie nicht gewinnen kannst.
Aber
du hast doch keinen Nachteil in der Situation.
Weil du danach ins Penalty musst, weil im Gegensatz zum Basketball, wenn du eine...
Mussten wir ins Penalty? Nee, oder?
Natürlich, und da macht Florida das 2-1. Wenn du eine Challenge verlierst im Eishockey, dann heißt das Spielverzögerung, die Liga
auf die... Oh,
genau, und dann hast du nämlich
Unterschied.
Genau, und so ist Florida ja in Führung gegangen. Ne, also du führst
1-0. Ja.
Und deshalb, und da dachte ich, oh scheiße, und das gegen diese abgewichsten Hunde, darfst du doch nicht so einen Fehler machen und denen so ein Penalty, einen Elfmeter ohne Torwart geben quasi. Das hat mich so aufgeregt.
Bin ich dabei, weil ich dachte, du sagst, warum machen die, und ich denke mir so, naja, aber
nee.
Was verlierst du denn letztlich? Ich dachte, das ist nur im Schlussdrittel so, wenn du out of challenges
quasi. Nein. Nein.
Okay, Regelkunde für Schmiedi, siehst du?
Ja.
Okay, weil sonst hätte ich gesagt, mei, dann nimm die Challenge, es passiert dir nichts.
Nee.
Und zeig halt deinem Spieler, dass du hinter ihm stehst und sagst, vielleicht war ja doch irgendwas. Aber so,
ich finde das gut, diese Regelauslegung, dass du sagst, okay, ihr wollt das Challenge, gut, aber ihr wisst, wenn nicht, könnt ihr hier vielleicht innerhalb von einer Minute zwei Gegentore kassieren, weil ihr dann Unterzahl seid auch noch.
Da. Burschen, ich muss euch rausschmeißen, ich muss los. Aber was für ein... Stellt euch mal vor, wir hätten schon mehr als ein Spiel gesehen. Ich könnte eine ganze Stunde lang zuhören bei der Analyse.
Nächste Woche gibt's Oldham und Schmieder zusammen. Wir machen nämlich Roadtrip und dann das wird schön, die Schalte dann.
Wir müssen eine Stunde Sondersendung machen.
Ja, das vielleicht schon, aber nächste Woche habe ich Pause angekündigt. Pause!
Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
Na Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 714 und es geht weiter mit der National Basketball Association und das heißt für uns in dieser Woche mit Sepp Dumitru, dem NBA-Chefkoch. Hi Sepp.
Hi Jens.
Ja, Sepp, es kam, wie es kommen musste, oder wie wir es geahnt haben. Die New York Knickerbockers haben ihren Coach Tom Thibodeau rausgeschmissen. Hat sich das in irgendeiner Art und Weise abgezeichnet, im Sinne von auch schon während der Saison? Oder war es wirklich nur dieses Spiel 1 gegen die Pacers, das man einfach nicht verlieren darf?
Es gibt zwei Arten, diese Transaktion auf der Trainerbank zu interpretieren. Ein Blickwinkel ist sicherlich der, dass es vorhersehbar war, dass sie sich von Tom Thibodeau trennen. Alles bis auf den NBA-Titel in dieser Saison hätte wohl oder übel dazu geführt. Denn die Knicks sind nach den Erfolgen der letzten Jahre auf einer singulären Mission, wie sie sich selbst betitelt haben. Leon Rose, der Präsident, Thibodeau wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Besitzer Tom Dolan, James Dolan gefeuert hat, hat es so formuliert, dass die singuläre Ausrichtung der Knicks der NBA-Titel ist. Und den hat man nicht erreicht in dieser Saison aus Knicks Sicht und somit ist man hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Andererseits, und das ist der andere Blickwinkel, kann man dafür argumentieren, dass diese Knicks ja zwei Dekaden lang absolute Vollkatastrophe waren, dass sie unter Tom Thibodeau viermal in 5 Jahren die Playoffs erreicht haben und ihren besten Run seit den 90er Jahren haben in der NBA, inklusive Rückkehr zurück in die NBA Finals. Das gab es in den letzten 25 Jahren nicht. Aber wir haben das jetzt mehrfach schon gesehen in der NBA-Historie. Wenn du dich erinnerst an die Golden State Warriors, Mark Jackson, der sie in jungen Jahren, jung damals Steph Curry, Klay Thompson, bis zu einem gewissen Punkt gecoacht hat. Und dann wurde er ersetzt durch Steve Kerr. In den letzten Jahren, es gibt auch viele, die sagen, ja gut, im Endeffekt hätte vielleicht Leon Rose gehen sollen, denn er ist derjenige, der diesen Kader zusammengestellt hat. Tom Thibodeau wurde damals vor allem aufgrund seiner Qualitäten in der Defensive geholt. Und der Kader, den man ihm jetzt da zur Verfügung gestellt hat bei den Knicks, der ist alles andere als eine absolute Defensivmacht. Vor allem, wenn deine zwei besten Spieler nicht gerade die Stopper vor dem Herrn sind. Ja, Brunson und Towns, das sind jetzt keine Defensivspieler, sondern deren Stärken liegen eher am anderen Ende. Tom Thibodeau ist jetzt nicht der kreativste Offensivcoach, das weiß man seit langem. Und es ist auch nicht der Typ, den man dann für diesen Kader holen würde. Deswegen gibt viele, die sagen, er hat das Maximum rausgepresst aus diesem Team. Dieses Team ist nicht mehr so, wie es vor Jahren zusammengestellt worden war, um auf Thibodeau zugeschnitten zu sein und dementsprechend folgerichtig. Vor allem, wenn man auf solche Nuancen Wert legt, wie Stimmung innerhalb des Teams, was sind da für Protagonisten abseits des Basketballparketts am Werkeln, Stichwort Front Office, Stichwort hinter den Kulissen, Stichwort Besitzer Dolan, der vor allem in den letzten 1-2 Jahren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch von manchen meiner Quellen, die bei den Knicks oder nahe der Knicks sich da täglich aufhalten. Man kennt ja ein paar andere Leute auch, nicht nur diejenigen in den Medien, dass er mehr involviert war als 2021, 2022, 2023. Also gerade in den letzten 2 Jahren Dolan immer aktiver geworden und ich glaube, dem ist jetzt die Geduld so ein bisschen ausgegangen. Ist natürlich interessant, weil Thibodeau noch 3 Jahre Vertrag gehabt hätte. Den muss man jetzt bezahlen dafür, dass er nicht coacht. Ich bin wie gesagt, gespannt drauf, wen man da als Nachfolger verpflichten will, um eben diesen letzten Schritt zu tun Richtung Contender. Die Frage ist auch, bleibt dieser Kader so zusammen? Also ich hätte auch gern Leon Rose in die Verantwortung genommen, denn dieses Team ist mir alles andere als exzellent zusammengestellt, wenn ich ehrlich bin.
Was mich ein bisschen irritiert bei dieser ganzen Geschichte, ist diese Erwartungshaltung, die die Knicks plötzlich haben. Also ganz ehrlich, vor der Saison hätte man ja wahrscheinlich gesagt, naja, die Celtics werden im Osten nicht zu schlagen sein. Dann sind sie halt doch geschlagen worden aus verschiedenen Gründen. Good for the Knicks und vielleicht hätten sie gegen die Pacers auch gewinnen können, müssen, sollen. Aber was mich irritiert, ist echt diese Erwartungshaltung, dass die Knicks plötzlich glauben, dass sie zwingend Champion sein müssen, Sepp.
Ja, das ist genau das, was man sich fragt, ja. Als Außenstehender, vielleicht auch als jemand, der viel näher bei den Knicks dabei ist. Also es gibt genügend auch Journalistenkollegen, die die Knicks tagtäglich covern, Beat Reporter etc., die sich eben dieselbe Frage stellen. Was ist die Erwartungshaltung? Also ist es nur Title oder Bust? Man kann sicherlich argumentieren, dass man in diesem Jahr eine bessere Chance hatte als jemals zuvor, vielleicht auch als in all den Jahren, die kommen werden. Boston mit unerklärlichen Implosionen in Spiel 1 und 2, die hatte man dann in den Seilen und auch wenn sich Tatum nicht die Achillessehne reißt, hätten die Knicks, glaube ich, das Ding gewonnen. Was nachwirkt, ist das Spiel gegen die Pacers, ja, das man unbedingt hätte gewinnen müssen. Dann passiert sowas völlig Absurdes. Ein Ende, an das man sich in Generationen noch erinnern wird. Einer der verrücktesten Crunch-Times der NBA-Historie, vor allem in den Playoffs. Der Wurf von Halliburton, die Overtime, da hätten die nichts gewinnen können. Und dann sieht vielleicht die ganze Serie anders aus. Und vielleicht hat man aber auch nur darauf gewartet. Also wie gesagt, die Erwartungshaltung nach den Verbesserungen in den letzten Jahren, das geht manchmal ganz schnell. Und auch wenn man kontinuierlich denken könnte, auch wenn man den Weg von Oklahoma City, von Indiana gehen könnte und einfach cool bleiben und weiterarbeiten und auf die richtigen Leute setzen und auf Synergien innerhalb der Mannschaft und das Konstrukt setzen. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und Dolan ist nicht von ungefähr verschrien als einer der miesesten Besitzer der Association. Das ist jetzt nichts Neues. Das ist seit Jahrzehnten schon so, seitdem er diesen Club übernommen hat. Jahrelang hat man es versucht, indem man Geld in alle Richtungen geschmissen hat, verpulvert an Spieler, an Coaches, an Funktionäre. Hat alles nichts gebracht. Dann hatte man ein bisschen Glück, die richtigen Leute gefunden zu haben. Ein bisschen Glück mit Brunson. Mächtig Glück mit Brunson, dass er auf Geld verzichtet hat. Und man in der Lage war, den Kader noch besser zusammenzustellen. Aber wie gesagt, den letzten Schritt hat man nicht genommen. Und jetzt ist wahrscheinlich die Direktive von oben, wir müssen den Titel holen. Wir sind jetzt so gut. Der Osten ist weit offen. Die Celtics sind erstmal ein Jahr raus. Wir haben im besten Fall vielleicht ein oder zwei wirkliche Konkurrenten. Das sind die Indiana Pacers, die in den Finals stehen. Und das sind die Cleveland Cavaliers, die sich blamiert haben gegen eben diese Pacers in den Playoffs in diesem Jahr. Aber ansonsten ist da nicht viel im Osten. Und der Osten ist historisch schwach. Im Moment noch mehr als in den letzten Jahren. Und das ist eben die Chance für die Knicks. Und die wollen sie ergreifen. Auf deine Frage, wer will ihn jetzt beerben? Also Wettbüros, und wenn man so den Markt sondiert, da gibt's Mike Malone, der von den Nuggets bekanntlicherweise gefordert wurde. Der hat einen ähnlichen Style wie Thibodeau. Da gibt's einen Johnny Bryant, einer der Top-Favoriten auch auf den Posten bei den Phoenix Suns. Und dann gibt's Jay Wright, Villanova. Da ist die Connection auch eben mit den Funktionären innerhalb des Knicks Front Office und so weiter. Da kennt man sich. Vielleicht will man den holen, aber ansonsten ist da einfach nicht viel. Also vor allem qualitativ nicht. Es gibt ein paar Nachwuchscoaches, Chris Quinn. Aber ansonsten sehe ich da niemanden, außer vielleicht Mike Malone, der nach New York geholt werden könnte und der Tom Thibodeau auf ähnlich hohem Niveau beerbt. Wie gesagt, es trifft leider immer den Coach. Es ist eine Players League und wie gesagt, wenn man hinter die Kulissen blickt und auch ein bisschen auch auf den, ich will nicht sagen Zoff, aber es gab schon ein paar Unstimmigkeiten bei manchen Spielern, Einsatzzeiten etc. wurden bemängelt, Mikal Bridges, der geholt wurde, aber man ist auch all-in gegangen mit Bridges und mit Towns und mit Brunson. Da hat man eben alles auf diese Karte gesetzt. Das ist der Kader, das ist die vielleicht, ob der Kader genauso aussieht dann im Herbst, wenn es weitergeht, das muss man abwarten. Aber die Knicks, um auf deine Frage zurückzukommen, die glauben tatsächlich jetzt nach ein, zwei guten Jährchen, dass sie zur Crème de la Crème weiterhin gehören und dass Tom Thibodeau der Grund ist, warum sie nicht dahin gekommen sind.
So, und jetzt ist Indianapolis, die Pacers sind in die NBA Finals gekommen. Und ich frage dich, Sepp, jetzt ganz gerade heraus, haben die Pacers eine Chance? Wenn ja, wie hätten sie eine Chance, um dieses Endspiel gegen die Thunder knapp zu gestalten, vielleicht sogar zu gewinnen?
Also gegen OKC sehe ich nicht viele Chancen, um ehrlich zu sein. Im Osten, die Pacers, das mit Abstand konstanteste, beste Team in diesem Kalenderjahr. Seitdem wir von 2024 auf 25 geschaltet haben, die Pacers, das bilanzbeste Team der Eastern Conference, Regular Season plus Playoffs. Playoffs haben das nachhaltig untermauert. Sie haben einen der 10, 12 besten Spieler momentan in der Liga. Sie haben ein System, das darauf zugeschnitten ist. Sie haben sehr, sehr viele Optionen. Sie sind sehr vielseitig. Sie spielen Chaosball. Offensiv einfach eine unfassbare Durchschlagkraft und eine unfassbare Qualität. Immer auf Tempo, immer schnell, schnell, schnell und immer alle Möglichkeiten ausnutzen. Innerhalb von 2-3 Sekunden geht es da schon in Richtung Korb, auch wenn man einen kassiert hat. Da können viele Teams nicht mithalten. Und das einzige Team, das ähnlich gut hinbekommt und eben andere Qualitäten noch hat, das sind die Oklahoma City Thunder. Haben die Pacers Chancen in den Finals? Vielleicht. Also sehr, sehr kleine Chancen. Sie haben nach wie vor Rick Carlisle, der Championship-Coach damals mit Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks 2011. Eine der besten Coaching-Leistungen in der NBA-Playoff-Geschichte, meiner Meinung nach. Ein unfassbar kreativer Typ, einer, der immer Antworten hat, einer, der wirklich alles rauspresst aus einer Mannschaft. Alles, was er zur Verfügung hat, passt sein System immer auf seine besten Spieler an. Das sieht man auch bei Indiana. Sie haben mit Halliburton einen sehr, sehr guten Initiator. Sie haben mit Siakam, mit Miles Turner, mit ein paar ihrer Flügelspieler definitiv Möglichkeiten, das Ding schnell zu gestalten. Sie spielen ballsicher und das brauchst du gegen OKC. Aber die Thunder sind einfach auf so einem ganz anderen Niveau. Sie können all das, was die Pacers können, mindestens genauso gut und sie haben dann noch Qualitäten, vor allem defensiv, vor allem in puncto Optionen, Tiefe, die darüber hinausgehen, was die Pacers aufs Parkett bringen können. Und deswegen bei aller Liebe für Indiana, bei allem Respekt, ich denke, einen Sieg würde ich ihnen zutrauen. Vor allem eben, weil Carlisle in der Lage ist, da kleine Unachtsamkeiten auszunutzen seitens OKC. Aber ich sehe da einfach nicht genügend Qualität bei Indiana, um eben mit diesem historisch guten Team wie Oklahoma City mitzuhalten. Also wir sind noch nicht so weit, über diese Thunder als eines der besten Teams aller Zeiten zu sprechen, einfach weil sie so jung sind und weil sie uns das bisher noch nicht bewiesen haben und man sich fragt, so ja, ist es konservierbar, ist es so ein One-Hit-Wonder, ist es eine Eintagsfliege oder sind die tatsächlich so gut? Die sind tatsächlich so gut. Sie sind alle sehr, sehr jung. Sie werden Jahre zusammen so bleiben. Und ich sehe, wie gesagt, im besten Fall vielleicht einen, wenn alles perfekt läuft für Indiana, vielleicht einen zweiten Sieg, ja, dass man sagt, kommt von den ersten beiden Spielen in Oklahoma, klauen sie eins, dann geht's mit 1-1 zurück nach Indiana, dann gewinnen sie vielleicht noch eins in Indianapolis, aber insgesamt ist die Qualität der OKC Thunder auf so einem anderen Niveau. Und nicht vergessen, sie haben nicht nur die beste Defensive, sie haben nicht nur die meiste Tiefe, sie haben nicht nur die besten Individualverteidiger, sondern sie haben den besten Scorer, MVP, sie haben unfassbare Verteidiger auf allen Positionen und sie haben einfach so eine Welle von individuellen Stoppern, diese Indianas besten Spieler entgegenwerfen können. Ich glaube nicht, dass die Pacers da lang mithalten können.
Ja, Sepp, und wenn du sagst jetzt, der Osten ist generell schwach oder schwächer denn je. Jetzt wieder komplett hypothetisch die Frage. Aber hätte es im Osten ein Team gegeben, das durch die ganze Saison ohne Verletzungen gekommen wäre, das verletzungsfrei dann auch durch die Playoffs gekommen wäre, hätte es ein Team gegeben im Osten, wo man gesagt hätte, okay, die könnten den Thunder tatsächlich gefährlich werden?
Also wenn überhaupt, dann die Celtics, hundertprozentig gesund, mit einem nicht katatonischen Kristaps Porzingis, da weiß man nach wie vor nicht genau, was bei dem los war dieses Jahr. Und alle auf demselben Niveau, ähnlich hungrig wie vielleicht in der Vorsaison. Wenn alles perfekt zusammengepasst hätte bei Boston in absoluter Top-Besetzung, dann hätten die Celtics mit OKC mithalten können. Dann wäre es, glaube ich, eine lange kompetitive Serie werden können. So sehe ich einfach keine Mannschaft in der Eastern Conference, die mit diesen OKC Thunder so mithalten kann.
Endlich mal eine klare Frage von mir. Natürlich wie immer eine klare Frage, eine klare Antwort vom NBA-Chefkoch, von Sepp Dometro. Danke dir, Sepp. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 714.
Hallo, hier ist Jörn Reuss und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 714, ich stehe mit einem zweimaligen Grand Slam Champion, mit Philipp Petschner, der bekanntlich 2010 in Wimbledon mit Jürgen Meltzer und 2011 die US Open gewonnen hat. Servus Philipp.
Servus.
Und Philipp, wenn ich es richtig sehe, ein Cappy von Arminia Bielefeld. Das letzte Woche hat Kohli mir schon gesagt, Petsche ist so ein Arminia-Fan. Warst du in Berlin?
Ja, ich war in Berlin, hab mir das angeschaut. Da lief es natürlich nicht so gut. Vor allem die ersten 30 Minuten waren echt bitter. Aber ich glaube, wir können stolz auf die Saison sein. Aufgestiegen, DFB-Pokalfinale. Und ich trage die Mütze immer noch mit Stolz.
Wie lang schläft man nicht? Also ich war früher, wenn Sturm Graz so eine Chance vergibt, wie die Arminia in der 15. Minute, glaube ich, vergeben hat und dann so bestraft wird, es muss scheiße gewesen sein.
Ja, das Gute war, ich dachte echt, das war Abseits, bis ich dann vom Freund von zu Hause vom Lars Übel eine Nachricht bekommen habe, war kein Abseits. Na, dann war ich echt pissig und dann war schon das 0-1 und dann war schon wieder von dem pissig eher so ein, was passiert hier gerade. Ja, aber die hätte man machen können, sage ich mal so. Aber ja, es ist, wie es ist. Es ist ja genau wie im Tennis auch. Mal hast du einen leichten, den verlegst du. Ist halt einfach scheiße gewonnen.
Welche Erwartung denkst du, darf die Arminia haben, wenn sie in die zweite Liga jetzt kommt? Kommt da eine gefestigte Mannschaft, die à la Elversberg gleich relativ weit vorne mitspielen kann?
Schwer zu sagen. Ich glaube, wenn sie die Mannschaft einigermaßen zusammenhalten können, dann auf jeden Fall. Mit der Böll geht wahrscheinlich zurück nach Hannover. Ich habe gehört, mit unseren zwei Verteidigern, die sind im Gespräch auch beim guten Zweitligisten und beim Erstligisten. Ich glaube, wenn wir die Mannschaft so zusammenhalten können, die sind jetzt echt gewachsen über die letzten 15 Monate, dann können wir eine gute Rolle spielen. Ich glaube, Aufstieg wäre vermessen und vielleicht auch nicht das Perfekte oder das Richtige, sondern wenn die Mannschaft noch ein, zwei Jahre weiter wachsen, sagen wir, oben mitspielen können, bin ich happy.
Jetzt habe ich noch eine Frage vor dem Tennis. Es gibt wohlmeinende Stimmen, die sagen, Philipp Petschner, wenn er es denn wirklich ernst betreiben würde, wäre unter den Top 5, 6, 7 Paddelspielern in Deutschland. Wie steht's um dein augenblickliches Paddeln?
Prinzipiell ganz gut, wenn ich spielen kann, aber ich habe körperlich so viele Wehwehchen und so viele Probleme, dass es sich nicht ausgeht. Und dafür trainiere ich auch zu wenige. Die Jungs, die mittlerweile Nationalmannschaft spielen, die sind echt gut.
Ja. Hast du einen fixen Partner mit dem?
Na, und vor 5, 6 Jahren würde ich sagen, da habe ich echt schon zu der Spitze mit dazugehört. Aber ich habe jetzt länger, oder ich spiele nicht mehr regelmäßig und macht mir super viel Spaß. Aber zu den besten 5, 6 jetzt gerade, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu arrogant.
So, schau mal auf die Junioren hier. Du bist hier für den Deutschen Tennisbund. Das haben 7 insgesamt, Mädels und Jungs, die zweite Runde erreicht. Es ist gleich eine Pressemeldung rausgekommen, wird natürlich gern genommen. Ist das wirklich ein sehr guter Erfolg oder durft man ein kleines bisschen noch damit spekulieren?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mit unserer guten Turnierlandschaft und auch den Jungs und Mädels, die wir jetzt, die nachkommen, glaube ich, da ist echt was in der Mache. Ich glaube, es hat sich dann hier so ein bisschen gezeigt. Man muss ja auch noch sagen, mit Dedura Palomero und Justin Engels haben wir noch 2 Jungs beim Challenger jetzt gerade. Es könnten vielleicht sogar theoretisch noch mehr sein. Aber ich glaube, man sieht, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Und ich glaube, Erfolg kommt nicht über Nacht, sondern da musst du dich ja wirklich erarbeiten und da stellt sich ein. Und ich glaube, da sind wir am guten Weg.
Ich schaue mir das jetzt hier schon seit ein paar Tagen an. Und mein Gefühl, kann natürlich komplett falsch sein, subjektives Gefühl ist, dass jetzt der Übergang von den Junioren zu den Erwachsenen, ich habe hier Tsitsipas als Junior gesehen, da dachte ich, das Gap ist noch nicht ganz so weit. Im Moment scheint dieses Gap sehr, sehr schwierig zu sein. Und Justin ist natürlich, Diego hat ein Match auch gewonnen in München, aber Justin ist ja vielleicht die Ausnahme. Aber siehst du das auch so, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger noch geworden ist in den letzten Jahren, wirklich ins Erwachsene-Tennis zu kommen?
Nein. Also ich glaube natürlich, die Qualität, glaube ich, der Top 100 ist höher wie früher. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn du solche Leute hast wie ein Mensik, wie auch so ein Sakamoto, der gewinnt auch schon Challenger, der letztes Jahr hier noch mitgespielt hat. Joel gewinnt Challenger. Also muss man schon sagen, wir haben vielleicht nach ganz oben ist ein Stückchen weiter, aber dann kann ich auch sagen, ich komme von Zecker. Ja, der ist auch erst 18. Also es ist,
das vielleicht, ist aber ein Stier. Also ja. Zecker und Mensik ist auch, das sind 10 Kämpfer.
Ja, aber vielleicht von der Masse her wird es ein Ticken schwieriger. Ich glaube, die Besten sind einfach sehr gut oder zu gut. Also die schaffen es auch relativ schnell. Und ja. Es ist für mich schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass die Gap oder die Qualität der Top 100 Spieler ist größer. Aber ich finde, dass Jugendspieler das ein paar echtes Potenzial haben, da relativ zügig hinzukommen. Und dann muss man halt sehen, wie weit es geht. Ne? Und dann müssen, wie du sagst, müssen körperlich natürlich gut beieinander sein, weil Herrentennis ist mittlerweile einfach, wenn man so sieht, wie sich der Jannik Sinner bewegt, das natürlich ist ja fast unmenschlich. Ich meine, da musst du schon echt flink auf den Beinen sein und eine Menge Power haben, um da mitzuhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Hauptpunkt, der vielleicht noch fehlt. Einfach, dass sie sagen, vom Spielerischen her sind da, 1, 2 sind schon da, aber körperlich einfach noch nicht so weit, da oben mitzuspielen.
Diego, wie gesagt, in München ein Match gewonnen, Justin schlägt Struffi in Hamburg. Dennoch, jetzt sind sie beide in dieser Woche beim Challenger unterwegs. Ist das im Kopf schwierig, denkst du, dass wieder von vor 10.000 Zuschauern, dann Justin hat letzte Woche, glaube ich, Quali verloren in Vicenza, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, das zu verarbeiten.
Ja, 100%ig. Aber ich glaube, dafür haben sie jeweils ein sehr gutes Team um sich rum, dass sie da auch immer wieder auf den richtigen Pfad weist. Ich glaube, das ist für beide klar, dass so was wie in Hamburg momentan noch eine Ausnahme ist. Wir hätten gern, dass es irgendwann zur Regel wird. Aber zum Beispiel der Diego hat auch vor 3.000-4.000 Leuten in Hamburg gespielt, hat jetzt dann in der Woche ein Turnier gespielt in Villach, in Barmbad. Da war er im Finale. Da waren bestimmt keine...
Ich wusste gar nicht, dass da Tennisplätze gibt.
Ja, es ist echt,
das Warmbad kenne ich, die Tennisplätze nicht.
Nee, und ich habe auf der Anlage auch schon gespielt, damals die Kärntner Meisterschaften bei den offenen Herren. Von daher ist eine schöne Anlage, das macht der Stefan Winkler da unten. Mhm. Ist eine schöne Anlage, der Justin ist letztes Jahr geworden, Diego dieses Jahr Finale. Und ich glaube, da war dann schon dieser Switch, aber dann sieht man auch, dass die auch mit dem Switch zurechtkommen.
Du warst ja, ich meine, das darf man nicht vergessen, du warst ein überragender Einzelspieler auch und hast ja mit dem Jürgen diese großen Erfolge im Doppel gehabt. Jetzt habe ich hier gerade gesehen, McDonald und McKenzie haben gespielt, das Doppel. Gibt es da einen bestimmten Prozentsatz an Doppeltraining, den ihr mit den Jungs macht, wo gerade deine Expertise da ist, oder ist der Doppel nur so ein Add-on, wo sie halt einfach ein bisschen ins Schrein kommen?
Na, sicherlich kein Add-on. Wir probieren das natürlich. Klar, der Hauptfokus ist definitiv auf dem Einzel und auch da das Training. Wir versuchen immer wieder da beim Doppel ein bisschen mehr im taktischen Bereich zu arbeiten. Vor allem bei den Junioren ist ja unglaublich wichtig, weil du hast ja nur 6 Turniere im Einzel, 6 Turniere im Doppel. Das heißt, Doppel zählt wirklich richtig viel. Und da versuchen wir natürlich schon immer wieder da reinzuarbeiten. Aber trotz alledem wahrscheinlich erstmals Hauptaugenmerk auf dem Einzeltraining und Doppel ist eher dafür da, dass wir wirklich Dinge oder Spielzüge trainieren können.
Okay. Gibt es im Moment, jetzt, Justin spielt ja keine Juniorenturniere mehr, gibt es im Moment hier irgendjemand, wo du sagst, wer jetzt kurz entschlossen nach Paris kommt, auch und von den internationalen Spielern, den muss man sehen?
Ich würde immer sagen, unsere Jungs.
Selbstredend, Max Schönhaus zum Beispiel.
Max Schönhaus, Nils McDonald spielen beide morgen noch Einzel. Haben es beide bisher sehr gut gemacht. Wenn ich super interessant finde, ist ein Jacopo Vasami. Es ist ein Lefty aus Italien, der hat letzte Woche oder vor zwei Wochen noch das Turnier in Mailand gewonnen. Mhm. Der ist schon sehr, sehr weit. Es sind viele gute Spieler hier. Jagger Leach, der Sohn von Lindsay Davenport. Der spielt auch wirklich gut, steht glaube ich erste 10, geht jetzt aufs College für ein Jahr auf jeden Fall, aber es sind ein paar interessante Jungs dabei, und ich finde, das ist immer so blöd wie es klingt, das ist ehrliches Tennis, also. Weil die lassen da wirklich mit Emotionen, die lassen alles auf dem Platz, und von daher ist für kurz entschlossene, es lohnt sich auf jeden Fall auf den Außenplätzen ein bisschen Junioren-Tennis zu gucken.
Weil du sagst, Emotion, es ist gerade während du hier mit dem Panorama gesprochen hast, Carlos Alcaraz vorbeigekommen, und das Match Alcaraz gegen Shelton war nicht nur von der Qualität her, fand ich überragend, sondern du hast auch gemerkt, den beiden Jungs taugt das auch so richtig auf dem Platz. Die finden das geil, dass sie Tennis spielen und wie sie Tennis spielen. Ist das zwingende Voraussetzung, weil bei manchen, und ich möchte den Namen Iga Świątek nicht erwähnen, aber der mit dem Eindruck, sie wird gezwungen, Tennis zu spielen. Wie wichtig ist dieser Aspekt?
Also was jetzt so Namen selber betrifft, kann ich nicht beurteilen, da bin ich zu weit weg. Ich würde nur sagen, was gibt's Geileres vor 15.000 Leuten in Roland Garros oder in Wimbledon oder so zu spielen? Also es ist, glaube ich, für alle trotzdem noch immer noch ein Kindheitstraum irgendwann gewesen. Jetzt sind sie da und können diesen Traum leben. Und ich finde, das sollte man so gut wie möglich genießen.
Ich habe gestern Madison Keys gefragt, was er denn den Junioren, den guten Junioren, für einen Rat geben würde. Und sie hat gesagt, es ist nie zu spät, hat sie bei sich selbst gesehen. Die war sehr früh erfolgreich in ihrer Karriere, aber hat eben nicht dieses Grand Slam Turnier gewonnen. Gibst du das deinen Jungs auch mit gewissermaßen? Geduld haben?
Definitiv. Man muss ja sagen, dass das Durchschnittsalter, glaube ich, bei den Herren erster 100 ist 27 oder 26 von irgendwas. Ich rede hier mit 16-, 17-Jährigen, da reden wir über 10 Jahre. Und natürlich, die wollen alle, gehen immer auf den schnellen Erfolg und möglichst schnell, möglichst hoch, was sicherlich auch normal ist. Aber da versuche ich immer wieder zu sagen, es ist alles ein Prozess. Und wir müssen einfach arbeiten. Wir werden viele Schritte nach vorne gehen. Irgendwann werden wir auch wieder Schritte zurückgehen müssen. So funktioniert der Sport einfach. Und da einfach dranbleiben, geduldig bleiben. Und man sieht auch, da haben wir in Deutschland die besten Beispiele. Wenn du jetzt guckst, auch so einen Hanfmann oder einen Struffi, der 18, 19 noch eher durch den ersten Punkt gemacht hat und dann einfach trotzdem eine unglaublich gute Karriere hatte. Köpfer, der auf dem College war, oder dann früher auch so Benny Becker, die Jungs, die kamen mit 25, 26, waren das erste Mal Top 100. Und deswegen nicht aufgeben, hart arbeiten. Und wie gesagt, die Zeit, denken die spielt gegen sie. In unserem Alter wissen wir, die spielt eigentlich für sie.
Ja, wohl war in unserem Alter. Völlig richtig, weil du das College ansprichst, vielleicht noch ganz kurz. Kommen da permanent Anfragen an die jungen Spieler von Colleges, und gibt's auch Beispiele, wo man sagt, okay, was probier's einfach?
Ja, definitiv. Ich glaube, muss man immer individuell sehen. Ich glaube, für manche Spieler, die einfach vielleicht auch mit der Schule relativ viel Stress hatten, ist es eine super, super Möglichkeit. Wenn sie aufs College gehen, haben sie 30, 40 echt gute Matches. Mittlerweile werden ja sogar ein paar Spieler bezahlt, dass sie darüber gehen. Also sie können sich dadurch auch dann das restliche halbe Jahr finanzieren, um Turniere zu spielen. Es gibt ein paar, die sind schon weiter. Da kann man sagen, okay, es geht direkt ins Pro-Level über. Aber es ist auf jeden Fall eine Option. Es sind viele Colleges immer hier. Die machen natürlich auch den Spielern viele Angebote. Und ich glaube, das muss man individuell sehen. Ich würde per se nicht sagen, dass College der falsche Weg ist.
Okay. Dann lass uns vielleicht bitte noch zwei Dinge kurz zum Männerturnier klären. Also wir sind jetzt vor dem Viertelfinale. Es gibt eine große, große Partie zwischen Sascha und Novak Djokovic. Du hast Jannik Sinner angesprochen. Es ist, glaube ich, der härteste Weg sowohl für Djokovic als auch für Zverev. Weil egal, wer gewinnt, er wird wahrscheinlich gegen Sinner drankommen, im Finale gegen Alcaraz. Oder glaubst du, dass zum Beispiel Carlos noch stolpern könnte?
Wir reden über die besten 8 der Welt. Ich glaube, da kann jeder in gewisser Weise noch stolpern. Ich meine, das ist ja nicht mal stolpern, sondern wenn der andere einfach wirklich einen Sahnetag erwischt und vielleicht einer von den Top-Jungs nicht hundertprozentig da ist, dann kann da alles passieren. Ich sag's immer und ich bleibe auch immer dabei. Für mich gewinnt der Sascha den Titel. Das würde ich würde es mir wünschen.
Nie wäre es verdient als in diesem Jahr, also mit dieser Auslosung.
Sowieso. Und ich finde, wie gesagt, ich finde, der Junge ist echt nah dran. Da fehlt vielleicht hier, da und da ein Müh. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, okay, jetzt ist es soweit und dieses Jahr auch wieder. Und ich würde mich super freuen, wenn er es gewinnen könnte.
Und jetzt wirklich die Rauschmeißerfrage. Früher mal, Opa erzählt vom Krieg, aber vor ein paar Jahren gab's halt die Bryan-Brüder zum Beispiel. Wirklich ein Doppel, wo du sagst, das ist legendär, ja, da muss man. Und mein Eindruck ist in den letzten Jahren, die Partner wechseln öfter, okay, Kevin und Tim spielen jetzt schon ein bisschen länger zusammen, aber auch da war natürlich zuvor der Andy Mies. Siehst du jetzt irgendein herausragendes Doppel? Ich meine, Arevalo, Pavic haben letztes Jahr hier gewonnen, sind Nummer 1 der Welt, haben ja, glaube ich, schon 2000er gewonnen, aber irgendwie fehlt mir jetzt dieses eine Doppel und lass es Pavic Mektic sein, an denen sich alle messen.
Ja, ich glaube, wie du sagst, Arevalo, Pavic sind, glaube ich, vorne mit dabei, Heliovaara, Patten spielen eine unglaublich gute Saison. Ich finde auch Kevin und Tim, muss man jetzt hier dadurch sagen, mit der Verletzung von Tim in Hamburg, es war wahrscheinlich der ungünstigste Zeitpunkt vor einem Grand Slam. Ich glaube, es ist ein bisschen anders wie früher. Ja, da hast du so Teams gehabt, auch wie Bupati Paes, wie die Bryan-Brüder, auch davor dann mit Woodford. Ich glaube, da hattest du immer ein Ziel, wo du hingehen wolltest. Und jetzt, glaube ich, haben alle das Gefühl, sie könnten mehr. Und deswegen gibt es diese vielen Partnerwechsel. Weil sie sich immer hoffen, wenn ich noch mit einem mehr mache, dann habe ich vielleicht noch mehr Erfolg. Und früher war es einfach so, du musstest schauen, dass du mit demjenigen Erfolg hast, mit dem du spielst, um diese Top-Jungs da halt wegzubekommen. Und da habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, viele meinen, sie müssen was ändern oder was anderes machen. Und ich glaube, dass umso länger du zusammen spielst oder ich auch bei mir im Jürgen gesehen, umso besser du dich dann auch verstehst und besser du dich kennst, ist eigentlich eher ein Vorteil. Deswegen, ich bin kein Freund von schnellen oder von zu vielen Wechseln. Weil ich glaube, wenn du mit jemandem zusammenspielst, hast du dir vorher schon was dabei gedacht. Und das wolltest du einfach mal ausspielen lassen, solange wie es irgendwie geht.
Philipp Petschner, Ladies and Gents. Big Show 714, kurze Pause.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kemper und ihr hört gerade Sportradio 360.
So, Big Show 714. Ich sitze jetzt hier mit Barbara Klimke von der Süddeutschen Zeitung. Barbara, schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast.
Ja, immer gerne.
Wie lernt man so gut Englisch wie du, Barbara? Wir sind drinnen gesessen, ich weiß nicht, welche Pressekonferenz es war. Ich habe dich nicht gesehen, aber es war in einem British English. Ich fall vom Glauben ab.
Ich war Korrespondentin in Großbritannien und habe da fast 7 Jahre lang gewohnt und dann kommt das so relativ zwangsläufig.
Das muss so kommen. Und was ich auch weiß, ich meine mich zu erinnern, Eishockey ist auch ein Steckenpferd. Eiskunstlauf ist auch ein Steckenpferd von dir. Und da ist meine Frage einfach ganz platt: Warum finden gefühlt alle 2 Jahre die Weltmeisterschaften in Boston statt? Findet sich da niemand anderer, der das möchte?
Stimmt eigentlich gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass sie so häufig in Boston stattfinden. Boston ist tatsächlich so ein Eiskunstlaufzentrum der USA. Da ist ein großes Trainingszentrum, viele Trainer. Ich glaube tatsächlich, dass es in letzter Zeit häufiger in Japan stattgefunden hat, sogar dann als in Boston.
Also irgendwie habe ich das nur, dass Heiko Oldert da mit Roland Zorn auf der Tribüne gesessen ist, der ihm das Eiskunstlaufen erklärt hat. Ganz, ganz schwierig. So, wir haben beide, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten, an einer Pressekonferenz von Madison Keys teilgenommen. Was hast du mitgenommen von Madison Keys? Jetzt einfach nur von ihr als Person. Jetzt geht natürlich nicht darum, wie sie die Vorhand spielt oder wie nicht, aber ich glaube, du bist ähnlich, ich würde nicht sagen beseelt, aber doch happy rausgegangen.
Eine kluge Spielerin und vor allen Dingen eine von den Spielerinnen, die es gelernt hat, wahrscheinlich so im Laufe ihrer Karriere, sie glaube ich auch schon 30 inzwischen, das Tennisspielen mit dem Leben einigermaßen auszugleichen. Mhm. Also die gelernt hat, dass man sich natürlich absolut auf dieses Tennis konzentrieren kann, aber dass man dadurch viel im Leben verliert. Sie hat erzählt diese schöne Geschichte, dass sie sich mit Freunden trifft und sagt, na, wie war es in Paris, wie war es in Melbourne? Und dann sagt sie, ja, ich habe den Tennisplatz gesehen und ich habe den Tennisplatz gesehen und ich habe den Tennisplatz gesehen und vielleicht auch das Hotel. Und das hat sie irgendwann mal begriffen, dass sie sich die Zeit nehmen kann, sich die Städte auch anzugucken und dass es ihr tatsächlich sogar gut tut. Und dann hat sie, glaube ich, erzählt, dass sie in Paris so eine Stadtrundfahrt gemacht hat und in Rom war sie im Kolosseum und das hat mir sehr gefallen und hat mich sehr beeindruckt, dass es jemand schafft, sich ein bisschen auch frei zu machen von diesen immer größeren professionellen Zwängen des Tennis.
Ja, und ich glaube, sie hat natürlich auch das unter anderem ein Problem gehabt, dass sie als Jugendliche sehr erfolgreich war, dass sie früh schon in ihrer Karriere erfolgreich war. Und ich habe das gerade vorhin auch erwähnt, dass sie halt erst sehr spät dann in diesem Jahr den letzten Step gemacht hat mit dem Grand Slam Sieg. Also manchmal lastet wahrscheinlich, egal ob Mann oder Frau, lastet sehr, sehr viel Druck auf diesen jungen Athleten, die auf der anderen Seite viel Kohle verdienen, natürlich.
Gerade auf den Mädchen, weil da die Leistungsschwelle früher erreicht wird als bei den Jungs und auch bei den Männern. Das stimmt schon.
So, das Thema des Tages, der Woche, ist die Ansetzung der Night Matches. So, dazu muss man wissen, 20.15 Uhr beginnt hier die Night Session. Eigentlich ist es 20.22 Uhr, wenn wir mal ganz genau sein wollen. Und diese Night Session ist in Frankreich gekauft worden, wenn ich es richtig verstanden habe, von Amazon Prime. So, und jetzt vermute ich, dass es einen Vertrag gibt zwischen Amazon Prime und dem französischen Tennisverband, dass die dort in erster Linie keine Frauen sehen wollen. So, und da hast Barbara, manchmal ist man vorsichtig in der Zeitung, wenn man was schreibt, aber du hast einen wunderbaren Satz geschrieben und das ist falsch. Warum? Ja, also find ich mal eine wunderbare, klare Ansage. Ja, da wird nicht herumgewuselt, sondern das ist falsch. Warum ist das falsch, Barbara?
Na, erstens sind es Kommentare dazu da, dass man seine Meinung äußert. Deshalb steht ja auch Kommentar drüber und dann darf man das auch schreiben. Ich halte das aus ganzen Reihen Gründen von falsch. Zum einen halt denke ich, dass in Grand Slam Turnieren, wo 128 Männer und 128 Frauen antreten, die Spielzeiten tatsächlich gemischt werden sollten. Es ist ja hier nicht so, dass nur die Night Matches alle komplett an die Männer gehen, sondern jedes erste Spiel am Morgen startet eine Frau. Also um 11 Uhr morgens stehen immer die Frauen auf dem Platz. Muss auch nicht sein. Auch da kann man mal drüber nachdenken, dass man eventuell ein Männermatch mal um 11 Uhr ansetzt. Das sind so Dinge, die eine gewisse, ich weiß nicht, ob man gleich sagen kann, Ungerechtigkeit, aber eine Unausgewogenheit ausdrücken. Und das sollte man heutzutage vermeiden. Gar nicht unbedingt, weil es vielleicht jeden Zuschauer gleich ärgert, sondern weil man als Turnier auch den Eindruck erwecken sollte, dass man sich Mühe gibt, diesen Ausgleich zu finden. Hm. Und ich habe in Paris ja oft das Gefühl, dass sie sich nicht die Mühe geben, diesen Ausgleich zu finden. Ich weiß gar nicht, ob die aus diesem Nachtsession-Vertrag so schnell rauskommen oder wie die Klauseln tatsächlich aussehen, ob tatsächlich drin steht, dass da nur Männer spielen sollen, das weiß ich nicht genau. Vielleicht steht auch nur drin, es soll ein langes Match sein. Hm. Es geht ja eigentlich eher darum, dass nur ein einziges Match am Abend angesetzt ist, um 20.15 Uhr, wie gesagt. Bei den Männern kann das halt 5 Sätze dauern. Und wenn man Pech hat oder Glück hat, je nachdem, ist es um 22 Uhr nicht beendet, sondern erst um 24 Uhr. Mhm. Bei den Frauen, die nur über 2 Gewinnsätze spielen, geht es maximal 3 Sätze. Das heißt, wenn jemand ganz schnell spielt, so wie ihr Iga Świątek zum Beispiel, dann kann es auch noch Stunde vorbei sein. Und die Veranstalter hier möchten natürlich nicht teure Tickets verkaufen für den Abend, denn das muss man ja wissen, dass die Tageszuschauer das Stadion zu verlassen haben und dass nur Leute reinkommen, die ein Ticket für den Abend haben. Natürlich will man nicht 15.000 Leute ins Stadion locken und nach einer Stunde wieder vor die Tür sitzen. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb man diese wahrscheinlich den Männern den Vorzug gibt. Aber es gibt auch langweilige und kurze Männermatches. Der gestrige Tag war zum Beispiel so eins, fand ich, mit einem sehr klaren Sieg von Jannik Sinner. Und es gibt sehr spannende, spektakuläre Frauenmatches, die den Platz zumindest verdient hätten.
Jetzt ist bei anderen Grand Slam Turnieren, also Wimbledon ausgenommen, weil da gibt es ja diese Sonderregelung, dass um 23 Uhr Schluss sein muss. Aber bei anderen Grand Slam Turnieren ist es so, in Australien und in den US Open, dass die Night Session um 19 Uhr oder 19 Uhr, ich glaube, sie sind auf 19 Uhr vorgegangen, einfach damit es nicht allzu lange dauert, aber, und da ist immer ein Frauen- und ein Männermatch, aber da ist das Problem dann halt riesig, ja, weil es, egal wie man es rumdreht, man kommt kaum vor 1 Uhr früh raus und das wollen die Spieler dann auch nicht. Also hier die Möglichkeit, vielleicht zwei Frauenmatches auf 20.15 Uhr anzusetzen, halte ich auch für schwierig, weil dann bist du auf jeden Fall hinter nach Mitternacht und das benachteiligt ja dann wieder die Spiele. Aber du hast, was wir heute davor gesprochen haben, du hast eine schöne Idee gehabt, dass man vielleicht da parallel was machen könnte. Es gibt ein zweites großes Stadion, wo das Flutlicht wunderbar funktioniert.
Die von dir angesprochene Madison Keys ist ja gefragt worden, wie ihre Lösung aussieht. Dann hat sie gesagt, so viel Geld verdiene ich nicht, dass ich mir darüber die Gedanken machen muss. Und damit hat sie recht. Es ist eine Aufgabe der Turnierleitung. Und auch wir beide müssen uns darüber keine Gedanken machen, wie das Problem lösen. Bloß lösen müsste das Problem. Beziehungsweise wir müssen zumindest einen Kompromiss finden.
Ein Angebot machen.
Man könnte ja zum Beispiel ein Frauenspiel machen und danach ein Doppel auf dem Platz. Dann ist man was.
Dann zwei Franzosen und Brutus, ja?
Wie auch immer. Solche Dinge kann man ja einführen. Man kann überlegen, wenn man überhaupt nicht aus dem Vertrag rauskäme, wenn es Klauseln gäbe, die es nicht gestatteten, tatsächlich mehr als ein Match zu spielen. Das weiß ich nicht. Keiner von uns kennt diesen Vertrag. Kann man auch versuchen, dass man diese Ungleichheit zumindest versucht auszugleichen, indem man einen Tag für die Mädchen und für die Frauen einführt, dass man sagt, Mädchen, Schulkinder kommen umsonst rein, wie auch immer, man macht ein ganzes Stadion nur mit Frauenplätzen, so dass man versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden, eine Idee zu finden, dass man sagt, wir haben hier einen Vertrag, aus dem kommen wir nicht raus, wir sehen selbst, dass das schwierig wird und dass es ein komisches Licht auf uns wirft, wenn wir Nacht für Nacht und zwar 10-mal nacheinander nur Männermatches ansetzen, aber wir bieten was anderes an. Aber auch die Lösung sehe ich ja nicht. Also ich sehe nicht den Versuch, aus dieser Bredouille ein bisschen rauszukommen. Und das ist das, was ich falsch finde.
Also erst einmal glaube ich, dass Madison Keys deutlich mehr Kohle verdient als Amelie Mauresmoe. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist aber, sie war richtig, sie wollte nicht drüber reden, gell, in dieser Pressekonferenz. Matthew Futterman hat, glaube ich, ein, zwei Mal auch nachgefragt und da ist sie richtig fast ein bisschen krantig geworden.
Fand ich eigentlich gar nicht. Hat ja gesagt, dass sie es richtig und vernünftig findet, die Frauen und ihr tatsächlich sehr gutes Spiel auf dem großen Platz auszustellen. Das hat sie ja gesagt.
Okay. Jetzt pass auf, Patrick Mouratoglou, der alte Frauenversteher, und das meine ich not in a good way, hat Folgendes gesagt. Ja, am Abend ist ja viel weniger Öffentlichkeit, weil das in Frankreich gar nicht im TV kommt. Wie gesagt, das kommt nur im Stream. Und das wäre für die Frauen doch viel besser, wenn sie unter Tag spielen könnten. Und dann muss ich sagen, um 11 Uhr ein Match anzusetzen, Sabalenka gegen Sheng, ist schwierig, weil um 11 Uhr im Châtrier, auf keinem Center Court, auch nicht in New York, vielleicht in Wimbledon, aber um 11 Uhr ist keiner dieser ganz großen Plätze normalerweise gefüllt. Also dieses Argument kann ich jetzt nicht unterstützen von Mouratoglou leider. Oder nicht leider, aber das ist kein Argument für mich.
Das ist für mich auch kein Argument. Ich glaube auch nicht, dass es dass Mouratoglou derjenige ist, den man dazu befragen sollte. Man sollte die Spielerinnen befragen. Man sollte die WTA, also die Spielerinnen vor allem befragen. Und mit sich selbst ein bisschen ins Gericht geht, vielleicht mal zu Hause fragen, wie das die Rest der Familie sieht. es ist tatsächlich ja so, dass diese Nachtmatches bei den Spielen, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht so wahnsinnig beliebt sind.
Genau, der Einzige, der spielt mit, ist Sascha. Sascha hat gesagt, teilt mich, und der hat eine Nachtsession bekommen, ja. Und aber ansonsten sind die alle, glaube ich, auch früher fertig, lieber.
Viele von denen, also Iga Świątek zum Beispiel sagt ausdrücklich, dass sie da nicht gerne spielen möchte, also dass sie gerne früh fertig ist. Carlos Alcaraz sagt es auch, dass er das ungern macht, weil sein Biorhythmus das nicht hergibt. Und das stimmt ja auch, wenn man um 8 anfängt, nehmen wir mal an, man ist selbst um 11 oder um 11:30 fertig, dann brauchen die Spieler oft noch bis 2-3 Uhr nachts, bis sie wirklich schlafen, vielleicht bis um 3. Da muss man noch ein bisschen trainieren und da muss man noch massiert werden und dann muss man in die Dusche und dann muss man Interviews geben und ich weiß nicht, was man noch alles machen muss, aber die sind nicht, da muss man noch ins Hotel, die sind vielleicht noch was essen, die sind bestimmt nicht vor 2 oder 3 Uhr im Bett und am nächsten Tag haben sie vielleicht frei, aber müssen trainieren und danach spielen sie halt schon wieder schwierige Matches. Also die wenigsten von den Spielern mögen das gerne, die Spielerinnen wahrscheinlich auch nicht. Aber wie gesagt, es geht eigentlich auch gar nicht so sehr darum, ob man das erzwingen sollte. Man sollte bloß versuchen, irgendwie eine Art des Kompromisses zu finden, um nicht dieses sehr macho-mäßige Bild da aufrechtzuerhalten, was die Franzosen gerade machen.
Zu diesem Thema noch eine Geschichte. Ange Jabeur hat da einen Instagram-Post, einen Post bei X abgesetzt, wo sie eben auch davon gesprochen hat, naja, es ist auch als Vorbildwirkung für junge Mädchen, wäre es mal wichtig, dass man in dieser Primetime vielleicht auch mal Frauen sieht. Dass die jungen Mädchen eben sagen, na schau, da möchte ich auch hin. Ja, also jetzt ist klar, wenn Alcaraz dort spielt, sagen wahrscheinlich viele junge Männer, okay, so wie Carlos möchte ich auch sein, aber das ist vielleicht ein kleiner Aspekt, aber vielleicht gar kein unwichtiger Aspekt.
Man muss natürlich auch dazu sagen, die Bezahlung bei Männern und Frauen ist ja bei den Grand-Slam-Turnieren schon seit Jahren dieselbe. Das heißt, die verdienen, Männer und Frauen verdienen in jeder Runde dasselbe Preisgeld. Natürlich spielen die Frauen einen Satz weniger. Das ist auch ein Grund für dieses merkwürdige, schräge Bild, was wir hier haben, dass das nicht ausgeglichen ist. Das ist aber natürlich kein, das ist nichts, was die Frauen selbst zu verantworten haben, sondern das machen die Verbände. Also aus dieser Bredouille kommen die halt auch nicht raus. Die Frauen haben, glaube ich, generell das Problem im Sport, dass sie weniger Sichtbarkeit haben als Männer. Es ist im Tennis eigentlich ja nicht so. Denn Tennis ist ein Sport, der schon seit dem 19. Jahrhundert von Männern und Frauen gleichermaßen gespielt wurde. Die Frauen waren immer ein paar Jahre hinterher, aber die haben im Wimbledon schon in den 1880er Jahren gespielt und auch in Paris relativ früh schon gespielt. Diese große Diskrepanz zwischen Frauen- und Männersport gibt es eigentlich im Tennis nicht so. Die meisten von den Kollegen, die hier kommen, berichten auch über Frauen und Männer gleichermaßen. Die Abbildung ist in den meisten Medien eigentlich gleich. Deshalb ist es so seltsam, dass hier in Paris dieses einseitige Bild gezeichnet wird von dem Sport. Und da hat Orange Jabeur recht, dass das nicht gut ankommt. Vielleicht ist es bei uns auch viel weniger ein Thema als zum Beispiel in Ländern wie Nordafrika, wo Frauen es generell schwieriger haben, sich in der Gesellschaft durchzusetzen. Da sind solche Impulse und solche Signale viel wichtiger wahrscheinlich noch als bei uns.
Ja, zwei andere Sportarten, die es auch geschafft haben. Biathlon auf alle Fälle. Biathlon ist immer ein gemischtes Wochenende. Combined Event und der alpine Skisport, auch wenn die nicht am gleichen Ort sind. Aber ich glaube, das Rennen mit dem höchsten Preisgeld im ganzen Terminkalender ist immer noch der Weltcup-Slalom in Flachau. Das ist ein Frauenslalom, der gar nicht mal so spektakulär ist, aber da hat das gut funktioniert. Die abschließende Frage, Barbara, auf die bist du nicht vorbereitet, aber ich sage es dir, wie es ist, am Samstagabend, als es hier darum ging, nach Hause zu kommen, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, mir sind relativ viele vermummte junge Männer entgegengekommen, wo ich nicht wusste, was jetzt da ist. Wie ist es dir am Samstagabend gegangen? Wie bist du nach Hause gekommen?
Ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil ich das Stadion hier verlassen habe, glaube relativ gleichzeitig mit dem Schlusspfiff in München, hatte ich so das Gefühl. Denn als ich so auf die erste Kreuzung kam, da kamen mir die ersten Autos entgegen, hupend und dann die ersten Autos. Ich war eigentlich schon relativ schnell von der Straße wieder, weil ich nicht so weit habe zu meiner Unterkunft, bevor es richtig losging. Aber es hat die ganze Nacht ja geböllert und geknallt und es gab, glaube ich, auch Ausschreitungen und bin aber nicht reingekommen. Aber wohl fühlt man sich dann nicht auf der Straße, das stimmt schon.
Nein, auf keinen Fall. Barbara Klimke von der Süddeutschen Zeitung. Barbara, herzlichen Dank.
Bitteschön.
Ja, das war's. Barbara Klimke. Und es ist dann keine Frauensession am Abend geworden. Das war aber eh klar, aus genannten Gründen. Wir gehen in eine Pause, wie schon öfters erwähnt in dieser Serie, in dieser Sendung. Musikradio 360 kennt keine Pause. Andreas Rainer arbeitet wie ein Berserker. Vielleicht gibt's morgen noch ein Daily mit dem Anchorman. Schauen wir mal. Wir hören uns wieder. Höchstwahrscheinlich in der Woche nach Pfingsten.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!